Christian Streich ist ein besonderer Trainer, der jetzt seine Karriere beenden wird. Und darauf wollen wir hier zurückblicken im Rasenfunk. Und wir haben uns was ganz Spezielles einfallen lassen. Heute gibt es nämlich eine Kollaborationsfolge. Also das, was ihr jetzt dann gleich nach dem Intro hören werdet, das ist eine Folge moderiert von Mischa Tschirwa zusammen mit Patrick Röttele, beide vom Spotcast Freiburg. Denn der Spotcast hat ein riesiges Programm gemacht zum Abschied von Christian Streich. Und da dürfen wir vom Rasenfunk aus mitmachen. Das heißt, hier hört ihr jetzt dann einen Rückblick aus taktischer Sicht auf die Spielzeiten, die Christian Streich mit dem SC Freiburg hatte. Wir haben das zu dritt gemeinsam produziert, so ist es dann auch beim Spotcast zu hören und dort drüben bei denen, ich werde es natürlich alles verlinken in den Shownotes, da gibt es dann noch viel, viel mehr Informationen zum Abschied, noch viel mehr Aspekte der Persönlichkeit Christian Streichs. Hier ein taktischer Rückblick, ich hoffe sehr, dieses Tribünengespräch gefällt euch und jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Freiburg will den Ball haben. Egal gegen wen, wir wollen auch gegen Bayern München den Ball haben. Auch wenn man da halt nicht so viel kriegen, weil die sagen, ihr kriegt den nicht. Aber wir sagen dann trotzdem zu ihnen, wir wollen ihn aber. Aber sie geben uns das nicht. Und dann bemühen wir uns wieder, dass wir kriegen. Und so machen wir es gegen Stuttgart auch und so machen wir es immer. Wir wollen den Ball, wenn wir kicken wollen.
Das Tribünengespräch.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Anlass des Abschieds von Christian Streich beim SC Freiburg erstmal. Und um das zu besprechen, habe ich ganz weit oben ins Podcastregal gegriffen und habe da Max Jakob Ost vom Rasenfunk zum Greifen bekommen. Ich wünsche dir einen guten Abend, Max. Danke, dass du hierher gekommen bist.
Ja, einen guten Abend. Schön, dass ich in den Spotcast frei bekommen durfte und schön, dass ihr in den Rasenfunk gekommen seid.
Ja, wirklich, wirklich spannend. Genau, du moderierst den schon eigentlich immer, wenn du dabei bist, oder?
Ich war noch nie als Gast dabei. Wir hatten das mal überlegt für Folge 300, als es noch die Schlusskonferenz war. Da habe ich mich aber gegen gesträubt, weil ich mir dachte, es ist zu langweilig. Aber tatsächlich jetzt zum ersten Mal dann quasi Gast im eigenen Rasenfunk, jenseits von dem Rasenfunk-Royal-Segment. Da übernimmt ja Frank immer so ein bisschen
das Zepter. Stimmt. Unfassbar. Ja, und dann auch noch so ein unerfahrener Moderator wie ich, denn wer viel häufiger moderiert beim Spotcast wäre jetzt Patrick. Guten Abend, Patrick. Danke, dass du auch gekommen bist und mich ja so ein bisschen unterstützt in dieser Rolle auch.
Genau, ich bin vor allen Dingen dabei, um Mischa ein bisschen die Nervosität hier zu nehmen, ne?
Ja, mal gucken, ob das funktioniert, genau. Wir hatten noch einen weiteren Gast, der uns jetzt kurzfristig abgesprungen ist. Ist schade, mal gucken, vielleicht holen wir das irgendwann nach. Ich werde jetzt ein bisschen improvisieren. Ein, zwei Fragen waren schon extra für ihn. Mal gucken, ob ich sie Max dann einfach stelle oder ob ich sie in den Raum werfe. Oh oder
wie soll
oder
ich
was?
Denn in diese Schuhe treten? Aber ja, probier einfach.
Okay. Ja, genau. Gucken wir mal. Was haben wir heute denn vor? Also im Prinzip eigentlich gar nicht so viel. Wir wollen nur die Frage beantworten, was für ein Trainer war Christian Streich? Wir wollen diese Frage sportlich beantworten, denn diese Sache, dass das jetzt irgendwie so ein authentischer Typ war und gut zu Freiburg gepasst hat, blablabla, das sieht man ja in der Sportberichterstattung, dass das hoch und runter diskutiert wird. Und was der aber sportlich die letzten Jahre denn so gemacht hat, das wird gar nicht so häufig besprochen. Darauf wollen wir uns fokussieren. Und wir wollen das machen, indem wir uns tatsächlich ein bisschen genauer die Saisons anschauen, auch einzeln und uns gemeinsam erinnern, was hat Streich denn alles gemacht bei Freiburg in dieser Zeit und was ist in der Bundesliga da denn passiert? Im Prinzip war es das an Vorbereitung. Mal gucken, wie wir da rauskommen. Und die Frage, die ich jetzt am Anfang stellen werde und die ich auch am Ende stellen werde, ist, was verbindet ihr denn mit Streich eigentlich sportlich oder was für ein Trainer war Christian Streich? Könnt ihr versuchen, das zu sagen? Max, möchtest du da anfangen? Was verbindest du mit ihm?
Ja, ich probiere es. Also ich verbinde viele Dinge mit ihm. Ich würde mal anfangen mit den Dingen auf dem Platz und dann gibt es natürlich noch viele Dinge neben dem Platz. Ich denke, auf dem Platz sieht man, dass Christian Streich ein Fußballlehrer ist. Seine Teams konnten immer die Grundlagen des Fußballs gut bis sehr gut. Also sprich, Zweikämpfe führen, Passspiel, Positionierung auf dem Feld und auch Umsetzung von taktischen Anweisungen. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gewandelt. Bin ich sehr gespannt, wie wir das jetzt quasi im Laufe dieser Folge hier aufarbeiten. Aber man erkennt, dass Christian Streich jemand ist, der auch auf Grundlagen Wert legt und sowohl die Spieler dementsprechend trainiert und vielleicht auch dann aus der Freiburger Fußballschule entsprechende Spieler bekommt, wo das gut passt. Und dann ist er jemand, der reagiert auf den Gegner. Ich finde, Freiburg ist nicht immer eine reaktive Mannschaft, aber sie stellen sich immer auf jeden Gegner neu ein. Das kann auch bedeuten, dass man den Ballbesitz hat, vor allem dann in der Spätphase, würde ich sagen. Und dann haben wir natürlich noch das ganze Emotionale und so weiter, aber ich glaube, das sind dann alles eher so Dinge, die sowieso jeder mit ihm verbindet. Und neben dem Platz ist er eben jemand, der sich immer schon über den Fußball hinaus interessiert hat, der irgendwann systematisch auch danach gefragt wurde, dementsprechend dazu auch immer O-Töne geliefert hat. Und aber in einem Bereich der Gesellschaft steht, der immer mehr unter Beschuss geraten ist von rechts und von konservativen Kräften und wo man deshalb umso dankbarer immer wieder wurde, dass es jemanden wie Streich gab, der in dieser Fußballblase, die ja manchmal von sich behauptet, unpolitisch zu sein, da dann Stellung bezogen hat. Und deswegen, glaube ich, wurden aber auch manchmal Dinge in ihn reinprojiziert, die vielleicht gar nicht immer da waren. Also man kann sich an Christian Streich auch sehr gut reiben, auch an manchen Dingen, die er sagt. Und das alles jetzt mal, ich habe es mal versucht, kurz zu bleiben, verbinde ich mit Christian Streich.
Patrick, willst du gleich anschließen eigentlich? Also ich meine, aktuell sammeln wir einfach noch, ne?
Ja, meine erste Verbindung ist, dass er so eine merkwürdige Mischung aus Pragmatismus und Emotionalität lebt. Und zwar irgendwie in allen Belangen, weil mein erster Gedanke ist eigentlich, dass er Dinge immer pragmatisch angeht. Immer erstmal die einfache Lösung sucht für alles, was auf dem Feld so passieren soll. Das aber gleichzeitig nie von seiner eigenen Emotionalität trennen kann. Also wir werden später darüber sprechen, dass irgendwie alles, was nach 2015 davon geprägt ist, dass man 2015 in Hannover abgestiegen ist, dass diese Angst davor, was Abstieg und Abstiegskampf mit ihm persönlich und mit dem Verein macht, über allen Entscheidungen irgendwie drüber schwebt, die er dann treffen muss, wenn es irgendwie mal enger wird. Deswegen ist es eigentlich verrückt, dass er, obwohl er so ein grundsätzlich pragmatischer Trainer ist, von seiner eigenen Emotionalität immer getrieben ist, auch wenn es um Umgang mit Spielern geht, dass er, glaube ich, schon nochmal eine sehr besondere Verbindung mit gestandenen Spielern hat, die schon lange bei ihm im Kader sind. Und es vielleicht Spieler, die frisch in den Kader kommen und dann mal ein, zwei Fehler machen, schwerer haben unter ihm als Spieler, die schon lange da sind. Und einfach, weil er da dieses gewisse Vertrauensverhältnis hat. Und ich glaube, Vertrauen ist vielleicht auch dann noch ein Schlagwort, das ich auch irgendwie sofort mit ihm verbinde. Großes Vertrauen in seine Spieler. Er möchte aber auch, dass das Vertrauen zurückbezahlt wird. Vertrauen in die Strukturen des Vereins. Genau. Und ich glaube, nach und nach, umso länger er Trainer war, auch immer mehr Vertrauen in seine eigene Stärke, weil ich glaube, die hat ihm am Anfang ein bisschen manchmal gefehlt. Oder er wollte das vielleicht öffentlich nicht ganz so wahrhaben, dass er als der Trainer gesehen wird, der er ist.
Ich werde diese Runde jetzt erstmal abschließen. Ich habe mich ja jetzt irgendwie die letzten Tage schon noch ein bisschen beschäftigt und da habe ich mich vor allem so gefragt, wo sind eigentlich die Kontinuitäten und die Brüche bei Streich, weil das finde ich durchaus interessant. Und das kriege ich auch noch nicht so ganz zu fassen, weil ich schon sagen würde, dass sich Streich über die Jahre hinweg wahnsinnig entwickelt hat. Aber es gibt so einzelne Punkte, die sieht man vielleicht am Anfang schon und die sieht man heute auch noch. Das würde ich, glaube ich, auch gerne am Ende dann nochmal so besprechen, weil die Sache, hätte man mich irgendwie vor 6, 7 Jahren gefragt, hätte ich noch ganz klar gesagt, was verbinde ich mit Streich sportlich? 4-4-2, hohes Pressing, flacher Aufbau irgendwie. Mhm. Ne? Das ist auch eine Sache, die werden wir jetzt am Anfang vielleicht häufiger besprechen. Heute ist das eben nicht so, oder es gab dann ja auch mal eine Zeit, in der irgendwie taktisch wahnsinnig viel herumprobiert und gewechselt hat. Und da passiert eben dann doch schon einiges. Und ich finde es jetzt aber ehrlicherweise sogar jetzt am schwierigsten zu sagen, was für ein Trainer ist eigentlich Streich, was für Stärken hat seine Freiburger Mannschaft und was für Schwächen. Ich bin auch gespannt. Ich werde umso hilfloser, je näher wir an heute kommen, ob wir das gemeinsam eben noch so ein bisschen machen können. Aber ich glaube, eine Frage stelle ich jetzt doch auch noch mal dazu, bevor wir uns den Saisons widmen, nämlich: Wie würdet ihr Streich im Kontext der Bundesliga einordnen? Also Ich meine, da gab es jetzt viele andere Trainer irgendwie, aber seht ihr zum Beispiel einen Trainer, der Streich besonders ähnlich ist? Oder würdet ihr sagen, der ist sportlich halt irgendwie was ganz anderes? Oder gibt es da eine Trainerriege, in die ihr Streich einordnen würdet? Max, ich glaube, du kannst gleich nochmal beginnen, wenn dir spontan was dazu einfällt.
Ja, es liegt einem natürlich Frank Schmidt auf der Zunge, aber da weiß ich jetzt nicht, ob man einfach den Fehler begeht, die beiden miteinander zu vergleichen, weil sie beide so lange an ihrer Station sind. Allerdings gibt es natürlich Parallelen. Also bei beiden wird ein hoher als Augenmerk auf Laufaufwand gelegt, auf eben, dass die physischen Grundlagen da sind. Und beide sind auch sehr gut im Organisieren gegen den Ball. Ansonsten glaube ich, dass Christian Streich unvergleichlich ist in der Liga, weil der SC Freiburg über viele Saisons, war nicht in allen Saisons so, das werden wir jetzt ja dann gleich noch ausführlicher besprechen, aber die bemerkenswerte Eigenschaft hatte, Teams zu schlagen, die hinter ihm in der Tabelle liegen und gegen Teams eigentlich meistens halbwegs okay auszusehen, die über ihm in der Tabelle liegen. Und deswegen hat der SC mit natürlich Schwankungen, das musste sich auch so entwickeln, aber sehr häufig eben relativ ruhige Saisons spielen können. Und gerade dieses Besiegen von Teams, wo man in der Favoritenrolle ist, das fällt vielen Trainern bemerkenswert schwer. Also wir, das werden wir jetzt bestimmt auch noch öfter besprechen. Wir sprechen halt über eine Liga, in der der weitaus größte Teil der Teams den Ball nicht haben möchte, sondern besser darin ist, wenn man umschalten kann. Und das war auch wichtiger Teil der DNA vom SC Freiburg, aber ja auch schon früh war es so, dass man immer wieder die Spiele hatte gegen Gegner, die sich hinten reingestellt haben. Und da hat es Christian Streich schon sehr gut geschafft, eine gute Erfolgsquote bei den Ergebnissen zu haben. Und ich habe jetzt versucht, in der Kürze der Zeit irgendeinen Trainer zu finden, der das ähnlich gut konnte. Mir ist jetzt spontan keiner eingefallen, muss ich sagen.
Ist der Name Lucien Favre zu hoch gegriffen? Vielleicht, ja, weil ich ein bisschen die Spielweise ähnlich sehe in den ersten Jahren, ne? Aber
ja, vielleicht Lucien Favre, weil es ist ja quasi, Favre ist quasi die Variante mit Ballbesitz und Favre, also Streich, ist dann die ohne Ballbesitz, zumindest am Anfang. Aber das stimmt natürlich. Also auch Favre hat eben so Mannschaften zusammengestellt, bei denen die Amplituden nicht so groß sind, nicht so hoch auseinandergehen. Dahingehend ist es ein guter Vergleich, aber vom Ballbesitzansatz ist natürlich Lucien Favre schon komplett anders. Also Lucien Favre würde sich am liebsten 90% Ballbesitz wünschen. Und ich glaube, das ist Christian Streich völlig egal. Der will auch Kontrolle, aber über Ballbesitz ist er nur manchmal ein Faktor, über den er ihn haben will.
Hm. Aber ich musste auch an Favre denken. Und ich hatte früher oft gedacht, dass Favre hatte ja mit Gladbach ein Kader früher, der halt deutlich über dem Kader von Freiburg anzusiedeln ist, dass Streich das vielleicht gerne spielen lassen würde. Also man hatte ja so ähnliche Ansätze irgendwie mit, auf jeden Fall mit dem 4-4-2, mit eher variablen Spielern, Positionswechseln und dann manchmal so ein sauberes Konterspiel von Favre, wo ich dachte, ja, vielleicht hätte das Streich gerne, aber man kann es halt eigentlich echt nicht sagen. Also das ist dann doch damals zu unterschiedlich gewesen. Aber ich finde auch, Gute Idee, ja. Fällt dir sonst noch einer ein, Patrick? Oder ja, hast du Gedanken zu?
Nee. Nicht wirklich. Also wir werden gleich in der Besprechung ein bisschen dazu kommen, dass die Bundesliga ja auch immer ein bisschen von Trainern geprägt war. Wir fangen an 11-12 mit dem zweiten Meisterschaftsjahr Jürgen Klopp, wo dann vielleicht die Trainer, über die man nachdenkt, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann Thomas Tuchel in Mainz, eben Lucien Favre in Gladbach und dann Mirko Slomka in Hannover sind. Und wenn man vielleicht die Bundesliga heute in 10 Jahren anguckt, spricht man wahrscheinlich über Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß, wenn das irgendwie gut altert, was aktuell passiert. Und wenn man Streich in irgendeine Riege mit Erfolg packen würde, dann müsste man ihn mit Paul Dardai und Peter Stöger irgendwo reinpacken und das passt halt nicht so richtig.
Meint ihr denn eigentlich, dass das Zufall sein kann, dass Christian Streich seine erste volle Saison und seine letzte volle Saison macht und der FC Bayern keinen Titel gewinnt?
Also ich glaube, das ist eine ernste Frage.
Nein, natürlich nicht.
Nein, okay, gut. Ich dachte schon, nachher gibt es ja irgendeinen, das ist wirklich interessant, ne? Tatsächlich, also sieht man halt, wie lange Streich Trainer war und wie lange Bayern immer nur Titel geholt hat. Ja, auf jeden Fall, das ist krass. Aber immerhin hat er es erlebt. Ich finde es aber, also diese Stöger-Dardai finde ich auch interessant. als Gedanken, weil da gibt's, es gibt halt immer so Aspekte, wo ich sagen würde, es ist vergleichbar. Auch noch ein Gedanke, irgendwie, also was ich halt dachte, ist, Streich lässt sich wirklich schwer einordnen. Auch früher gab es diese Laptop-Trainer-Diskussion, ne? Diese neue, junge Trainer kommen irgendwie in die Bundesliga und schauen so viel auf Taktik. Und dann gibt's so diese alten Trainer dagegen. Und da gehörte Streich ja schon zu den Älteren. Aber er war halt trotzdem immer einer, der irgendwie viel taktisch gemacht hat. Und Videoanalyse ist ja eins seiner Markenzeichen eigentlich, ne? Und auch dort schon konnte man ihn eigentlich nicht richtig zu den alten Eisen und nicht richtig in die Laptop-Trainer-Riege einordnen. Und da gibt's, glaube ich, viele Dinge, wo sich Streich so ein bisschen sträubt, oder dass man den da nicht so gut zu packen bekommt.
Ich glaube, wenn ich da ganz kurz noch einhaken darf, weil er im Kopf jünger ist als viele andere alte Trainer. Und gerade im Vergleich mit Stöger und Dardai siehst du das doch. Bei Stöger hast du eine Art von Fußball gesehen, die hat sehr gut funktioniert für eine Weile. Und dann hat er quasi das, was wir gerade mit Streich, mit Lucien Favre durchgesprochen haben, hätte Streich anders spielen lassen, wenn er den Kader von Gladbach gehabt hätte. Stöger hatte das mal mit Dortmund, hat genauso spielen lassen, ging nicht so gut. Und Pardai Dardai ist ein Trainer, der auch ein gewisses Niveau immer erreicht. Dahingehend finde ich den Vergleich sehr passend und der auch so gut zu seinem Verein passt, das passt auch sehr gut dazu. Und dennoch hatte man bei Dardai jetzt mehrmals und auch in dieser Saison das Gefühl, dass seine Art des Fußballs ein bisschen überholt wurde von der Zeit oder nicht mehr so ganz in die aktuelle Zeit reinpasst. Und das ist Christian Streich nie über einen längeren Zeitraum passiert. Deswegen ist ja dieser Blick, den wir jetzt ja dann gleich machen werden, auf die einzelnen Saisons so interessant, dass sich der deutsche Fußball krass entwickelt hat und der SC Freiburg da aber immer irgendwie mitgeschwommen ist, manchmal in dieselbe Richtung, manchmal in eine Gegenrichtung, manchmal ist es auch konstant geblieben. Aber was man ja nicht in dieser Saison sich jetzt gedacht hat, Mensch, die Art und Weise, wie der SC unter Streich spielt, das passt einfach nicht mehr ins Jahr 2024, hoffentlich hört er auf. Das eben gerade nicht.
Ja, das ist wirklich eine wunderbare Überleitung dazu, dass wir uns das genauer anschauen. Weil ich denke auch, die Entwicklung bei Streich ist ein Grundmerkmal, dass man irgendwie sehen muss, genau. Und deswegen können wir auch über so eine lange Zeit sprechen. Und vielleicht das aber auch noch. Eine Grundthese von mir ist ja auch immer, Streich ist nicht am Standort Freiburg Trainer geblieben, weil der Standort Freiburg so besonders ist, sondern weil er eben auch immer enorm erfolgreich war und meistens mehr aus dem Kader rausgeholt hat, als denn eigentlich da ist, selbst bei der Abstiegssaison. Aber darüber können wir später nochmal sprechen. Das bedeutet, er ist diese Entwicklung immer mitgegangen und er ist die Entwicklung auch immer auf einem recht hohen Niveau mitgegangen. Vielleicht nicht immer an der Spitze, also dass man sagt, Streich ist Trainer der Saison, da könnte man auch, also könnte man bei ein, zwei Saisons vielleicht drüber sprechen, aber sicher nicht bei allen, aber wahrscheinlich halt immer so Top 5, Top 7 Trainer oder so. Da ist er wahrscheinlich fast immer dabei gewesen. Okay, fangen wir einfach an, ja? Wir haben uns das immer so aufgeteilt ein bisschen, Patrick und ich. Ich fange jetzt an mit dem Kontext Bundesliga. Also wir fangen an mit der Saison 2011-2012 als Erinnerungsstütze. Wir haben es jetzt schon mal gesagt, es ist das zweite Meisterjahr der Dortmunder. Wir haben damals schon Tuchel bei Mainz, aber noch nicht ganz so erfolgreich wie später. Und wir haben Favre bei Gladbach. Und ich würde aber sagen, was so als taktischer Trend auch nicht uninteressant ist, wir haben Slomka bei Hannover. Und das war, also da zeigt sich schon so ein bisschen, dass halt Pressing und Umschaltspiel ist so das Ding in der Bundesliga. Aber es können auch eigentlich noch nicht alle umsetzen. So, Slomka bei Hannover ist halt eins der Teams, wo das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen, ich weiß gar nicht, hat es jemand offen, wie viele die da geworden sind? Ich glaube,
die sind in der Saison Siebter geworden.
Siebte, genau.
Da also klingelte recht. Das Telefon in Kopenhagen, wenn ich mich richtig erinnere.
Dann das musst du jetzt nochmal kurz sagen.
Ja, Lars Stindl ist rangegangen. Dann,
genau, das ist doch der Fangesang in Kopenhagen, klingelt das Telefon. Das war Europapokal.
Okay. Genau. Und Hannover hat dann in Kopenhagen gespielt und Lars Stindl hat dort getroffen und den Jubel gemacht. Das war sehr schön.
Ja. Nice. Okay, kannte ich nicht. Ah, sehr, sehr schön. Okay, ja, Köln und Kaiserslautern steigen ab. Fand ich eigentlich auch noch interessant. Genau, aber so viel vielleicht zum Kontext der Bundesliga. Patrick, was ist beim SC Freiburg passiert 2011, 2012, als Streich übernommen hat?
Ich würde am liebsten den 2011-Teil weglassen, aber der 2011-Teil ist natürlich der Teil, der es so spannend macht, was danach passiert, weil man startet in die Saison mit Markus Sorg, der zu Saisonbeginn Robin Dutt ablöst. Alles, was man so hört aus Freiburg, ist, dass man im Sommer eigentlich schon gerne Christian Streich gehabt hätte. Der hat sich hin und her überlegt, ob er es machen möchte. Und nachdem er nicht zu einer Entscheidung gekommen ist, hat man gesagt, okay, dann nimmt man Markus Sorg. Es war nicht so toll. Der Kader hatte ganz viele Probleme, hatte aber vor allen Dingen auch taktisch das Problem, dass man von Spiel zu Spiel was anderes gemacht hat und nicht so richtig funktioniert hat. Im Winter gab es dann die endgültige Horrorgeschichte. Man hatte ein Auswärtsspiel in Köln, das hat man sehr deutlich verloren. Danach gab es Probleme in der Mannschaft. Zwei Spieler haben angeblich Shampooflaschen aus Hotels geklaut. Es gab richtig Unruhe in Freiburg. Und
was ja noch nie jemand gemacht hat,
Entschuldigung. Nein, das ist ja völlig absurd. Kann man auch mal jemanden einfach suspendieren dann dafür, ne? Genau, und dann klang das aber im ersten Schritt, das hatte ich jetzt auch vor der Recherche gar nicht mehr so präsent, erst danach, als würde Freiburg damit reagieren, indem man sechs Leute aus dem Kader streicht, aber Markus Sorg Trainer bleibt. Das war nämlich die erste Maßnahme, die man verkündet hat. Und 3-4 Tage später hat man dann Markus Sorg auch entlassen und sich für Christian Streich entschieden. Der kam in der Winterpause, man war Letzter, hatte 13 Punkte, ein gewisser Papi Stemba Sissé war damals noch in Freiburg, hat in der Hinrunde auch 9 Tore gemacht, ist dann aber im Winter nach Newcastle und naja, dann kam die Rückrunde, die mir so präsent ist, dass sich die eher anfühlt, als wäre sie 5 Jahre alt und nicht irgendwie 13. Man zieht viele Spieler aus der Jugend raus. Matthias Ginter trifft in seinem ersten Bundesligaspiel zum 1-0 gegen Augsburg. Oliver Sorg spielt eine Rolle. Jonathan Schmid spielt eine große Rolle. Und dieser Kader ist grundsätzlich eigentlich schon super spannend. Schmid, Ginter, Rosenthal, Dian, Caligiuri, Baumann, Macchiardi, Mujica werden so ein Kern der nächsten Jahre bilden. Und Taktik ist 4-4-2. Und zwar jedes Spiel. Das ist Streich Freiburg erstes Halbjahr.
Genau. Ja, der hält daran eigentlich sehr, sehr gut fest. Max, ich weiß gar nicht, ob du in der Zeit, das ist vor dem Rasenfunk, hast du da überhaupt viele Erinnerungen an Freiburg?
Ja, damals war ich ja sogar noch, das war meine erste Sportjournalistenphase. Da war ich bei Spox damals. Schon 2011, 2012, war dann schon mein letztes Jahr bei Spox. Also ich habe Erinnerungen daran und da liegt ja auch mein Studium noch nicht so lange zurück, was ja in Freiburg stattgefunden hat. Daher kam ja ursprünglich dann der Bezug, also ich bin 2005 nach Freiburg gezogen und ich habe dann 2010 meinen Abschluss gemacht, da war ich dann schon in München, habe bei Spox gearbeitet, aber das heißt, ich hatte das eben sehr präsent und habe auch all das mitbekommen, was da mit Sorg passiert ist. Und das war ja wirklich, der Name war Programm, das war nicht gut, es war sehr wild und es hatte vor allem so Ausreißerspiele mit dabei, die eigentlich dann ab der Rückrunde ja dann komplett gefehlt haben. Also zum Beispiel dieses 0-7 beim FC Bayern damals, wo man einfach richtig unter die Räder gekommen ist. Und das ist schon manchen Teams damals passiert. Das waren ja quasi die Heinkes Bayern im zweiten Kloppjahr. Ich denke, dann wissen alle so grob, wo man ist. Aber was ich damals nicht so gleich verstanden habe, ist, wie stabil Freiburg geworden ist. Also ich kann mich noch an diesen Wechsel erinnern und dann auch dieses 1-0 in Augsburg und dass da eben viele Spieler auf dem Spielfeld standen, die man nicht kannte, wo man aber halt auch nicht wusste, macht er das jetzt einfach nur, weil er die halt kennt. Also das Thema Vertrauen haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Das kann man ja auch gegen einen Trainer verwenden. Also ne, man kann ja auch sagen, man kann auch den Falschen vertrauen, um es jetzt mal so zu sagen, oder man kann auch zu sehr nur Jungen vertrauen. Und dann hat sich das aber so aufgebildet. Und das Interessante ist ja, dass es eine irre stabile Rückrunde war. Ich glaube, nur eine Niederlage, zwei Niederlagen, irgendwie sowas. Okay, drei waren es.
Schon ein bisschen mehr, aber ja.
Drei. Aber in der Hinrunde 39 Gegentreffer, in der Rückrunde 22 um den Dreh rum. Genau. Und weil man 24 Tore geschossen hat, hat man sich damit eben sehr, sehr viele Punkte geholt. Also in der Rückrundentabelle war Freiburg damals auf Rang 7. Und bis ich das aber geglaubt habe, bis diesem Trend, da hat es ehrlicherweise schon eine ganze Weile gedauert, weil da eben viel 0-0-Spiele mit dabei waren. Es gab auch nochmal so ein 1-4 in Stuttgart. Und erst dann setzte so eine Phase ein, wo dann eben Teams kamen, die in eher so Tabellenreichweite zum SC Freiburg waren, wo man dann Punkte gesammelt hat. Das heißt, ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß aber noch, dass ich eine ganze Weile skeptisch war, weil das halt auch so diese Erstverbesserung hätte sein können, die man manchmal nach Trainerwechseln hat.
Ja. Also ich habe jetzt bei der Recherche eigentlich noch so ein bisschen rumgeguckt und ich habe Spielverlagerungsartikel gefunden. Das ist eigentlich nett, weil da sind die auch richtig aktiv. Also genau in dieser Zeit, 11, 12, 12, 13, gibt es so ganz, ganz viele kleine Artikel, in denen so Spielberichte drinstehen. Und da Also interessanterweise wird auch schon unter Sorg gesagt, dass für einen Absteiger Freiburg einen ganz guten Spielaufbau hat. Mhm. Und das ist bei Streich dann eben auch stärker. Und dann geht es da halt dann doch mehr um dieses eher höhere Pressing, ne? Also dass das dann irgendwie noch dazukommt. Aber klar, also ich muss ja sagen, das ist für mich noch nicht die Zeit, in der ich Freiburg richtig intensiv beobachtet habe. Deswegen kann ich mir das, also habe ich mir das eher im Nachhinein angelesen. Ich war da unterwegs relativ lange. Aber genau, Patrick, kannst du hast es wahrscheinlich schon noch gut im Kopf und kannst es vielleicht auch gut erklären noch, ja?
Ich hatte einen Gedanken zu Max' Äußerung gerade und musste den kurz nachgucken und konnte den tatsächlich kurz bestätigen, weil man war tatsächlich am Anfang nicht so gut. Man hat eben gegen Augsburg gewonnen, dann fünfmal nicht. Und dann kam das Schalke-Spiel und das passt ganz gut zu diesem höheren Pressing-Ansatz, weil man hat in den ersten 6 Spielen jedes Mal das Sturmduo gewechselt. Da waren dann so Sturmduos dabei wie Anton Pozida mit Erik Jendrisek. Ivan Santini hat da teilweise eine Rolle gespielt. Und stabil wurde es ab dem Moment, als vorne Sebastian Freis immer gespielt hat, was man, was eine weirde Äußerung ist eigentlich, aber was halt trotzdem so war. Und dann oft mit Jan Rosenthal oder halt mit Karim Gideh, weil man dann diese Grundstruktur hatte, dass man von vorne weg sauberes Pressing hatte, man hatte viele Balleroberungen und man hatte es halt dann auch super schnell gelernt. Also man war in der Hinrunde kein gutes Pressing-Team. Man war ein interessantes Ballbesitz-Team, das würde ich schon sagen, unter Markus Sorg. Manchen Spielen mehr, manchen Spielen weniger interessant, aber man war immer schlecht gegen den Ball. Und man war es halt nach 5, 6 Spielen, war man plötzlich gut gegen den Ball und zwar dann auch konstant und zwar von der vordersten Reihe bis zur hintersten Reihe, wobei die hinterste Reihe gar nicht so viel tun musste, weil man halt von vorne schon so viel weggehalten hat. Und das war schon eine sehr schnelle, also Max hat vorhin Fußballlehrer gesagt, also wenn Schullehrer so schnell Fortschritte erzielen könnten, dann wäre das krass.
Ja, ich meine, manchmal passiert es schnell. Also aktuell ja dieses Beispiel mit Hoeneß, das ist vielleicht sogar gar nicht so ein schlechtes Beispiel, von der Fußballart her ganz anders, aber Hoeneß habe ich es am Anfang auch nicht zugetraut. Da dachte ich auch, das ist nicht stabil, also was der letzte Saison da mit Stuttgart gemacht hat. Und in der zweiten Saison hat sich jetzt gezeigt, okay, das, was der da angefangen hat, hatte Hand und Fuß. Was man dann eben bei Freiburg wahrscheinlich auch, also so richtig bestätigt sich es ja auch erst im Folgejahr, dass es stabil ist. Ne?
Ja, wobei das Interessante schon ist, also die Parallele ist, dass es das, was Stuttgart jetzt gerade macht, gut zu den Spielern passt und so war es damals auch. Und trotzdem bin ich aber überrascht, wenn ich mir es nochmal angucke und ich erinnere mich noch als Flum als Sechser, weil ich glaube, den habe ich damals habe ich noch Kickerspiele und so weiter gespielt und da habe ich mir den nämlich, glaube ich, geholt und war damit ganz happy. Aber daneben Macchiardi, und das hatte ich gar nicht mehr so im Blick, dass Macchiardi mal im Zentrum gespielt hat, in der defensiven Rolle. Ich meine, wahrscheinlich mussten sie deswegen hochpressen, weil das hat dann auch gut zu ihm gepasst. Aber das finde ich ganz interessant, dass da schon noch so ein paar Themen drin sind. Du hast ja auch gerade schon angedeutet, Patrick, auch mit Sebastian Freis und Jan Rosenthal vorne drin. Da hätte ich jetzt gesagt, sieht mir eher nach Pragmatismus aus und gar nicht so sehr nach der bestmöglichen Position für jeden Spieler.
Bei Macchiardi würde ich widersprechen, aber da würden wir auch sehr ins Detail gehen. Aber der war auch mein Lieblingsspieler, als er in Freiburg gegangen ist, gespielt hat. Weswegen ich sehr traurig war, als er gegangen ist.
Aber war der so ein defensiver Abräumer? Dann habe ich den einfach nicht mehr so abgespannt.
Er ist erst in Freiburg geworden, also unter Streich dann. Streich hat ihn auf die 6 gestellt. Und dann hat er nämlich auch in der Saison drauf, also 11-12 hat er noch neben Flum gespielt und 12-13 dann neben Schuster.
Na gut, dann.
Genau.
Ja.
Ja. Hey, lass uns einfach zu 12-13 auch rüberspringen, okay? Also ich glaube, es werden ähnliche Themen angesprochen. Also Kontext Bundesliga, über die Bundesliga haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ne? Das können wir vielleicht gleich noch nachholen, was denn da so passiert. Aber jetzt kommen wir zu dem Peak der Bundesliga-Zeit, würde ich mal sagen. Denn es ist das Triplejahr der Bayern und es ist das Champions League-Finale Bayern gegen Dortmund in Wembley. Gerade verpasst, ne? Sonst hätten wir sagen können, das passiert jetzt auch wieder. Was passiert sonst so in der Liga? Eigentlich ist so viel Interessantes ist gar nicht. Ich dachte irgendwie, die Zeit ist interessanter. Hoffenheim steigt fast mit Gisdol ab. Jens Keller war bei Schalke, das fand ich auch interessant und wird Vierter mit Schalke. Und ich glaube, die Schalke-Fans waren komplett enttäuscht, dass man die Champions League verpasst. Die wussten auch noch nicht, was da mit ihnen passiert. Und die Eintracht erreicht Platz 6 mit Fee. Aber vielleicht mal so viel zu den Entwicklung dort. Ich glaube, eigentlich ist das mit den Bayern und Dortmund da schon am interessantesten. Ja, genau. Patrick, willst du es? Oder nee, ich würde eigentlich kurz da nochmal reingehen, weil ich eigentlich, können wir kurz darüber sprechen, was das gemacht hat, dieses Pressing-Ding mit Dortmund in der Liga? Weil, also vielleicht sind wir uns da eh alle einig, dass das halt enormen Einfluss auf die Liga hatte, oder? Also was Dortmund gemacht hat, dass die Bayern selber beeinflusst hat und dass eigentlich dann schleichend in den nächsten Jahren fast jede Mannschaft so, ich weiß nicht, gepackt hat oder dass fast jede Mannschaft versucht, es auch umzusetzen. Max, hast du da, also jetzt habe ich einfach eine Aussage gemacht, geschlossene Frage, aber du weißt sicher damit umzugehen.
Ist selbst schon genügend gestellt in meiner Karriere. Ich finde, also die Auswirkungen sind natürlich groß und ich finde, man muss aber jetzt zumindest in einer solchen Sendung dann ein bisschen genauer hingucken, weil es eben nicht nur Pressing war. Weil Leute, ich habe das auch schon ganz oft gesagt, Klopp hat das Pressing in die Liga gebracht, aber ganz so stimmt es ja nicht. Klopp hat ja vor allem Gegenpressing in die Liga gebracht. Das war sehr gut. Und Klopp hat das Umschaltspiel anders gespielt als zum Beispiel in Slomka. Bei Slomka war es damals noch eine Sensation, dass er diese 10-Sekunden-Regel hatte. Also 10 Sekunden nach Ballgewinn soll es den Torabschluss geben. Und oh Wunder, er hat das im Training auch mit einer Stoppuhr trainieren lassen. Das gibt's ja gar nicht. Also gut, man war damals noch auf einem anderen Stand. Und was Jürgen Klopp ja auch gemacht hat, war also den Gegner jagen. Aber so in der Offensive stehen, dass du auch ins Gegenpressing gehen kannst. Also sprich ein Positionsspiel in der Offensive, das aber auf den Ballverlust hin ausgerichtet ist. Und ich würde sagen, die dritte Komponente, und das war das, was sie vor allem 11-12 richtig gut gemacht haben, waren diese Klatsch-Pass-Tief-Kombinationen, die heute total üblich sind. Aber wie oft da auf Marco Reus, also der erste Ball ging auf Marco Reus, der hat ihn nur abgelegt auf Sahin oder wen auch immer und dann kam der tiefe Ball und das war der, der quasi alle Linien überspielt hat. Und das hat nochmal das Tempo erhöht, weil du über diese Kombination, da hast du keine 10 Sekunden mehr gebraucht, da hast du 6 Sekunden zum gegnerischen Tor gebraucht. Und ich glaube, diese drei Komponenten sind in die Liga reingekommen. Pressing, Gegenpressing aber vor allem auch, dann dieses ganz, ganz schnelle Umschaltspiel und dieses richtig den Gegner auch in Räume reindrängen und da dann zupacken. Das wurde dann später noch intensiver durch einen anderen Verein, in Anführungszeichen, der hoher gekommen ist. Aber ich finde, in so einer Sendung hier sollte man dann darauf hinweisen, es war ein bisschen mehr und hat aber die Liga ganz krass geprägt, weil du musstest als Gegner damit umgehen können und ganz viele konnten es eben nicht. Da gab es halt Ballverluste ohne Ende, Gegentore, die kassiert sind und wenn du dann hinten lagst, hast du versucht, irgendwie ein Tor zu erzielen und wurdest dreimal ausgekontert von Dortmund und von Bayern und von anderen.
Ich würde für 12-13 auch noch ergänzen, dass die Liga das zwar versucht zu adaptieren, aber es nicht sonderlich gut kann, was auch ein Grund dafür ist, warum Freiburg dann 12-13 so erfolgreich sein wird, dass man das kann, dass man Offensivspieler hat, die sehr gut darin sind. Die Freiburg war jetzt nie ein Gegenpressing-Team unter Streich, aber die zumindest im originären Angriffspressing sehr wenig Fehler gemacht haben. Und ich würde behaupten, dass es viele Mannschaften in der Liga einfach mit dem alten Trainer probiert haben, sich darauf anzupassen, das aber nicht so richtig gut hinbekommen hatten und dann einfach auf zwei Arten und Weisen überspielt wurden. Weil, also ich würde schon sagen, 12-13 ist die einzige Saison, die ich erinnere, wo, also wir hatten viele erfolgreiche Saisons unter Streich, aber das war die einzige, wo es diverse Spiele gab, wo es einfach ein Klassenunterschied war. Taktisch im Auftreten gegenüber der anderen Mannschaft, wo, klar, wir werden jetzt gleich auch noch über Max Kruse sprechen und Jan Rosenthal und eine unglaublich krasse individuelle Saison, aber man war halt auch einfach taktisch das bessere Team in 14 von 17 wahrscheinlich oder so, Aufeinandertreffen gegen Teams.
Haben wir überhaupt schon gesagt, wo Freiburg da gelandet ist?
Nein, nee, das wollte ich jetzt klar machen. Ja, ich habe mir die eigene Brücke gebaut und bin da nicht drüber gegangen.
Surprise, ja, sie sind abgestiegen. Nee.
genau, man wurde Fünfter, weil man am letzten Spieltag gegen Jens Keller Schalke nicht gewonnen hat. Wenn man da zu Hause gewonnen hätte, wäre man Vierter geworden. Da hatte man ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Den Satz nutzt man häufiger mal, aber an dem Tag hat es tatsächlich gestimmt. Da hat Freiburg eigentlich das vermissen lassen, was man 33 Spiele davor gezeigt hat. Man ist gleichzeitig ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen, hat das in Stuttgart verloren, 2-1. Ja, das DFB-Pokal werden wir noch ein paar Mal schmerzhaft drüber sprechen im Laufe der Sendung. Und ich habe jetzt die Offensive leicht angedeutet. Man hat vor der Saison im Sommer Max Kruse geholt für 500.000, damals von St. Pauli. Man hatte dann im 4-4-2 eine offensive Viererreihe mit Schmid, Kruse, Rosenthal und Caligiuri, die alle unglaublich viel gescored haben und die vor allen Dingen sich damit ausgezeichnet haben, dass sie vorne keine feste Position hatten. Es war die ganze Saison durch Thema in allen Medien, in Freiburg dann irgendwann nicht mehr ganz so sehr, aber jede Sportschau-Berichterstattung war, ja, Freiburg spielt ja ohne echten Stürmer, weil da vorne Kruse und Rosenthal gespielt haben, eben fluide, das vorne hohes Pressing und einen flachen Aufbau von hinten raus. Und aus der Saison noch, das möchte ich noch als persönliche Anekdote, weil die auch mit Christian Streich was zu tun hat, gibt es die schöne Interviewaussage von Pavel Krümmersch, der sagt, er musste sich ein bisschen an Christian Streich gewöhnen, weil der plötzlich von ihm verlangt hat, dass er das Passen lernt. Das fand ich sehr schön von einem Innenverteidiger. Ja, das war so in Freiburg los.
Aber sagt mal, ist Max Kruse damals auch so richtig ins Pressing reingegangen? War das damals so?
Er war noch schlank damals.
Schon. Ja, ich glaube, das ist vielleicht halt so ein Ding von einem aufstrebenden Spieler. Ne? Also kam von St. Pauli aus der zweiten Liga, oder? Schon richtig, ne? Und hat sich dann voll reingehauen, wenn ich das auch richtig im Kopf habe. Du bist skeptisch.
Ich meine, er hatte auch nicht mit Ball diese weiträumige Rolle in Freiburg, die er dann später bei fast allen seinen Stationen hatte, sondern da war es noch die klassische 4-4-2 hängende Spitze, die man in Freiburg dann mit diversen Leuten danach besetzt hat. Also ich erinnere mich ans erste Tor von Max Kruse und es ist entstanden durch eine eigene Balleroberung damals. Deswegen auf jeden Fall.
Ja, schwimmender Neunhalber, wie Streich das dann ja immer genannt hat. ich glaube, die Saison ist halt schon auch deswegen sehr interessant, weil hier entsteht, glaube ich, auf jeden Fall so ein erstes Bild vom Streichfußball, das sich irgendwie sehr, sehr lange hält eigentlich. Ne? Also zumindest unter den Leuten, die sich irgendwie mit Taktik, also für Taktik interessieren, weil das wird nicht mehr immer so funktionieren, was er da macht, aber da hat man halt, glaube ich, gesehen, was so sein Plan ist. Also ne, 4-4-2, fluide Positionen vorne, hohes Pressing, flacher Aufbau. Und das im flachen Aufbau auch durchaus dogmatisch, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass da eigentlich keine langen Bälle gespielt wurden. Genau. Und da würde ich sagen, im Kontext von der Bundesliga, ich glaube, Patrick, du hast es eigentlich auch schon im Prinzip so gesagt, Freiburg gehört zu den wenigen Teams, die es halt schaffen, diesen aktiven Plan gegen den Ball durchzuziehen und auch eins der guten Pressing-Spieler zu werden. Und das war damals halt noch ein enormer Vorteil gegenüber einem großen Teil der Liga.
Ja, aber interessanterweise, als du jetzt gerade das mit dem flachen Aufbau erzählt hast, dachte ich mir, Mensch, da müssten sie ja eigentlich als eins der wenigen Teams gegen Dortmund und Bayern Bestand gehabt haben, aber haben gegen beiden Spiele gewonnen, zum Teil auch deutlich in Dortmund. Also es hat, vielleicht fängt das auch schon an. Ich meine, dadurch, dass sie so gut abschneiden in der Tabelle, stehen sehr viele Teams hinter ihnen. Aber das war ja schon nochmal, die Rückrunde hat man quasi weitergezogen in die neue Saison hinein, dass du eben einfach im ersten Schritt selten verloren hast und vor allem nicht gegen Teams, die hinter dir stehen. Und dann, dass das hinten raus dann mit Schalke nicht geklappt hat, da weiß ich aber auch noch, dass das damals doch auch so ein Gefühl war, ach, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen für Freiburg. Und war das nicht damals auch noch so eine Diskussion, oh Gott, dann vertreten die Deutschland im Europapokal? Ich glaube, mich da so ganz dunkel dran zu erinnern.
Ich finde, diese Diskussion gibt es immer noch im Internet, ne? Also, wenn ich jetzt das über Heidenheim lese oder so, naja. Vielleicht, Mischa, du hast gerade über Dogmatismus gesprochen, vielleicht passt das ganz gut als Erklärung dafür, warum man damals gegen Bayern und Dortmund keine Chance hatte, dass Streich in den ersten Jahren vielleicht ein bisschen noch lernen musste, dass er gegen Top-Teams sein Spiel vielleicht doch umstellen muss. Also, dass man halt wirklich versucht hat, nichts umzustellen und dann halt in Dortmund einfach nicht die individuelle Qualität hatte, um da flach hinten aufzubauen und dann halt aufgefressen wurde.
Aber gegen Bayern war es knapp, sehe ich gerade, ne? Also 1-0 und 2-0 verloren. Gegen Dortmund ist deutlich gewesen, ne? Ja. Aber hey, die Spiele habe ich nicht im Kopf. Genau, ob wir so genau reingehen.
Ja, ich glaube, die Bayern waren dadurch dann schon Meister. Und dann hat es, glaube ich, so ein bisschen nachgelassen. Wenn ich nicht gerade irgendwie komplett daneben liege. Aber ich glaube, das waren dann schon diese rotierten Bayern, ohne dass ich es jetzt kleinreden will. Es war ja nur ein 1-0 auswärts in München. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ja genau, also das war genau das Spiel zwischen Heimspiel gegen Barca 4-0 und Auswärtsspiel in Barca 3-0. Ich klicke mal nochmal auf die Ausstellung. aber da werden wir
das
sehen.
Ja, Namen.
Ja, Timoschuk, Luis Gustavo auf der Doppelsechs, Can und Shaqiri und Mandzukic und Pizarro, also sprich ja komplett durchrotiert, muss man sagen. Also deswegen müssen wir ein kleines Sternchen dann doch dran machen.
Ja, 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 okay. Hey, habt ihr noch was zur Saison?
Ich würde gerne Max fragen, weil ich es nicht mehr so richtig präsent habe und ich mich damals noch nicht so sehr mit Taktik befasst habe, wie haben denn die Heinkes Bayern so reagiert auf Klopps Umschaltfußball? Weil so richtig, also man hat es dann auch gelernt, aber eigentlich hat man ja schon eigene Antworten gefunden.
Ja, also sie haben sich auf jeden Fall das Pressing auch drauf geschafft und das Gegenpressing. Und letztlich war es aber vor allem Martinez. Also die Holding Six, damals wurde sie eigentlich erfunden und heute nochmal aufgewärmt. Aber das war doch der wesentliche Unterschied, dass du einen Wellenbrecher hattest, der sowohl am Boden als auch vor allem in der Luft im Grunde kaum zu besiegen war, zumindest für Bundesliga-Gegner. Und du deswegen ein bisschen weniger in diese Konter reingelaufen bist, die es manchmal noch gab, und du in den engen Spielen seltener in Probleme reingelaufen bist. Und dann war es natürlich Prime, Robben, Ribéry, gerade Arjen Robben ja immer in den wichtigen Spielen dann getroffen. Und ansonsten war der Kader jetzt auch nicht so schlecht, aber ich glaube, das war so die Entwicklung, die quasi da beim FC Bayern passiert ist und die ja dann auch knapp gereicht hat, um gegen Dortmund mitzuhalten, auch wenn es ja in allen Spielen eng war. Also sie haben damals den Supercup gegen Dortmund gewonnen und obwohl dieser Titel niemandem etwas bedeutet, war es offenbar nach allem, was man heute weiß, damals fürs Trainerteam sehr wichtig und auch für die Spieler, weil die gesehen haben, ach, wir können ja doch gegen Dortmund gewinnen. Das war ein 2:1, genau, zum Auftakt. Weil das ja vorher der Fluch war. Also wir kommen ja quasi aus dem 2:5 im DFB-Pokalfinale und dann Finale der Horm verloren, ja, raus bei Bayern. Also das war quasi das, wie Heinkes darauf reagiert hat. Aber ich glaube, das waren weniger die krassen taktischen Kniffe, sondern eher Martinez noch mit ins Team dazu geholt, dazu noch ein paar andere ganz gute Spieler und dann aber halt auch ins Rollen gekommen und über alle irgendwie drüber gerollt. Also das war ja diese 9:2 Hamburg-Saison. Also wo man gegen den HSV 9:2 gewonnen hat. Also das war ja krass.
Ich glaube, also vielleicht, genau, es gab da nicht auch diese Diskussion, dass Bayern jetzt halt Dortmund kopiert, einfach nur mit mehr Geld so und das dann, also sind die vielleicht eigentlich nicht so gut und nicht so originell wie das Original, aber können
die Diskussion halt hat doch sogar Jürgen Klopp aufgemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
Stimmt, ja, kann sein. Ja. Gab es nicht sogar einen China-Vergleich oder so? Naja, ich halb Erinnerungen jetzt gerade. Aber das ist ja dann schon interessant, dass halt Klopp nicht nur die Teams hinter sich irgendwie beeinflusst hat, sondern eben auch das Team vor sich, zumindest in dieser Heinkes-Saison. Aber ich würde das jetzt als Brücke nehmen für die Saison 13-14, weil Heinkes ist dann ja weg. Und es kommt Guardiola in die Liga und da beginnt dann eben nochmal eine deutlichere Bayern-Dominanz. Ich habe hier das ich weiß gar nicht, ob das in dieser Saison gefallen ist, das Stichwort Zahnarztbesuch. Ich glaube, das kommt eigentlich erst in späteren Saisons, ja. Aber eigentlich gilt es auch dafür. Ne? Also die Frage war nicht, ob Bayern gewinnt, sondern mit welcher Formation Bayern gewinnt. Und das ist schon eine interessante Sache, weil da dann plötzlich ein Trainer gekommen ist, der jedes Spiel irgendwie seine Formation auf den Gegner angepasst hat, obwohl Bayern ja individuell überlegen war. Und das ist eine Sache, die auch weiter unten bei den Teams mit einer geringeren Kaderstärke passiert ist, nämlich das ist Tuchels große Saison in Mainz. Und da haben wir eben diese Idee von, wir spiegeln den Gegner. Ne? Das bedeutet nicht, dass man genau die gleiche Formation hat, sondern eben immer die passende Formation auf den Gegner, um sich dann eben in bestimmten Räumen Vorteile zu schaffen. Aus dieser Saison kommt auch mein absolutes Lieblingsvideo, nämlich Tuchels Ausraster wegen Sean Parker, was irgendwie im Fußballumfeld passiert ist. Könnt ihr mal auf YouTube googeln, wenn ihr Lust habt. Aber genau,
also das
ist wirklich.
Bei mir klingelt gerade ehrlich gesagt gar nichts.
Gar nichts? Okay, guckst du dir irgendwann mal an. Es ist.
Aber worum ging es denn grob? Warum magst du es so?
Weil er sagt, es ist kein, also ne, Sean, so schwer zu erklären, es hat Meme-Potenzial. Du, Ich werde es hier abbrechen.
Okay, dann werden wir es
nicht gut erklären. Das klingt nämlich komisch. Könnt ihr auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und weil ich mir immer vorstellen musste, wie Tuchel das bei PSG macht mit Mbappé. Okay, kurze Sidetrack. Slomka übernimmt in Hamburg, einen Namen, den wir vorher schon genannt haben, aber der funktioniert eben nicht. Und Nürnberg und Braunschweig steigen ab. Stevens rettet Stuttgart, ist so knapp überm Strich. Ne? Das sind die Sachen, die da irgendwie passieren. Aber ich denke mal, die Guardiola-Geschichte ist so die wirklich interessante. Patrick, du hast jetzt die Ehre, nochmal den SC Freiburg und was da passiert ist, kurz zusammenzufassen.
Genau. 13-14 ist ein sehr großer Umbruch im Sommer erstmal. Also die Saison hinterlässt Spuren, die gute in der Saison davor, und sorgt auch, glaube ich, für die tiefsten Wunden in Freiburg in der Richtung, man verliert ja seine Leistungsträger immer, wenn man eine gute Saison spielt. Die heilen jetzt so ganz langsam, diese Wunden, weil es in den letzten Jahren nicht ganz so war. Man verliert in diesem Sommer Daniel Caligiuri, Jan Rosenthal, Cedric Macchiardi, Max Kruse und Johannes Flum. Alle an Bundesliga-Konkurrenten und alle mit sehr niedrigen Ausstiegsklauseln, die Dirk Dufner damals in die Verträge eingebaut hatte, weswegen der auch nicht mehr so gut gelitten ist in Freiburg, Dirk Dufner. Man hat dann aber was Gutes gemacht auf dem Transfermarkt. Ich glaube, damals waren Hartenbach und Seier schon in Verantwortung, ja, mit Sicherheit, schon ab 2012, glaube ich. Man holt Wladimir Darida, Admir Mehmedi, Felix Klaus und Nicolas Höfler zurück, der war davor in Aue. Und man denkt eigentlich, man baut sich so das nächste große Team. Und das funktioniert aber nicht so richtig in der Hinrunde. Die Europa League ist damals wirklich eine erhebliche Bürde. Streich fängt ab dem dritten Spieltag an, die Spieler zu schonen für einen Abstiegskampf. Man rettet sich irgendwie in die Rückrunde. Man ist 16. nach der Hinrunde. Und nach der Winterpause setzt sich dann durch, dass der Kader eigentlich ganz gut ist. Admir Mehmedi kommt richtig gut an, spielt eine super gute Halbserie, Wladimir Darida auch. Man rettet sich dann relativ früh, im April. Taktisch passiert gar nicht so viel. Man spielt immer noch das 4-4-2, ähnlich wie in der Vorsaison, immer noch ohne klaren Mittelstürmer oder Zielspieler. Und man steigt nicht ab, obwohl man Europa League spielt. Das ist immer wichtig in Freiburg zu betonen, weil sich das gerne als Mythos hält, dass es so wäre, dass Freiburg immer absteigt, wenn man europäisch spielt. Das war jetzt kein Angriff an Max. Ich weiß, du hast es richtig gestellt in der letzten Folge.
Ja gut, es ist ja mal passiert. Anfang des Jahrtausends.
2001,
2002, ja. Genau.
Aber da, weil Sebastian Kehl gegangen ist, nicht weil man europäisch gespielt hat.
Da, weil Sebastian Kehl gegangen ist. Und hier ist es halt, und da sah es halt danach aus, weil diese Hinrunde halt so schlimm war.
Ja.
Und deswegen ist das immer bei mir im Kopf damit verknüpft, aber man hat es eben dann doch wieder geschafft, weil man halt auch damals, und das war ja eine Diskussion, die damals noch relativ neu war, die wurde danach noch 5-mal oder 6-mal geführt, aber weil man halt an Christian Streich festgehalten hat. Also das muss man schon nochmal betonen. Wir alle wissen jetzt, der SC Freiburg wird Christian Streich nicht entlassen. Christian Streich entscheidet selbst, wann er geht. Aber diese Anfangsphase, die war einfach richtig schlecht. Also bis zum ersten Sieg dauert bis zum 11. Spieltag. Da gewinnt Freiburg zum ersten Mal. Und ja, man hat die Europa-League-Belastung dazu. Aber ich weiß schon noch, dass damals vor allem außerhalb Freiburg diese Trainerfrage wieder und wieder und wieder gestellt wurde. Und nur in Freiburg selber hat man gesagt, ja, kommt, lasst mal und so weiter. Und das würde ich schon noch mal gerne betonen wollen, weil wir haben leider nicht die Zeit, hier ganzes Name-Dropping zu betreiben. Aber wenn man sich hier durch diese Spielzeiten durchklickt, so wie wir das machen, welche Trainernamen man da sieht, also nur, ich habe jetzt in der Saison vorher zum Beispiel Sammy Hübche und Sascha Lewandowski bei Leverkusen nochmal gesehen. Und dann setzt das so ein Domino-Effekt in Gang, dass man versucht, die 10 Trainer seitdem sich nochmal zu überlegen. Und das ist eben bei Freiburg nicht passiert. Und da war das schon eine der Momente, wo das, glaube ich, außerhalb von Freiburg gar nicht so sehr verstanden wurde, dass man an Christian Streich festhält. Weil es gab zwar Gründe für die Krise, Abgänge und so weiter, aber eben auch dieses, dass er die Europa League, er hat es gar nicht ernst genommen, er hat Deutschland gar nicht würdig vertreten, was soll denn das? Und dann spielen die so schlecht. Da geht das zum ersten Mal richtig national los, glaube ich, solche Diskussionen.
Ja, hey, ist sehr gut, dass du es sagst, weil ich glaube, wir können jetzt auch, also vor allem darüber sprechen, genau, retroperspektiv ist das alles irgendwie ganz klar, aber es hätte ja auch Argumente gegeben, warum es nicht funktioniert. Also man hätte ja auch einfach sagen können, vorher hatte Streich halt eine Menge Spieler, die er von früher kannte und jetzt kommt dann irgendwie der große Umbruch, es sind neue Spieler und die kann er halt nicht richtig einsetzen oder es braucht viel zu lang. Eine Sache, die ja übrigens also bis heute irgendwie auch noch ein bisschen gilt. Also es gibt zwar auch ein paar Gegenbeispiele, aber viele Spieler brauchen ja einfach einen Ticken länger bei Christian Streich. Und da scheint es ja auch so gewesen zu sein, dass es einfach eine Zeit lang dauerte, bis dieses eher neu zusammengewürfelte Team dieses 4-4-2, flacher Aufbau, hohes Pressing irgendwie umsetzen kann unter Christian Streich. Genau, deswegen, Patrick.
Ja, alles gut.
Einfach anschließen, ja.
Ich glaube, die Hinrunde 13-14 ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man ein gewisses Grundvertrauen hat, auch dass seine Idee einfach gut ist. Weil wir werden über einige schwächere Phasen ergebnistechnisch sprechen, wo die Leistungen ganz gut waren. Da wird die nächste Saison dazu gelten. Aber 13-14, die Hinrunde, war wirklich schlimm. Also die war auch fußballerisch schlimm. Das war, ich würde sagen, vergleichbar vom Abfall her zur Vorsaison wie jetzt Urs Fischer diese Hinrunde wahrscheinlich. Und Union hat ja dann die Ruhe nicht behalten, sondern hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt den frischen Impuls. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Und Freiburg hatte das halt auch. Man hat auch die Spiele, die man gewonnen hat. Man hat in Nürnberg 3-0 gewonnen und wenn Oliver Baumann an dem Tag nicht überragend spielt, verliert man 5-3. Das war wirklich ein grauenvolles Spiel. Man hat in Braunschweig sich irgendwie durchgemurkst. Und richtig gut wurde es erst nach der Winterpause, da dann auch relativ schnell, aber da hat man dann auch länger nicht gewonnen. Und eigentlich ist es eine gute Phase von Woche 25 bis 31, wo man alle Punkte sammelt, die man braucht für einen Klassenerhalt innerhalb von kurzer Zeit. Und das, also wir sind uns alle einig, Freiburg hat das nie so zum Selbstzweck gemacht, sondern also es ist trotzdem ein Bundesliga-Verein, der probiert, das Beste für den Verein zu machen. Aber dieses Grundvertrauen, das man hat in Streich, das gibt's an keinem anderen Standort. Und das ist wahrscheinlich auch der einzige Punkt, wo man sagen müsste, Streich hätte nicht an einem anderen Standort funktioniert. Also er hätte auf jeden Fall an einem anderen Standort nicht 13 Jahre funktioniert. Hm. Das war schon auch Freiburg einfach.
Hm. Aber vielleicht gilt sogar die Sache, also diese Frage, ob man Streich hätte, ob man sich von Streich hätte trennen sollen oder nicht, sogar wirklich eher für diese Saison als für die nächste. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja, genau, also da jetzt nochmal, wo wir drüber sprechen, finde ich es eigentlich plausibel, dass man genau hier sagen kann, okay, hier sieht man diesen besonderen Standort Freiburg schon.
Ja,
etwas,
vor allem.
Den ich ja immer etwas bezweifle, aber hier muss ich euch recht geben, okay, da war es besonders.
Ja, und eben auch im Kontext dessen, was in der Liga passiert. Das haben wir jetzt quasi mit Pep Guardiola schon angeschnitten, dass da eben quasi so ein Übertrainer reinkommt. Aber ganz wichtig ist eben auch Thomas Tuchel bei Mainz 05. Der eben nicht nur das Wort Matchplan und eben das Ausrichten am Gegner mit reinbringt, sondern der damit Erfolg hat. Und Lucien Favre, das ist ja auch die sehr erfolgreiche Gladbach-Saison. Gladbach landet ja dann wie Mainz 05 im Europapokal am Ende der Saison. Und dementsprechend, glaube ich, gab es da auch damals dann ein größeres Gefühl, es gibt hier so eine Wachablösung, dass so eine neue Art von Trainern jetzt Erfolg hat. Und ich habe dann noch geguckt, wer sonst noch so Erfolg hatte. Das war jetzt Dieter Hecking mit Wolfsburg, den kann man jetzt da, glaube ich, nicht nennen. Aber ich glaube, das kommt auch noch mit zu diesen Überlegungen mit dazu. Dass Christian Streich war damals ein Volker Finke 2.0. Und während das alles Freiburger positiv gemeint haben, weil sie eben mit Volker Finke sehr viele positive Dinge verbinden, zu Recht, war das, glaube ich, national eher negativ, weil das so ein bisschen so wirkte, als ihr wollt das jetzt reproduzieren, ihr wollt halt wieder so einen in Anführungszeichen Alten, obwohl ja Volker Finke auch nie ein Alter im Sinne seines Fußballs war. Aber wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, war das damals schon so ein bisschen der Vibe, dass man so das Gefühl hatte, Freiburg ist auch stur, wenn man jetzt auf Christian Streich setzt, weil man will halt unbedingt seinen Finke wieder haben, in anderem Gewand.
Und was man ja sagen kann, in der Zeit ist Streich sportlich ja auch stur. Also der hält ja fest an dem, was er da macht. Das wird sich noch ändern, aber diese Saison und nächste Saison hält er wirklich an diesem Grundplan, mit dem er am Anfang erfolgreich war, fest, weil es halt funktioniert hat und weil er halt noch genug gesehen hat, dass es vielleicht auch wieder funktionieren kann.
Ja. Vielleicht ist das nationale Bild gar nicht so schlecht, weil es ist ja der erste Rückschlag in der Trainer, also in der Profitrainerkarriere. Davor geht es anderthalb Jahre nur bergauf. Und also meine persönliche Erinnerung, vielleicht ist sie auch sehr Freiburg getrübt, war, dass ab der Sommervorbereitung Streich begonnen hat, sich so ein bisschen in seinem Selbstmitleid wohlzufühlen. Darin, dass Laufenspiele gegangen sind, und dann auch in der Hinrunde sehr extrem mit Schiedsrichterentscheidungen. Da gab es, glaube ich, auch dieses Interview nach einer Niederlage gegen die Bayern, wo er sehr, für mich, mit sehr viel Fremdscham überladen drüber spricht, dass ja die Schiedsrichter immer gegen die kleinen Vereine pfeifen und man daher ja gar keine Chance hätte gegen die Bayern und so. Ich war aber dann immer sehr Freiburg-mäßig und ich habe mich sowieso immer dafür geschämt. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Das ist der einzige Punkt, der für mich immer schwierig war bei ihm. Max, wie fandest du es? Du hast ja dann ein bisschen neutraler drauf geguckt und hast vielleicht auch besser das Gefühl dafür, wie das in Deutschland angekommen ist, wie Streich dann damals so aufgetreten ist.
Also jetzt, wo du es gesagt hast, glaube ich mich zu erinnern, vor allem hat man damals nicht irgendwie deutlich gegen Bayern verloren, war das das oder war das das?
Ja, aber man hat sehr früh eine rote Karte bekommen in der
10. Minute oder so. Ach ja, stimmt, genau, ja, ja. Ja, das stimmt. Das kommt noch mit dazu. Also ich glaube, also ich würde dir zustimmen, dass das Verhalten neben dem Platz damals auch noch seine Rolle dazu beigetragen hat. Und eben dieser Aspekt, auch wenn ich es jetzt zum dritten Mal sage, aber es scheint ja immer wichtig zu sein für Restdeutschland, wie sich deutsche Vereine präsentieren in Europapokalen. Und zwar gibt es dafür auch jetzt gute Gründe mit dem UEFA-Koeffizienten und so weiter und so fort. Aber eigentlich müsste es ja irgendwie einem Werder Bremen-Fan, zumindest in dieser Phase, ganz egal sein, wie Freiburg international spielt. Eigentlich müssten die sich wünschen, dass die lange mit dabei sind, weil Werder ging es ja damals auch nicht so gut. Aber das war eben. Also er hatte damals keinen so guten Ruf, das muss man echt sagen. Und auch eben mit der Emotionalität an der Seite und dass auch alles berechenbar war, das war ja auch ein klarer Unterschied zu eben zum Beispiel einem Thomas Tuchel oder einem Pep Guardiola. Da wusstest du, Thomas Tuchel hat zeitweise so viele Spieler in seiner Startelf rotiert, dass es einfacher war, diejenigen zu markieren, die geblieben sind, als eben die Neuen, weil der einfach von Spiel zu Spiel zu Spiel. Und da war Christian Streich das krasse Gegenteil, vor allem in der Rückrunde, glaube ich. Da war es doch im Grunde, glaube ich, immer dieselbe Elf, die mehr oder weniger auf dem Feld stand. Also ein bisschen konnte man da schon das Gefühl haben, naja, das hat vielleicht in der Jugend funktioniert und am Anfang ganz gut, weil du noch die guten Spieler hattest, aber jetzt sind die Spieler weg und der Fußball hat sich entwickelt, vielleicht bist du auch bald weg.
Und habt ihr eine Erklärung dafür, warum dieses 4-4-2, also seine Grundtaktik, vielleicht sprechen wir eher in der nächsten Saison drüber, warum das nicht mehr funktioniert hat, das ist wahrscheinlich die bessere Saison dafür.
Lass uns rübergehen, ja, genau. Machst du den Kontext Bundesliga?
Yes, mache ich gerne. Wir haben vorhin Paldada.
14-15, ne?
Ja, genau, Saison 14-15. Wir haben vorhin Paldada angesprochen, der übernimmt jetzt zum ersten Mal die Hertha. Außerdem, ganz schlimme Erinnerung in meinem Kopf, Di Matteo übernimmt Schalke. Und Misha hat hier zugeschrieben, das hatte ich aber nicht mehr auf dem Schirm, dass Di Matteo die Dreierkette in der Bundesliga einführt.
Eher so eine halbe Erinnerung. Guardiola hat sich ja auch schon Dreierkette gespielt und so, aber irgendwie habe ich das so stark im Kopf, ne?
Vielleicht das erste die Defensiv-Fünferkette, also so wie ich die Matteo erinnere zumindest.
Ja, ich glaube, das kann man streichen, aber hast schon recht, ja.
Genau, Weinz hier, sehr gute Saison mit Augsburg, die in die Europa League führt. Und das ist die Saison, in der Dortmund das letzte Mal mit Jürgen Klopp spielt, diese unglaublich schlimme Hinrunde spielt und sich dann am Ende, ich glaube, man wird Sechster, wenn ich es richtig erinnere, Fünfter oder Sechster. Siebter sogar, okay. Hat schon damals der siebte Platz gereicht für Europa. Also, ja. Und man muss sagen, die Bundesliga ist jetzt endgültig eine Pressingliga. Alle Teams können das und alle kennen das auch, dass gegen sie Pressing gespielt wird. Genau.
Ja, also genau, das passt zu der These, die ich gleich noch präsentieren werde. Aber kurz noch zum Kontext SC Freiburg. Es gehen Ginter, Baumann, Dian und Fernandes. Und es kommen Franz, Bürki, Torrejon, Mitrovic und vor allem Möller-Deli, der, glaube ich, für viele ein großes Versprechen ist. Aber das kann er leider nie einlösen, sondern ich glaube erst in der zweiten Liga bei St. Pauli dann eher. Ne? Und außerdem kommt Petersen zur Winterpause und Philipp wird hochgezogen. Vor der Saison schätzen den Kader, glaube ich, relativ viele als ganz gut ein und denken, dass ohne die Doppelbelastung Freiburg jetzt mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und deswegen kommt der Abstieg am Ende doch etwas überraschend. Freiburg kassiert in dieser Saison wahnsinnig viele Tore in der Schlussphase. Der Abstieg ist denkbar knapp am letzten Spieltag. Ich hoffe mal. Also wahrscheinlich habe ich jetzt genug schlechte Erinnerungen bei allen wachgerufen. Ich glaube, viele haben die Spiele im Kopf gegen Hamburg und so weiter, wie man eben echt immer in der letzten Minute diese Punkte verloren hat. Die Taktik bleibt unverändert. Und da würde ich jetzt in dieser Saison, würde ich Streich doch Dogmatismus vorwerfen. 4-4-2, hochpressen, flach aufbauen. Weiter. These. Und ihr könnt dann sagen, ob das plausibel ist oder nicht. Ich würde sagen, Streich wird Opfer einer Entwicklung, die er eben selbst mit in Gang gesetzt hat. Und zwar eben diesen Pressing-Fokus in der Liga. Ne? Also er gehört zu den Trainern, der das mit den, also als Nicht-Spitzenteam auf ein höheres Niveau gehoben hat. Und das machen immer und immer mehr Teams. Gleichzeitig stellt er sich eben nicht drauf ein. Also viele andere Teams fangen an zu bolzen einfach, weil sie hoch angelaufen werden und Angst haben vor einem hohen Ballgewinn. Es ist auch eher eine schlimme Zeit zum Fußball gucken oder zum Bundesliga gucken. Max, ich glaube, du fängst da den Rasenfunk an.
Da, das ist ja die erste Rasenfunksaison, ja.
Genau, ja. Und ich, ja, also vielleicht ist es auch noch eine Zeit, wo man ein bisschen begeistert ist vom Pressing auch, wenn man so taktisch interessiert ist, aber es fängt schon an zu nerven, würde ich sagen. Genau, also These, Streich setzt die Entwicklung selber in Gang und wird Opfer dieser Entwicklung, weil er hält eben am flachen Aufbauspiel fest und läuft dann halt oft selber in Pressing der Gegenmannschaften. Und ich glaube, daran ist es letztendlich auch gescheitert. Würdet ihr dem zustimmen?
Ich schwanke. Ich weiß nicht, ob quasi die Rolle von Christian Streich da ein bisschen überbewertet wird hinsichtlich, weil er war ja nicht der Einzige, der diese Entwicklung in Gang gesetzt hat. Und wenn ich mich, also eigentlich müsste ich mich da jetzt sehr gut dran erinnern, weil ab dann haben wir Sendungen gemacht. Hier, 34. Spieltag, das Tuchel-Problem der Liga mit Stefan Uersfeld und Tobias Escher. Also die Sendung muss ein Banger sein bei den Gästen, auch wenn ich als Moderator damals ganz, ganz fürchterlich war. Aber war, ich glaube, das war doch damals einfach so eine richtige Kack-Saison. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, aber die war auch nicht so arg interessant und attraktiv. Die Bayern sind über alle drüber gerollt. Es war super langweilig. Das war die Phase, wo es nur darum ging, holen sie jetzt endlich den Champions-League-Titel. Haben sie nicht geholt. Oh Gott, Guardiola ist der Schlechteste überhaupt. Andere fangen an zu bolzen. Pardadei, überhaupt nichts gegen ihn persönlich. Aber Pressing wird halt dann lang überspielt und vorne muss man irgendwie, versucht man die Tore zu machen. Und Schalke hat, glaube ich, auch ähnlich gespielt. Und ich hatte nicht das Gefühl, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, dass sich Freiburg da irgendwie taktisch einem Trend nicht mitgemacht hat. Also ja, klar, den Trend nicht zu, wir machen einen Matchplan für jeden Gegner. Das hast du ja gesagt, stur halt quasi so ein bisschen schon. Aber Freiburg ist gegen diese Dynamik dieser Saison, glaube ich, nicht angekommen. Und das war es eher. Und das war halt eher alles so, es war halt alles so wahnsinnig unnötig.
Jetzt haben wir hier die zwei Extreme. Patrick, du kannst vermitteln oder dich auf eine Seite schlagen.
Ich glaube, ich würde mich auf Max Seite schlagen.
Ah.
Aber aus diversen Gründen. Also einmal diese ganzen späten Gegentore. Ich glaube, die machen was mit einer Mannschaft. Ich habe, für mich war es absolut verrückt, dass Bochum die letzten zwei Spiele in der aktuellen Saison gewonnen hat. Also 31 und 32, weil das für mich, also das hat so sehr 2015 getriggert, als sie beide Male nach der 3-0-Führung die Führung fast verspielt hätten, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wie Freiburg halt damals. Und wenn man dann so einen Strudel hat in einer Saison mit späten Gegentoren, dann spielt man halt gegen Bundesliga-Teams und wenn man dann so ein bisschen zweifelt, dann reicht das schon, dass man halt wieder zweifelt und dann wieder das Gegentor bekommt. Das war auf jeden Fall der Fall. Das war aber vor allen Dingen in der Hinrunde so. Ich glaube, das wird in der Rückrunde ein bisschen übererzählt, weil dieses Hamburg-Spiel am 32. Spieltag war. Da verliert man den Sieg aber wegen einer Schiedsrichterentscheidung, die bis heute der Grund dafür ist, warum ich mit dem VAR ein bisschen was anfangen kann, weil das ein absoluter Skandalpfiff war. Egal. Und dann war aber, glaube ich, tatsächlich eher ein bisschen der Fall, dass man sich auch ab und zu ein bisschen zu sicher gefühlt hat. Man hatte eine sehr gute Phase Mitte der Hinrunde, nochmal Mitte der Rückrunde und war dann eigentlich nach dem Köln-Spiel Mitte der Rückrunde 14. Und es gab damals Berichte darüber, dass es das einzige Mal in der ganzen Streichzeit war, dass es in der Kabine nicht so richtig gestimmt hat. Also dass Streich auch danach, nach dieser Abstiegssaison sehr viel Wert drauf gelegt hat, nochmal mehr als vorher mit allen Spielern zwei, dreimal zu sprechen über ihre Rolle und was es mit dem Team macht, wenn sie nicht spielen. Und dann hatte man das Gefühl, die Mannschaft trägt sich irgendwie selbst wieder in diesen Abstiegskampf rein. Dann hatte man ganz miese Auftritte und das Knackspiel, das Heimspiel gegen Paderborn, das man absolut bodenlos gespielt hat und 2-1 verloren hat, völlig zu Recht. Und hat sich dann trotzdem nochmal rausgekämpft und gegen die Bayern gewonnen am vorletzten Spieltag und hat sich dann nochmal sicher gefühlt. Weil vor dem 34. Spieltag war eigentlich klar, es muss alles schief gehen, dass man absteigt oder halt direkt absteigt, und es ist alles schief gegangen. Und das war, irgendwie war dieses ganze Gemengelage in der Saison so, dass man, also man hat in vielen Spielen gesehen, dass diese Mannschaft eigentlich mit der Streichidee Punkte holen kann, dass es mir zu kurz greift, diese Streichidee als Erklärung dafür zu nutzen, dass man absteigt. Also es gab sicherlich Probleme, dass man zu dogmatisch war. Aber es lag, glaube ich, auch einfach viel an der Dynamik einer Abstiegskampfsaison, die viel in der Mannschaft stattgefunden hat. Und das, ich hasse die Erklärung immer, weil das ist halt immer, wenn man, das ist immer schwammig, weil das kannst du halt nicht greifen. Aber
hey, Fußball ist ja auch schwammig. Also, und ich glaube eben, das ist ja wirklich auch eine Sache, die man von verschiedenen Teams kennt. Ein Abstiegsstrudel, so eine Dynamik kann Teams runterreißen. Ne? Ja, das würde ich auch auf jeden Fall gelten lassen. Okay, ihr werdet aber vielleicht noch sehen, wo mich das jetzt hinführt, meine These. Ich glaube, ein bisschen an ihr festhalten muss ich. Aber wir können es dann später nochmal besprechen. Habt ihr noch was zur Abstiegssaison? Oder wollen wir die langsam auch hinter uns lassen?
Ja, ich glaube, man muss nur nochmal betonen, wie das eben am letzten Spieltag war. Dass man eben aus dem Sieg gegen Bayern rauskommt und das ist wirklich, also es war jetzt nicht komplett vergleichbar mit dem Abstieg Nürnberg damals, 98, aber schon nah dran. Ich weiß noch, dass wir damals die HörerInnen tippen haben lassen, wie quasi das Abstiegsszenario sein wird. Und ich habe noch meinen Tipp hochgeladen, etwas, was ich heute nie machen würde, weil ich chronisch schlecht bin bei sowas. Aber da lag ich nämlich richtig, weil ich als Berufspessimist und weil ich Freiburg eben einfach glaubte zu kennen, es genauso getippt habe, wie es dann nämlich gekommen ist, dass nämlich alle gewinnen, die nicht gewinnen dürfen, und Freiburg dieses letzte Spiel verliert. Und es war damals schon dramatisch, und wenn es einen badischen Günther Koch gäbe, dann wäre das auch, glaube ich, mehr im Fußballgedächtnis verankert.
Fun Fact für alle RasenfunkhörerInnen, weil die Podcast-HörerInnen wissen das schon. Ich war damals auf Sky zu sehen, weinend im Block in Hannover. Das war
ja. Ja, es war schon bitter. Ich habe es zum Glück nicht gesehen. Ich war mir auch so sicher. Also ich war mir nämlich so letzter Spieltag, aber es war ja Pfingsten, glaube ich. Und dann war ich mit Freunden auf einer Hütte ohne Fernseher. Aber ich dachte auch nicht, dass noch was passiert. Deswegen, ich war nicht so pessimistisch. Naja. Scheiße gelaufen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt von wegen dieses, warum man Streich vielleicht nicht irgendwie vorher entlassen hat oder so. Ich glaube, da würde ich euch jetzt wieder mehr Recht geben auch. Man hat eigentlich schon gesehen, das Team ist im Prinzip gut genug, um die Liga zu halten, mit einem Kader, der um den Abstieg sowieso mitspielen sollte. Und es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, okay, mit Streich funktioniert das überhaupt nicht mehr oder so. Sondern es war halt schon sehr, sehr viel unglücklich einfach. Und da würde ich sagen, konnte man schon sehr gut nachvollziehen, warum man Streich irgendwie gehalten hat. Und da würde ich dann auch sogar zur nächsten Saison springen. Ich mach kurz beides, ja. Kurz Kontext, zweite Bundesliga. Also wir verlassen jetzt die erste Liga und gehen in die zweite Bundesliga. Nur damit ihr das halbwegs vor Augen habt, liebe Hörerinnen und Hörer. In der zweiten Liga spielen damals noch 1860 München und Kaiserslautern. Und es ist halt das, ich glaube, zweite Jahr von RB Leipzig. Ich glaube, das erste Jahr haben sie den Aufstieg nicht geschafft. Mhm. Dieses Mal werden sie es schaffen, aber nur als Zweiter hinter dem glorreichen Sportclub aus Freiburg. Damals Leipzig mit Rangnick und wer schon im Team ist, sind Gulaschi, Selke, Paulsen, Klostermann, Orban, Khedira, also Rani Khedira, ne, und Forsberg. Also ordentlicher Zweitligakader, würde ich mal sagen. Aber auch Freiburg muss sich eigentlich im Kader her nicht verstecken. Das wusste man damals noch nicht, wie gut diese Spieler sind. Aber im Nachhinein konnte man das schon ganz gut sehen, weil hier wird der Kader für die nächsten Jahre gebaut. Es gehen zwar dann so Topspieler wie Darida, Memedi, Bürki, Schmid, aber Petersen bleibt. War nicht ganz klar am Anfang, aber irgendwann kam die Nachricht, die, glaube ich, viele sehr euphorisiert hat. Und es kommen Niederlechner, Grifo, Kleindienst, Kübler und Abraschi. Philipp bleibt übrigens auch noch. Und meine These damals war ja, Streichs dogmatischer Ansatz mit
4-4-2, flacher Aufbau, hohes Pressing, ne? Also der wird jetzt in der zweiten Liga gut funktionieren, weil man ist ja kadertechnisch überlegen und das müsste ja so einer Favoritenrolle sehr gut entgegenkommen. Dann ist aber halt was passiert, was ich damals nicht erwartet habe. Nämlich nach zwei Mini-Krisen hat Streich tatsächlich den langen Ball eingeführt in der zweiten Liga. Also weil man dann eben manchmal doch zu ausrechenbar war, ging das dann, hat Streich das dann irgendwie angefangen, so ich glaube ab Mitte der Saison.
Ja. Genau. Ich hab eine These dazu, die ein bisschen dazu passt, was wir später besprechen. Das ist auch das erste Mal, dass Streich einen taktischen Plan für einen Spieler ändert oder einen taktischen Plan ändert, weil er einen Spieler dazu bekommt. Weil die taktische Änderung geht damit einher, dass Florian Niederlechner in diesem Winter nach Freiburg kommt. Es ist das erste Startelfspiel von Florian Niederlechner, wo man das erste Mal lange Bälle schlägt, nämlich beim FSV Frankfurt. Damals startet man mit dem Doppelsturm wieder Niederlechner GD, nachdem man die ganze Hinrunde Petersen Philipp gespielt hatte. Also schon ein deutlicher Stilbruch. Und nachdem man auch gerade mit GD und das auch später mit Niederlechner noch machen wird, auch einfach hohes Pressing spielen könnte, sagt er, okay, jetzt haben wir die athletischen Spieler, wo wir einfach Ball langschlagen, Ball jagen und dann aus den Räumen, wo wir die zweite Bälle gewinnen, da machen wir dann Umschaltsituationen draus. Das werden wir später diverse Male sehen. Kevin Schade wird eine Sonderrolle bekommen, Nico Schlotterbeck und so weiter. Das so vielleicht das kleine Beobachtung dazu. Ja, genau.
Ja, voll gut. Also, weil ich glaube, das könnte man vielleicht auch noch sagen, vorher dieses 4-4-2, das war halt auch ein wahnsinnig starres System, in dem Spieler eine bestimmte Rolle zugewiesen bekommen hatten, egal welcher Spieler dort oder dort gespielt hat, der musste diese Rolle halt ausfüllen. Mhm. Also das war nicht so sehr auf die einzelnen Spieler zugeschnitten, was, glaube ich, gerade für junge Spieler eine gute Sache ist. Also weil man so klar weiß, was man machen muss. Ne? Genau, ja.
Und vielleicht noch ein Randaspekt, aber das rekonstruiere ich jetzt. Ich habe das nicht mehr in der Erinnerung gehabt, aber das ist ja eine der letzten Saisons von Julian Schuster, der ja immer so ein bisschen der verlängerte Arm von Christian Streich war, im Zentrum, und der fällt im Grunde die komplette Rückrunde aus und der macht insgesamt nur sehr, sehr wenige Minuten. Also ich könnte mir vorstellen, könnt ihr jetzt besser sagen, dass es auch daher kam, dass man vielleicht manchmal das eigene Mittelfeld gar nicht mehr in den Spielaufbau einbezogen hat.
Also absolut. Hätte man damals 2020er Nicolas Höfler gehabt, hätte man wahrscheinlich anders gespielt. Aber der wurde ja von Jahr zu Jahr besser, wie wir wissen.
Das stimmt, tatsächlich, ja. Ich würde jetzt aber noch mal ganz kurz ein allgemeineres Thema ansprechen, Max, auch um dich reinzuholen, weil es gibt, also zweite Liga, ne? Mhm. Man kennt es ja, dass es gibt so dieses Bild vom heilsamen Abstieg für Teams. Das, für Freiburg stimmte das ja, wissen wir jetzt im Nachhinein. Ne? Also tatsächlich hat man sich dort spielerisch weiterentwickelt, man konnte die zweite Liga nutzen und einige Spieler, für die war das halt genau der richtige Zeitpunkt. Maximilian Philipp, Vincenzo Grifo, wen hat man noch? Also die beiden vor allem, aber auch für Höfler, Schwolo und so weiter war das halt irgendwie ein guter Schritt, diese zweite Liga zu haben. Ist Freiburg da eine Sonderrolle?
Ja, ich dachte, du willst quasi auf die Pointe raus, dass ja ein Absteiger, nämlich der SC Freiburg, Tabellenerster wurde und wieder hochgegangen ist. Und der andere Absteiger, der SC Paderborn, ist Letzter geworden und ist durchgerauscht.
Ah ja, krass. Nee, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, voll gut.
Das ist natürlich der absolute Kontrast zum SC Freiburg. Und der SC, glaube ich, ist mitverantwortlich für diesen Mythos, der ja dann vielleicht doch ein Mythos ist, was aber auch, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, daran liegt, dass man am SC Freiburg was sehen kann, was durchaus bei Absteigern vorkommt, nämlich das ganze Umfeld inklusive Team und ZuschauerInnen hat wieder Spaß am Fußball, weil man halt auch mal wieder gewinnt. Also Freiburg war damals halt sehr, sehr heimstark. Die haben nur zweimal zu Hause verloren, haben irre viele Punkte zu Hause geholt, hatten auch einen sehr, sehr guten ZuschauerInnen-Schnitt in der zweiten Liga und haben sehr, sehr viele Tore geschossen, sehr viele Punkte gemacht. Und das macht ja auch manchmal etwas mit einem Verein, wenn du manchmal sogar jahrelang gegen den Abstieg spielst, immer einen absoluten Mistfußball spielst und immer 1-2 verlierst, bei Freiburg ja oft noch in letzter Sekunde. Und das war definitiv auch in dieser Saison da, aber mit Paderborn hattest du genau das Gegenbeispiel. Paderborn ist natürlich nochmal ein ganz anderer Verein, weil dass die quasi überhaupt erste Liga gespielt haben, war ja schon überraschend. Und wir wissen ja, das war quasi so ein bisschen ihr Ding, durchzurutschen durch die zweite Liga, die nur so als Fahrstuhl zu verwenden. Aber damals hattest du diesen krassen Kontrast. Und ich weiß noch, dass sich damals viele gefreut haben, dass man eben vor Leipzig geblieben ist. Dass man diese Meisterschaft geholt hat und auch deutlich vor Leipzig geblieben ist mit 5 Punkten Vorsprung.
Ja, es gibt da auch dieses berühmte Schneespiel, in dem Freiburg dann eben noch gewonnen hat, auch 2-1 gegen Leipzig. Das war, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig. Ja.
Ich glaube, über die allgemeinere These vielleicht noch. Ich glaube, bei Stuttgart hat man gesehen, dass es funktionieren kann, dass man eine spielerische Idee in der zweiten Liga aufbaut, unter Matarazzo damals. Wobei da auch viel Tim-Walter-Einfluss noch mit drin war.
Voll, ne?
Ja. Genau. Aber ich glaube, dass es heute ein bisschen weniger stimmt, weil ich schon häufiger darüber nachgedacht habe, dass Freiburg so ziemlich der letzte Absteiger war, wo es noch nicht ganz so sehr wehtat finanziell. Weil 2017 sind die TV-Gelder nochmal richtig explodiert. Damals ist das erste Mal das Ganze nicht nur in Sky gegangen, sondern dann ist Eurosport mit eingestiegen. Da hat man das erste Mal die Milliardengrenze geknackt. Inzwischen ist es, wenn jemand absteigt und er möchte mit einem guten Kader zweite Liga spielen, geht er für das eine Jahr ins Risiko oder er macht es halt nicht. Und dann hat man keinen so guten Kader. Und wenn du aber einen guten Kader zusammenhältst, dann bist du eigentlich fast gezwungen aufzusteigen. Deswegen wird es jetzt auch sehr spannend, was bei Hertha und Schalke nächste Saison passiert zum Beispiel. Dieser TV-Gelderverschnitt ist schon nochmal deutlich größer geworden als 2016.
Ja, und dann noch ein weiterer Aspekt, der dann aber eine Freiburg-Besonderheit ist. Da hat Freiburg vielleicht mehr als in anderen Saisons von dem eigenen Nachwuchskonzept profitiert, weil du abgestiegen bist mit im Schnitt sehr jungen Spielern und da dann gar nicht so wirklich zur Debatte stand, dass da jetzt viele Leistungsträger gehen würden, sondern die das auch zum Teil als nächsten Schritt gesehen haben. Also ich meine, Christian Günther ist da 22 Jahre alt. Entschuldigung, dass ich lache, aber das wird so. Marc-Oliver Kempf, 20 Jahre. Die machen die meisten Minuten hinten in der Abwehrreihe. Und also da könnte man jetzt noch ganz viele weitere Beispiele nennen, aber die zwei stehen exemplarisch dafür. Und das hat Freiburg natürlich in dem Fall auch geholfen, weil andere Absteiger durchaus 4, 5 Spieler irgendwie zwischen 27 und 29 Jahren verloren haben, weil die auch einen ganz anderen Drang haben, in der ersten Liga zu bleiben oder dann nochmal einen anderen Vertrag mitzunehmen, den man vielleicht bekommen kann. Vielleicht war das auch so ein Unsung Hero eigentlich. Wir reden immer über die Spieler, die in der Erstliga sich dann etabliert haben und dann für viel Geld irgendwann gewechselt sind. Aber vielleicht war das auch wesentlicher Bestandteil davon, dass Freiburg so souverän durch diese Zweitligasaison durchgekommen ist, dass man einfach so einen jungen Kader hatte mit vielen Spielern, die da bleiben wollten und die dann auch eine ganz wichtige Rolle gespielt haben.
Ich zitiere mal Ballack. Absolut. Und ja, es gibt nur einen Spieler, der, wo es mir wirklich wehtat, und das war Darida. Ich mochte den so gerne und dass der dann, aber er war eine Nummer zu groß eben, um mit in die zweite Liga zu gehen. Das fand ich schon sehr, sehr schade. Es steht am Ende der Aufstieg, wie ihr es jetzt beide schon gesagt habt. Und zwar, ich glaube, sogar ein Punkterekord, der bis heute nicht gebrochen ist. Müsst ihr auch nochmal nachschauen. Aber das war sehr, sehr gut. Springen wir in eine in den weiteren Aufwärtstrend 16-17 rein. Patrick, willst du den Kontext Bundesliga machen? Ich übernehme wieder den Sportclub. Ja.
Voll gerne. Der nicht so schöne Teil, Raba Leipzig spielt erstmals Bundesliga und wird direkt Vizemeister unter Ralf Hasenhüttl, der die Saison davor noch in Ingolstadt trainiert hatte. Das Bundesliga-Jahr haben wir jetzt übersprungen mit Ingolstadt und Darmstadt.
Auch interessant eigentlich.
Genau.
Aber ja, okay.
Würde jetzt zu weit führen. Ne?
you mentioned it, ja.
Genau. Bayern hat sein erstes Jahr unter Ancelotti, also Guardiola ist im Sommer davor gegangen. Und unter Ancelotti sieht man sehr viel Hero Ball und wenig taktische Weiterentwicklung in München. Struktur schafft meistens Xabi Alonso, wenn es Struktur gibt.
Du framest das völlig falsch. Damals hieß es, er hat die Fesseln gelöst.
Ah ja, klar, stimmt. Ja. Oh, ich erinnere mich, das erste Spiel gegen Bremen.
Das erste Spiel,
ja genau. Genau, Dortmund kann Gündogan, Hummels und Mkhitaryan nicht ersetzen, die alle in dem Sommer gehen. Was spannend ist, was mir da nochmal aufgefallen ist, Tuchel ist der erste also zumindest der Erste, der es aktiv macht, der so eine hybride Dreier-Viererkette spielt, weil Ginter ist da noch in Dortmund und spielt viel Rechtsverteidiger in dieser Hinrunde und ist dann oft im Aufbau flach in der Dreierkette und der Linksverteidiger schiebt hoch. Guerrero damals, erste Saison in Dortmund. Genau, dann wird Hoffenheim mit dem ersten vollen Jahr Nagelsmann Vierter. Auch hier dominiert die Dreierkette mit ersten Hybridformen. Also die Dreierkette kommt so nach und nach richtig an in der Bundesliga. Und was man aber auch sagen muss, die Liga frisst nach wie vor Teams auf, die zwar Qualität haben, aber keine Struktur. Wolfsburg wird in der Saison 16. rettet sich in der Relegation gegen Kiel. Gegen Braunschweig damals. Mario Gomez,
ja.
Genau. Leverkusen wird 12. am Ende in der Saison mit Taifun Korkut, trotz Havertz, Brandt und Bailey im Kader. Das ist auch absurd. Und oberes Mittelfeld in dieser Saison, da baue ich jetzt die Brücke, Mischa, sind immer noch eher die stabilen Teams. Nämlich 5. wird Köln unter Stöger, 6. die Hertha unter Dardai und 7. der SC unter Streich, der dann in diesem Aufstiegsjahr wenig zu tun hat mit dem SC, den die Liga verloren hat 2 Jahre vorher.
Ja, Freiburg wird 7. gleich beim Aufstieg. Der Stamm des Aufstiegsteams bleibt dann zusammen und der Kader wird sogar noch ein bisschen ergänzt. Also tendenziell Arbeiter wie Gulde, Bulut, Injowski, Meffert, aber genau so ein bisschen mit Haberer und Zünschi auch technisch anspruchsvolle Spieler. Wir haben jetzt irgendwie schon eingeführt, Streich ändert jetzt Dinge. Also er hat den langen Ball eingeführt, und jetzt kommt noch was Neues dazu, nämlich Streich experimentiert mit der Dreierkette. Ich glaube, war da nicht auch irgendeine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wo irgendwie die Dreierkette dann irgendwie deutlich stärker gespielt wurde? Ich glaube, Streich ist auch häufig von italienischen Teams begeistert gewesen und probiert es auf jeden Fall mal aus. Aber das wirkt erstmal noch sehr, sehr schematisch bei Freiburg. Also es ist jetzt noch nicht das, was wir später sehen werden. Und er kehrt dann auch relativ schnell zum 4-4-2 zurück. Auch einfach, weil es gut funktioniert. Es ist das Jahr mit diesem Job-Sharing, Niederlechner-Petersen. Und Streich wird so ein Trainer, der mehr und mehr darauf achtet, dass Spieler, die eingewechselt werden, eine wichtige Rolle haben. Damals durfte man nur 3 Spieler einwechseln, muss man sich immer noch dran erinnern, aber das hatte dann eben schon einen hohen Stellenwert einfach. Weiterhin viel lange Bälle, zweite Bälle, Niederlechner presst die Innenverteidigung müde, Petersen wird eingewechselt und macht das Tor. Das war das Jobsharing. Genau. Ich fange anders an. Ich glaube, wir können jetzt mal das Thema Grundlagen ansprechen. Max, du hast das ganz am Anfang gesagt, dass Streich für dich auch jemand war, der eben Grundlagen immer gut den Teams vermitteln würde. Und ich glaube, das ist ja so ein allgemeines Thema, was man hat, wenn man über Fußball spricht. Es geht häufig um Basics. 2 Fragen dazu. Erstens, was sind denn Basics beim Fußball? Ja. Und genau, also welche Basics konnte Streich dann eben sehr gut machen? War er da einfach so Stöger-Dardai-mäßig oder genau, gab's da bestimmte Konzepte?
Also der Basic oder die Grundlage, auf die alle Deutschen stehen, laufen. Du musst viel, viel laufen. Das war auf jeden Fall da. Und da war Streich aber gut darin, dass alle gleichzeitig laufen. Also es ging jetzt nicht darum, dass einer den Sprint anzieht und dann mit einer geilen Grätsche noch, auch etwas, auf das Deutsche sehr stehen, im Durchschnitt zumindest, dann irgendeinen Ball klärt, sondern bei Streich kam die Laufleistung zustande, weil im Grunde immer alle in Bewegung waren und weil das Schiebeverhalten, Verschiebeverhalten von den Ketten einfach sehr aufeinander abgestimmt war und so kamen dann hohe Laufzahlen insgesamt zustande. Ich finde, dass Christian Streich auch jemand ist, der auf Passspiel sehr viel Wert legt. Das war etwas, was über Tuchel und Guardiola fast sogar ein bisschen überbetont wurde. Und auch an solchen Dingen hat sich die Laptop-Trainer-Debatte entzündet, meiner Erinnerung nach. Es ging natürlich viel um Formationswechsel und Guardiola hat irgendwie 4-mal die Formation pro Spiel gewechselt. Aber es ging auch um so Sachen wie, dass eben Thomas Tuchel gesagt hat, wenn jemand den Ball, du musst den Ball immer mit dem Fuß annehmen in die Richtung, in die du dann passen willst, weil du dann eben quasi weil du mit dem zweiten Kontakt passen kannst und nicht mit dem dritten Kontakt. Und du musst in der Körperstellung ein bisschen aufgedreht sein, wenn du eben einen gewissen Raum attackieren willst. Und über sowas konnte Thomas Tuchel damals sehr lange reden und hat das dann ja auch quasi nach Dortmund versucht zu bringen. Und das ist aber was, glaube ich, Christian Streich auch wichtig war. Man hat es nur damals nicht so gesehen, wenn ich mich gerade richtig erinnere, weil es war eben schon die, war das nicht die Zeit, wann war denn das Zitat, wir wolle den Ball haben?
Das war 13, 14, glaube ich. Schon. Also eine seiner ersten Saisons oder vielleicht sogar schon die erste Halbserie oder so.
Und ich glaube nämlich, dass es damals so war, zumindest meine ich mich so zu erinnern, dass wir das auch im Rasenfunk damals so besprochen haben. Ich glaube, Mischa, du warst da auch schon das erste Mal im Rasenfunk mit dabei. Das hast nämlich du gesagt, das weiß ich noch ganz genau. Dass ich angesprochen habe mit, ja, wir wollen den Ball haben, aber sie hatten ja irgendwie nur 30% Ballbesitz. Und dann hast du gesagt, ja, du glaubst auch, dass er das so gemeint habe, wir wollen den Ball erobern. Also wir wollen den Ball von jemandem wegnehmen. Und ich glaube, in der Saison hat man das besonders gesehen, wenn ich jetzt nicht gerade komplett falsch liege.
Ja, also ich würde, das würde ich schon auch sagen, dass da, das, da ist, das ist noch kein Fußball, wo es viel Ballbesitz gibt, sondern das ist Fußball mit Ballgewinn, mit langen Bällen, mit zweiten Bällen. Dann will man den Ball gewinnen, aber dann ist man auch immer schnell nach vorne und hat Abschlüsse gesucht. Ne? Also das ist, ist auf jeden Fall der Punkt. Und da ist Niederlechner ja auch wirklich einfach der Paradespieler dafür, den man damals sich geholt hat. Deswegen würde ich schon auch sagen, wir wollen den Ball haben, heißt da eher, wir wollen den Ball jagen und dann ins Tor schießen und nicht, wir wollen den Ball kontrollieren. Ja.
Ich glaube, wenn Streich von Basic spricht übrigens, meint, also er meint, glaube ich, nicht Laufleistung und Zweikämpfe. Also es würde mich wundern, wenn er das meint. Ich habe eher das Gefühl, bei ihm ist es sehr viel, wir machen jetzt keine Fehler. Also wir versuchen nicht Aktionen zu kreieren, indem wir wild rausrücken, indem wir schwierige Pässe versuchen, sondern wir gehen auf die Basics zurück, wir spielen einfache Pässe, wir verschieben Ketten, wir stellen Spieler in den Deckungsschatten, wenn wir vorne anlaufen und gehen nicht auf Balleroberung, sondern wir machen die Basic-Sachen, um die Leute vom eigenen Tor wegzuhalten und entweder das geht 0-0 aus oder Grifo schlägt einen Standard. Das ist, glaube ich, sein Basic-Gedanke.
Also Standards erstmal, das ist mir gerade auch aufgefallen, in der Vorbereitung habe ich das überhaupt nicht nachgeschaut, wie sich das mit den Standards entwickelt hat oder ob das eine Kontinuität ist, die sich durchzieht bis auf diese Saison, dass die Standards immer gut sind. Das ist eigentlich noch ein guter Punkt. Können wir auch nochmal drauf zurückkommen. Ich würde jetzt noch einen dritten Vorschlag bringen, was mit Basics eigentlich gemeint ist, nämlich dieser Gedanke First Things First. Also bevor ich irgendwas fancy-mäßiges mache mit einer, ich weiß nicht, mit irgendeiner besonderen Rolle für einen einzelnen Spieler oder dass wir besonders viel Ballbesitz haben, flach rausspielen oder sonst irgendwas, müssen wir erstmal eigentlich hier, ne, die Grundlage zusammenkriegen, dass es überhaupt einen Spielaufbau gibt. Und wenn das dann der lange Ball ist im Endeffekt, ne? Und wenn man das Gefühl hat, hohes Anlaufen funktioniert nicht gegen Bayern oder sonst irgendwas, dann muss man es eben erst ab dem Mittelfeld machen. Und wenn die ganzen Sachen funktionieren irgendwie, also wenn man es schafft, sich in ein Spiel reinzubeißen oder so, dann kann man vielleicht darauf aufbauen und sagen, okay, jetzt versuchen wir irgendwie spielerisch noch ein bisschen mehr zu machen. Und das war so ein Ansatz, den ich auch bei Urs Fischer zum Beispiel gesehen habe, der auch immer, ne, da gab es manchmal spielerische Ansätze, wenn der Rest funktioniert hat, aber vorher nicht. Oder bei Paul Dardai, das wären auch so. Eigentlich da wären es dann doch Klassiker. Ne? Also wir können irgendwie häufiger mal risikohaft spielen, aber erst, wenn wir so eine Stabilität in unserer ganzen Spieldynamik haben, dass man darauf aufbauen kann. Und das, denke ich, ist bei Streich irgendwie schon auch immer so, diese Angst zu überpacen auch. Ne? Das ist auch eine vorsichtige Geschichte irgendwie. Aber ich meine, manchmal, ich weiß nicht, wir werden zu Peter Bosch bei Dortmund kommen oder so, da sieht man halt, was passiert, wenn man nicht diese, also Basic-Grundlage hat.
Und ich weiß aber noch, also um quasi, das ist jetzt wieder ein bisschen Bundesliga-Kontext, aber ich glaube, es ist relevant. Wir hatten damals eine ähnliche Situation wie jetzt, nämlich, dass es quasi nach den ersten 4 waren es damals, jetzt ist es nach den ersten 5 so einen krassen Cut in den Punkten gibt und dann ein sehr, sehr zusammengestauchtes Mittelfeld. Und es war im Grunde 2 Spieltage vor Schluss noch völlig unklar, wer in die Europa League einziehen würde. Und das war damals auch die Situation und da war eben Freiburg zusammen mit Köln und Hertha, waren sie am glücklichen Ende, aber zwischen Platz 5 und Platz 9 waren es damals nur 4 Punkte, also es hat sich eben quasi hinten raus dann erst entschieden. Und ich weiß noch, dass auch noch eine Diskussion damals war, also zum einen wurde über Soyuncu gesprochen, Das war nämlich die Saison, in der der SC Freiburg gezeigt hat, dass man wieder im Scouting eine neue Idee hat. Und jetzt waren es halt nicht irgendwie die ganzen Willis, die man geholt hat, sondern Mitsuyunshi hat man damals an dem Ort gescoutet, an dem zwar andere Vereine waren, die aber noch nicht bereit waren, diesen Transfer zu machen. Also, dass da auch andere Vereine waren, das weiß ich, weil das in Tobis Buch steht, was Teams erfolgreich macht. Da hat er mit, glaube ich, Clemens Hartenbach genau über diesen Transfer auch gesprochen. Und der ist ja damals eingeschlagen wie nichts, war richtig gut. Aber jetzt haben wir den Vorteil, dass ich ab jetzt auch Rasenfunk-Dokumente konsultieren kann. Und ich habe hier zum Beispiel im Rasenfunk Royal damals darüber gesprochen. Also zum einen, dass es eine wilder Start in die Saison war, aber vor allem nur Bremen und Darmstadt hatten damals mehr Schüsse aufs eigene Tor zugelassen und nur Hamburg und Darmstadt haben weniger Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben. Also sprich, die Effizienz, die man hatte durch Niederländer, Lechner 11 Tore, Petersen 10 Tore, Maximilian Philipp 9 Tore, Grifo 6 Tore plus eben 8 Vorlagen, übrigens noch nicht durch Standards. Standards, da waren wir irgendwie Rang 13 damals in der Liga. Das war damals so ein Talking Point, den man wieder und wieder bei Freiburg hatte. Haben die nicht einfach sehr viel Glück? Also so ein bisschen das, was später da mit Union auch häufig kam, dass man gesagt hat, Mensch, eigentlich dürften die doch gar nicht so gut sein. Das hat zu dieser Saison auch dazugehört. Man hatte ja auch zum Beispiel eine Tordifferenz von minus 18 und ist damit Siebter geworden. Ja.
Der Füchsel-Talk, ne? Mit dem Hashtag Don't Mention the Tordifferenz.
Stimmt, hängt das nicht vollkommen hier irgendwo? Nee, leider nicht mehr.
Patrick, du wolltest noch, ja.
Ja, vielleicht ist es, nee, eigentlich ist es noch zu früh dafür, aber Max hat gerade gesagt, die drei drittmeisten Schüsse aufs Tor zugelassen. Wir werden dann häufiger drüber sprechen, also ich weiß, dass es unsere Podcast-Zeit sehr geprägt hat, die 5,5 Jahre bisher, dass Freiburg immer viele Schüsse aufs Tor zugelassen hat und dass Torhüter immer sehr gute Paradenquoten hatten, aber oft gar nicht so schwierige Schüsse abwehren mussten. Ich würde aber sagen, die Saison 16-17 ist dafür noch nicht das perfekte Beispiel, weil da steuert man es noch nicht. Das passiert eher später dann, wenn Robin Koch und Philipp Lienhardt so richtig in Erscheinung treten.
Ja, aber ich würde wirklich gerne da nochmal reingrätschen, weil ich glaube, also erstmal kann man vielleicht festhalten, zur Abstiegssaison und zu dieser Saison, es gibt Parallelen, nämlich es sind sau viele knappe Spiele. Und in der Abstiegssaison hat man die dann eben alle irgendwie verloren und in dieser Europa-League-Saison hat man die dann irgendwie sehr, sehr häufig knapp gewonnen. Und ich glaube, an der Tordifferenz kann man sehen, es kann halt echt in die eine und in die andere Richtung kippen. Das ist zeigt erstmal eigentlich, wie brutal dieses Bundesliga-Mittelfeld ist und dass man halt ein bisschen so oder so an einem Ende landen kann. Was jetzt aber als Weichenfaktor irgendwie noch dazu zählen würde, warum das vielleicht, also warum man einmal an dem einen und einmal an dem anderen Ende gelandet ist, wäre die Idee, dass sich Streich eben deutlich stärker auf dieses Spiel um die Strafräume konzentriert hat und nicht so sehr eben dieses komplette Spiel. Also durch die langen Bälle und so hatte man halt, glaube ich, eine ganz andere Verteilung von den Angreifern vorne, die sich nicht so viel ins Aufbauspiel einbinden mussten und dann vorne sich halt wirklich auch auf die wesentlichen Sachen konzentrieren konnten, nämlich geile Kombinationen zum 16er und dann einen guten Abschluss, was mit Philipp und Niederlechner und so gut funktioniert hat. Und dass aber auch die Innenverteidiger sich halt aufs Wesentliche konzentrieren konnten und nicht immer die Konzentration im eigenen Ballbesitz total hochhalten müssen. Oh, hier spiele ich wieder einen krassen Pass, der daneben gehen kann und hier spiele ich wieder einen krassen Pass, sondern die es halt auch einfach machen durften, den Ball nach vorne schlagen. Das, was halt Krimasch und so weiter nicht machen durften. Und dass das eben dann im Endeffekt auch dazu führt, dass man vielleicht in den wichtigen Punkten dann da ist, in den wichtigen Zonen auch um die Strafräume herum und das dann ja dazu geführt hat, dass es ein bisschen besser ausgegangen ist als eine Abstiegssaison.
Und was war die wichtigste Frage, die gestellt wurde damals im Rasenfunk Royal von DOI92? Wird man absteigen in der nächsten Saison? Und er hat es damals rausgesucht, die Europapokalsaison, eben 2001, 2002 Abstieg, 2013, 14 Klassenerhalt und 95, 96 auch Klassenerhalt. Also auch damals schon die alles beherrschende Frage, oh Gott, steigt ihr jetzt ab in der nächsten Saison? Wollen wir sie auflösen, die Frage? Sind sie abgestiegen?
Es ist, ja, weil es im Juli ausgeschieden, deswegen ist es nicht so richtig die perfekte Beantwortung.
NK Domžale schießt Freiburg aus der Euroquali raus. Mann, Tim Kleindienst auf dem Flügel. Das war alles ärgerlich. Aber genau, lass uns über die Brücke drüber gehen. Es sind noch ein paar Saisons. Wir steigen mal ein bisschen aufs Gaspedal, ne? Machst du die Bundesliga?
Jo, ist keine schöne Bundesliga-Saison. Max hat gerade gesprochen von dem großen Loch zwischen Platz 4 und Platz 5. Da ist es dann ein sehr großes Loch von Platz 1 bis Platz 2. Bayern hat noch bis September Carlo Ancelotti, dann kommt Heinkes zurück und dominiert die Liga. Schalke wird Vizemeister unter Tedesco mit 64 Punkten. Ich weiß, würde man damit dieses Jahr Sechster werden? Wahrscheinlich? Das ist relativ realistisch wahrscheinlich. Ja. Dortmund hat die Bosch-Stöger-Saison und diese Qualität der Liga, ich habe das, glaube ich, nur das eine einzige Mal rausgesucht, aber das schlägt sich auch international wieder, weil da ist man historisch schlecht. Nur die Bayern überstehen die eigene Gruppe in der Champions League, Hoffenheim und Köln scheiden in der Europa League-Gruppe aus. Stuttgart erreicht dann auch mit einem späten Taifun Korkut Run, ja, das ist wirklich passiert, fast Europa. Bayer Leverkusen hat die ganz schlimme Heiko Herrlich-Zeit, auch das hatte ich verdrängt. Genau, und man muss ehrlich sagen, wenn man sich so die Tabelle und die Trainer anguckt, das einzige spannende Team in der ganzen Liga ist Hoffenheim unter Julian Nagelsmann, glaube ich. Frankfurt gewinnt einen Pokal unter Kovac, aber Frankfurt-Kovac war jetzt auch taktisch nicht unbedingt spannend.
Ja, genau, aber das war die Champions League-Saison, also wo quasi Hoffenheim sich für die Champions League qualifiziert hat, damals hinter einem sehr, sehr schwachen Schalke 04. Damals hatten wir, das waren die Zeiten, wo dann die ersten Prominenten in Anführungszeichen im Rasenfunk aufgetreten sind. Da habe ich mit Jan Henke und Matthias Sammer gesprochen und er hat gesagt, dass Schalke mit diesem Fußball Zweiter wird, das liegt an der Liga. Und das wurde dann zitiert und damals heiß diskutiert. Damit wurden dann Schalke-Verantwortliche konfrontiert. Das war interessant.
Stark. Ja. Für Freiburg ist es eine Saison, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also da wird gleich meine Frage auch wird darauf hinzielen. Erstmal, was passiert auf dem Transfermarkt? Grifo und Philipp verlassen den Verein. Schon hart. Also muss man sagen, das waren schon die beiden herausragenden Spiele. Und da funktionieren diverse Flügeltransfers nicht. Oder sie kommen, aber sie funktionieren nicht. Ah, ist das die Ünde-Saison auch? Habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Aber man wollte Cengiz Ünde und hat den nicht bekommen. Okay, es kommen Kapuschka, Rave, Terrazino, Kent. Naja, hat alles nicht so funktioniert. Aber es kommen halt auch Robin Koch, Philipp Lienhardt und Lukas Höhle ab dem Winter dann. Und hier, also taktisch ist es eine interessante Saison, weil Streich schafft es jetzt, die Dreierkette umzusetzen und wird auch ziemlich flexibel. Hier hat Schuster nochmal so ein Innenverteidiger-Revival, also dass er als zentraler Innenverteidiger Libero kommt, genau, und halt oft so nach vorne pendelt und Franz aus dem Sechserbereich dann nach vorne pendelt in den Angriff. Es gibt da auch einen Spielverlagerungsartikel von Tim Rieke, glaube ich. Da steht, Streich kann auch 5-1-4. Also das war interessant. Und da wurde Streich flexibler. Es ist auch die Saison, in der es diese Taktikschlacht mit Nagelsmann gab. in der die halt in den ersten 25 Minuten so dreimal ihre Formation umstellen, ohne auszuwechseln. Das war dann irgendwie so. Gibt es auch einen Spielverlagerungsartikel von Tobias Escher jetzt dazu, der sagt dann auch, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber also das wird selbst den Spielverlagerungsleuten zu wild. Allerdings, Franz verletzt sich am 11. Spieltag und danach wird es nicht mehr so interessant taktisch. Also es gibt dann die Dreierkette, aber nur noch in sehr defensiver Form und es wird eine harte Saison. Ein Highlight-Spiel, das ich noch kurz erwähnen möchte, haben wir letztens im Rasenfunk auch nochmal uns daran erinnert, gemeinsam das 3-4 in Köln. Dieses Schneespiel, das es da gab. Jetzt, Max, deine Erinnerung möchte ich anzapfen. Es gibt da genau diese beiden Bilder von Streich. Das eine ist dieses taktisch flexible Ding mit Nagelsmann und es gibt das, ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst, am Ende so viel Verletzte und er haut so ein 5-4-1 gegen Mainz raus im vorletzten Spieltag, glaube ich, mit so richtig Abstiegskampf. Es ist nur defensiv, kaum Tore aus dem Spiel raus. Nur Petersen rettet dieses Team irgendwie noch über den Strich. Welches Bild von Streich ist dir da im Kopf geblieben eigentlich?
Also ich will jetzt nicht so tun, als ob ich zu jeder Saison ein klares Streichbild im Kopf habe, aber ich weiß noch, dass dieser Trend so irre negativ war und dass es, also die ganzen Verletzungen, dann hatte man noch VAR-Pech. Ich kann nicht mehr genau sagen, was das Pech war. Ich habe es nur im Rasenfunk-Royal-Dokument gesehen. Patrick erinnert sich noch.
Halbzeitelfmeter in Mainz. Das war damals das Ding. Der Schiedsrichter war schon in Katakomben. Genau.
Stimmt. Nein, der Schiedsrichter, er war noch auf dem Spielfeld, weil nur deswegen durfte er die Teams aus den Katakomben wieder rausrufen. Und dann
war ich meine, das wurde spezifiziert, er war noch auf dem Spielfeld, als der Kontakt begonnen hat, aber der Schiedsrichter war dann schon in den Katakomben, genau. Das war verrückt.
Und die erste VAR-Rote auch gegen Juri Gravé.
Und war das auch das Spiel, wo Nils Petersen nicht mitbekommen hat, in Anführungszeichen, dass er eine erste Gelbe gesehen hat? War das auch?
Ja, genau. Und durfte dann gegen Wolfsburg stattdessen spielen, aber man hat trotzdem verloren. Also die Rückrunde war richtig mies. Das kann man so sagen, ja.
Und man hat es halt wirklich nur mit einem Heimspiel gegen Köln, die als 18. schon angereist sind. Man hat es knapp 3-2 gewonnen und dann diesem 2-0 in Augsburg irgendwie noch geschafft. Also prägend ist da nichts mehr geblieben. Aber ich weiß nicht, ob solchen Saisons zu hoch gegriffen ist, aber da lief auch wahnsinnig viel schlecht für Freiburg. Und das ging im Grunde schon los mit dem Ausscheiden in der Quali im Europapokal und dann eben mit diesen Verletzungen, mit diesen komischen Geschichten. Also dieses 4-3 in Köln, das ist ja ein Spiel, was man gewonnen hat, muss man ja sagen. Mhm. Letztlich hat man 6 Punkte gegen Köln geholt, die auch sang- und klanglos als 18. abgestiegen sind in der Saison. Das war ja auch deswegen so herausstechend, weil es so eins der guten Spiele von Freiburg war in dieser Saison, weil auch dieses Taktikgewichse gegen Nagelsmann, also ich zitiere hier sogar Tobias Escher, der hat später nochmal darüber gesprochen, es war ja auch ein 1-1, war ja nicht so, dass es jetzt einem von beiden irgendwie da so wahnsinnig viel gebracht hätte, er war irgendwie einfach eine graue Saison mit weiter vielen Gegentreffern und sehr wenigen eigenen Toren, 32 Tore.
Also es war so, vielleicht noch kurz, also dass wir das Richtung Fazit auch nochmal überlegen, das ist ja so ein bisschen typisch auch für Streich, wie ich das im Kopf habe, wenn Transfers nicht früh funktionieren und sowas und dann ein paar schlechte Sachen kommen, dann hatte Freiburg auch üble Saisons. Rechnet man ihm das dann hoch an, dass er es trotzdem irgendwie noch geschafft hat, oder sagt man auch, vielleicht hätten das andere Trainer besser hinbekommen? Also hier jetzt so Streich als so Elendsverwalter oder so, was für ein Gefühl habt ihr dazu? Weil mir fällt es enorm schwer eigentlich zu sagen, ob Streich da überhaupt der Richtige immer dafür war in diesen miesen Saisons. Also in diesen Saisons, in denen es so viel Gegenwind gab. Das will ich sagen. Ich will nicht sagen, dass er das mies gemacht hat, sondern ja.
Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten, weil Streich eigentlich in schlechten Phasen immer das Gleiche gemacht hat. Er ist, wenn schlecht lief, ist er vorsichtiger geworden. Immer. Also eben, du hast dieses Spiel in Mainz angesprochen, 3-4-3, defensive Außenverteidiger plus Koch, Höfler im Mittelfeld und dann waren die offensiven Flügel Höhler und Haberer. Kein Leckerbissen, sieht man schon an der Aufstellung. Und er hat das ja immer gemacht, über die Saisons hinweg. Und wenn man halt 2-3 Spiele verloren hatte und man ist wieder zu einem defensiven System zurück und man hat das Spiel dann 1-0 gewonnen, dann hat man danach gedacht, ach, Streich hat alles richtig gemacht. Aber gerade diese Saison, also man hatte die Phase vom 13. bis zum 24. Spieltag in 11 Spielen eine Niederlage. Sonst super gute Spieler auch teilweise. Da war Tim Kleindienst zwischendurch richtig cool, Ende der Hinrunde. Und dann hatte man aber halt einfach eine Phase, wo man über Wochen hinweg nicht gewonnen hat. Und Streich wurde immer defensiver und es hat immer schlechter funktioniert. Und das fühlt sich als Fan dann richtig schlimm an, weil ich sehe jetzt hier gerade 3-mal in Folge 0-2 und dann einmal 0-1. Da verlierst du als Fan lieber einmal 4-2 und hast das Gefühl, hey, da kann offensiv mal was passieren, als wenn du dich so in einen Trott reinverwaltest in der Niederlagenserie. Das ist dann, ja. Es war die miese Saison, die ich eine aktive Erinnerung als SC-Fan habe tatsächlich. Und ich habe 2 Abstiegssaisons miterlebt, aber das sticht für mich hier raus. So ist miese Saison.
Aber andererseits, und das hast du ja eingangs wunderbar nochmal herausgehoben, das war auch eine richtig bekackte Bundesliga-Saison. Entschuldigung für meine Sprache hier an dieser Stelle. Aber da, also, na, du hast ja vorhin schon die entsprechenden Namen genannt. Ich habe jetzt nochmal geguckt, wie viele Trainerwechsel gab es eigentlich, weil eigentlich müsste man erwarten, rund um Freiburg haben alle ihre Trainer entlassen, weil da eigentlich alle mies gespielt haben. War aber gar nicht so sehr. Also Wolfsburg ist irgendwie von Jonker zu Martin Schmidt zu Bruno Labbadia gehüpft. Klar, warum auch nicht? Hat ja auch für die Relegation dann gegen Braunschweig gereicht. Der HSV von Gistol zu Hollerbach zu Titz und Köln von Stöger, aber das war quasi schon dieser Ende der Hinrunde und dann drei Tage später sitzt er bei Dortmund auf der Bank und Stefan Rutebeck hat da die Saison fertig gemacht. Und dann hattest du aber eben noch so Trainerwechsel, die sehr gut funktioniert haben und da war Christian Streich quasi der Kontrast dazu. Also Freiburg hat festgehalten an Streich, es lief aber wirklich nicht gut. Wir wollen es jetzt auch nicht überbetonen, aber es war halt schlecht. Aber Werder Bremen zum Beispiel wechselt von Alexander Nuri zu Florian Kohfeldt. Und der VfB Stuttgart, du hast es vorhin schon gesagt, die kommen mit Taifun Korkut als Rückrundenzweiter, glaube ich, dann eben auf dem 6. Tabellenplatz. Die gehen weg von Hannes Wolf, einem sehr talentierten Trainer und so weiter. Erinnert man sich ja noch so grob, warum der dann damals gegangen ist. Und Freiburg war eigentlich dann so die graue Maus. Sie bleiben halt bei Christian Streich, aber im Grunde hat keiner gute Laune. Aber sie bleiben halt auch drin.
Und Streich selbst die schlechteste Laune von allen. Das war auch eine Sache, die immer schwer war. Das Streich hat einem jetzt auch im Abstiegskampf nie so ein gutes Gefühl gegeben, sondern ja, sondern die Pressekonferenzen waren auch wahnsinnig deprimierend. Ja.
Der Sommer war der, das hat er danach auch in Medien gesagt, der, wo er am meisten drüber nachgedacht hat, aufzuhören, bis jetzt zu diesem Sommer. Das war nämlich der Sommer, in dem Freiburg Kontakt mit Zsolt Löw hatte. Als damals schon Tuchel Co-Trainer, da wäre damals nämlich Streichnachfolger geworden, wenn er 2018 aufgehört hätte.
Ah.
Genau.
Darf ich als Übergang in die neue Saison einen Kommentar vorlesen, den wir damals bekommen haben im Forum, beziehungsweise vielleicht war das sogar noch einfach in dem Google-Dokument, es lief ja damals noch anders beim Rasenfunk. Damals hat Pischti geschrieben, Zitat, die goldenen Zeiten sind vermutlich vorbei. Eine ordentliche Fußballschule und Nachwuchsarbeit sind kein Alleinstellungsmerkmal mehr, dass man dort wenig bezahlen kann und will ein Nachteil, auch wenn es als Pädagogik verkauft wird. Die Talente werden tendenziell von den Retortenclubs abgegrast, die darin ein Geschäftsmodell sehen und mit Infrastruktur punkten können. Nicht ohne Grund waren unter den letzten in Anführungszeichen Stars der Freiburger Fußballschule oder des Vereins ja tendenziell eher Spieler, die woanders nicht mehr gewollt waren, die man aber doch entwickeln konnte, beispielsweise Grifo und Philipp. Aber mehr ist nicht geblieben. Dass der SC finanziell abgehängt ist, als letzter Bundesligist erst einen Ärmelsponsor gefunden hat, den kommunalen Stromversorger, das Stadion auf sich warten lässt, sind weitere Symptome, dass außer dem Biotopcharakter kaum noch Alleinstellungsmerkmale übrig sind. Und was sollen wir sagen? Er hatte in allen Punkten recht, er oder sie. Oder etwa nicht?
Wirklich interessant.
Aber das war der Vibe damals.
Ich glaube aber auch, dass mit den eigenen Talenten ist halt wirklich ein guter Punkt. Ich meine, das kommt jetzt gerade wieder so krass, aber da gab es schon eine kurze Durststrecke dazwischen, ne? Oder wann hier die Schlotterbecks kamen die schon in der Saison oder erst jetzt danach? Dann
danach, aber erst, ne? Ja. Die sind ja eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass der Kommentar ein Stück weit recht hat, auch wenn er es komplett verschärft. Aber Freiburg stellt ungefähr um den Zeitraum auch das Jugendscouting um. Also man ist, nachdem man in den Jahren davor sehr viel damit hadert, dass die eigenen Top-Talente alle irgendwann nach Hoffenheim gehen, weil die halt in der U15 schon Geld dann bezahlen, fängt man dann selber an, relativ früh auch an Jugendspielern dran zu sein. Und die, also man hat jetzt auch viele, die aus der Region kommen, aber so die letzten aus der Fußballschule, Kevin Schade kam aus Cottbus, Kelian Cedilia aus Metz, Merlin Röder aus Ingolstadt, sogar schon nach einer Zweitligasaison. Die Schlotterbecks kamen relativ spät nach Freiburg. Also man hat darauf auch reagiert, dass man eben nicht mehr allein das Alleinstellungsmerkmal hatte. Und also es gab schon Grund zu Pessimismus damals, im Sommer 2018. Man konnte ja auch nicht ahnen, dass man irgendwie aus fast allem die richtigen Schlüsse ziehen wird in den Jahren darauf.
Aber wirklich, ja.
Sehr interessant, ja. Hey, ich mache 18, 19 einfach zusammen kurz. Kontext Bundesliga, das kann man schnell machen. Das ist wirklich langweilig an der Spitze. Es sind Kovac Bayern, Rangnick Leipzig. Vielleicht, wenn man auf so Defensivfußball steht, ist Rangnick Leipzig vielleicht interessant. Favre Dortmund, immer so halb, ne? Und das Bayer Leverkusen unter Bosch war vielleicht noch halbwegs interessant. Und ich mochte Hütter Frankfurt ja eigentlich gerne. Die hatten so eine eigene Energie. Irgendwie, was sie nach vorne bringen konnten. Okay, was aber 18-19 passiert, ist vor allem Düsseldorf wird Zehnter mit Funke. Sehr interessant. Und Schalke kommt mit der Doppelbelastung nicht klar, habe ich geschrieben. Kurz Doppelbelastung, stimmt das? Ja, klar stimmt das, ja. Und die retten sich auch mit Stevens. Und interessant ist da vielleicht noch, dass Stuttgart in die Relegation geht und diese verliert gegen Union Berlin. Die kommen danach. Okay, was passiert mit Freiburg? Wir hatten gerade darüber gesprochen, in der Saison davor war es eine schlechte Transferperiode. Jetzt ist so eine Transferperiode wie aus dem Buch, ne? Also es kommen sehr, sehr früh Waldschmidt, Schallei, Heinz, Flecken, Gondorf und Lienhardt wird festverpflichtet, glaube ich. Und ganz am Ende kommt dann noch die Kirsche auf dieses Sahnehäubchen. Grifo kommt zurück. Das ist dann, glaube ich, da. Das ist jetzt eben der Kader,
wie wir ihn heute kennen, wird dort praktisch hingebastelt, würde ich sagen. Es ging aber Söhnsche und Kempf schon auch hart. Aber irgendwie, jetzt bekommt Freiburg so einen guten Innenverteidiger nach dem nächsten, habe ich das Gefühl, die sie dann ausbilden und verkaufen. Okay. Nach dieser Transferperiode könnte man wahrscheinlich zum ersten Mal wieder so ein bisschen entspannter gewesen sein, dass man mit dem Abstieg vielleicht nichts zu tun hat. Also ich glaube, ich habe da auch zum ersten Mal getippt, dass es wahrscheinlich gut funktionieren wird. Und Streich, also was da taktisch passiert, ist schon, dass er eigentlich diese Ansätze von letztem Jahr jetzt weiter ausbaut. Also es wird wieder flexibler von den Formationen, nicht mehr ganz so wild hin und her, aber Dreierkette, Viererkette. Es werden weiterhin, sind diese Pressingpläne im Fokus, würde ich sagen, was man gegen den Ball macht. Und das Mannschaftstaktische ist im Fokus. Aber es passiert auch mehr mit dem Ball. Und gerade, ich finde, eigentlich sieht man es ganz gut an Waldschmidt. Das ist halt ein Spieler, der für Spielkultur steht und stand bei Freiburg. Genau. So. Ich habe hier gar keine Frage aufgebaut. Wie viel der wird Freiburg? Freiburg spielt halt eine okaye Saison, würde ich, also das habe ich noch gut in Erinnerung. Freiburg spielt eine okaye Saison. Am Ende versucht man nochmal mehr spielerisch zu machen, aber das klappt dann nicht so gut. Am Ende kriegt man es nicht mehr so perfekt hin und dann wird man halt irgendwie locker, also ist so locker im Tabellenmittelfeld. Aber es ist der Auftakt von einer jetzt wirklich guten Phase von Freiburg.
Und es ist aber noch, glaube ich, eine der Saisons, wo es einen Unterschied gab zwischen Leuten, die alle Freiburg-Spiele sehen und vielleicht auch dem Verein verbunden sind und der Außensicht auf Freiburg. Weil nämlich diese spielerischen Ansätze, die du jetzt angesprochen hast mit Luca Waldschmidt, da musste man schon genau hingucken, um die zu sehen. Und ich erinnere mich auch jetzt, das war die erste Saison, in der du zu Gast warst, Mischa, und nämlich auch dieses Zitat gesagt hast. Und ich habe auch hier nämlich nochmal in jetzt meine Notizen nach der Saison quasi für den Royal reingeblickt und da siehst du eben zum Beispiel bei den langen Bällen Platz 3 hinter Wolfsburg und Mainz, die 5 meisten Abschlüsse nach Umschaltsituationen hinter Frankfurt, Leverkusen, Düsseldorf und Dortmund. Man war auf Platz 17 bei den Dribblings und man hatte am zweitwenigsten Ballbesitz, 45% im Schnitt sogar noch aufgerundet. Also sprich, es war schon noch viel gegen den Ball arbeiten, lang den Ball nach vorne bringen. Aber es gab halt schon so Elemente. Aber diese Übergangsphase, die wir jetzt dann, glaube ich, dann in der Folgesaison vor allem dann besprechen werden, dass man eben auch konstruktives Spiel nach vorne aufbaut und es eigentlich egal ist, ob man den Ball hat oder den Ball nicht. Das war in der Saison in einzelnen Spielen schon zu sehen. Ich weiß noch, dass wir da noch drüber gesprochen haben im Rasenfunk, also wir zwei und auch mit anderen Gästen. Und ich denke, auch im Royal war es noch ein Thema. Aber von außen betrachtet war es schon relativ bieder mit immer noch vielen Gegentoren. Aber es waren halt interessante Spieler mit dabei.
Man könnte vielleicht in der Saison noch sagen, dass es, du hast es ein bisschen gesagt, mit Pressingplänen. Es gibt wieder mehr Fokus auf Spiel gegen den Ball vorne. Das war im Jahr davor wenig, da hat man viel tief verteidigt. Direkt nach dem Aufstieg war es so ein bisschen anders. Jetzt aber komplett anders als in den Anfangszeiten. In den Anfangszeiten war das offensive Anlaufen darauf ausgelegt, Bälle zu erobern, um dann daraus umzuschalten. Und in 18, 19 ist Freiburg vielleicht die erste Saison richtig gut darin, den gegnerischen Sechser aus dem Spielaufbau rauszunehmen. Da reden wir in Freiburg sehr viel über Deckungsschatten. Da ist dann Lukas Höhler ab dem Moment eigentlich nicht mehr wirklich wegzudenken aus der Mannschaft. Da rotiert dann die Offensivbesetzung um ihn herum, aber Lukas Höhler spielt immer. Und es gibt auch einfach kein Freiburg-Spiel mehr, wo man dieses Wort Deckungsschatten vermeiden kann, weil es Christian Streich auch in jeder Pressekonferenz betont, um ehrlich zu sein. Da ist man dann sehr darin, wo lenkt man den Gegner hin, aber nicht, wo lenkt man den Gegner hin, um dann zuzupacken, sondern einfach, wo lenkt man den Gegner hin, um ihn nicht in eigene gefährliche Räume zu lassen. Das sorgt dann dafür, dass die Spiele eigentlich einfach nicht so spektakulär sind, weil ich weiß auch noch, dass wir damals sehr, sehr häufig die Diskussion hatten, eben auch mit Fans von gegnerischen Teams, die Freiburg nicht häufig sehen, denen dann immer gesagt haben, ja, okay, ihr habt gegen uns gewonnen, aber wir hatten heute auch einen super schlechten Tag. Und das haben halt irgendwie 17 andere Teams so geschrieben, weil Freiburg es halt damals echt sehr gut geschafft hat, die Gegner schlecht aussehen zu lassen, ohne dabei aber selbst so oft sehr gut auszusehen, um ehrlich zu sein.
Man hat die Gegner auf sein Niveau runtergezogen. Das war so das, was wir damals oft gesagt haben. Und das hat sich nämlich gerade in Spitzenspielen gezeigt. Gegen die ersten fünf der Tabelle hat man nur gegen Dortmund verloren. Also Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach waren die ersten fünf der Tabelle. Und das waren immer ganz langweilige Spiele.
Ich erinnere mich aber auch noch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Phase, in der ich wirklich Spaß an diesen Pressingplänen habe. Und es ist auch, glaube ich, genau das Spiel gegen Leverkusen, in denen Koch dann Havertz in Manndeckung nimmt, ne, und so Kram irgendwie. Also Streich hat sich wirklich da, also da konnte man auch sehr, sehr viel beobachten. Man konnte dann irgendwie anschauen. Aber klar, das, wenn man sich das dann die ganze Zeit anschaut und Fan dieses Teams ist, dann wird man eben auch Fan von Defensivplänen, wo Streich da jetzt, also genau, ich glaube, man kann vielleicht sehen, dass sich das jetzt langsam aber sicher verändern wird. Ich würde mal sagen, bis dahin ist Streich vor allem ein Defensivtrainer auch. Also all die Jahre jetzt irgendwie, die wir bisher besprochen haben, ist es schon der große Fokus. Und ich glaube, langsam aber sicher ändert sich das. Wollen wir weiterspringen? 1920, genau. Und zwar, das wird jetzt auch nochmal spannend, weil das sind halt die Corona-Spiele ab März. Also auch vielleicht Erinnerungen, die nicht ganz so schön sind. Hoffenheim fand ich interessant eigentlich. Die wechseln den Trainer noch und nöcher, Schreuder, Rapp, Kaltenbach, aber werden Sechster. Also so schlecht war es wohl gar nicht. Und hier fängt Hertha auch an, zum Big City Club zu werden. Versucht alles anders zu machen. Sich nicht mehr auf die Basics zu verlassen, sondern höher, weiter hinaus zu wollen. Und da werden sie aber auch noch Zehnter, also es ging ganz gut. Rose ist bei Gladbach, Nagelsmann bei Leipzig. Und Bayern bekommt vor allem das erste Mal wieder so eine interessante Phase, nämlich mit Flick. Also das war ja spielerisch dann doch durchaus schön anzusehen, dieses krass Offensive, was Bayern da gemacht hat, weil vorher war das ja lange irgendwie nicht so richtig interessant. Platz 5, 6, 7 ist vielleicht nicht uninteressant, weil das sind Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg. Also da hatte man auch das Gefühl, eben das Geld macht es dann halt doch, ne? Also die Teams mit den besseren Kadern können in dieser Corona-Zeit sich auch vorne absetzen. Genau. Ist Freiburg. Wo ist Freiburg gelandet?
Ich würde jetzt vielleicht noch, darf ich kurz eine Bundesliga-Frage an Max stellen? Ist es endgültig die Zeit, wo gefühlt die Hälfte der Trainer eine RB-Vergangenheit haben? Wahrscheinlich, ne?
Das müsste es sein, ohne dass ich da jetzt genau drauf geguckt habe. Aber dadurch, dass es auch diese Corona-Saison war, auch die erste Saison von Union in der ersten Liga, war das ja sowieso so eine ganz, ganz seltsame Spielzeit mit dieser Unterbrechung, mit den Geisterspielen. Dann gab es manche Teams, die da sehr gut mit umgehen konnten, andere viel, viel schlechter. Also deswegen, also ja, es müsste so sein, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Es war auch jetzt nicht unbedingt der schönste Fußball, den man da gesehen hat, aber es war insgesamt auch einfach eine ganz, ganz seltsame Spielzeit, die ja dann auch die Bundesliga vor allen anderen Saisons beendet hat. Und es war ja auch, also das war ja dann, Bremen springt am letzten Spieltag noch in die Relegation und spielt dann, war das dann die Heidenheim-Relegation mit der
Bratpfanne? Ja, mit den
Bratpfanne, genau. Also wo dann die Partnerinnen und Frauen und Freundinnen und Freunde der Spieler noch in einem Akt der Rebellion aus dem VIP-Raum ins Stadion sind und sofort wieder zurückgeschickt wurden von den Securities, weil es dürfen ja keine Menschen in den Innenraum eines Stadions. Also deswegen, für mich läuft diese Saison echt unter so einem Sternchen, auch wenn ich gerade sehe, dass das die 100-Tore-Saison von Bayern war. Aber stimmt, da hat Thomas Müller sie noch so angetrieben am letzten Spieltag, dass sie noch das 100. Tor machen. Aber es war in allen Belangen schlimm.
Ich frische vielleicht kurz auf, was in Freiburg passiert ist. Das müsste auch die Lewandowski 41er-Saison gewesen sein, weil das war auch in Freiburg, wo Gerd Müller das Rekord geknackt hat und dann vor dem leeren Stadion das T-Shirt
unterbrochen haben.
Genau, richtig. Für die Ehrengasse.
Oh Gott.
Ah, stimmt. Und Freiburg, bei Freiburg ging es um Europa, ne?
Genau. Und hat dann das noch ausgeglichen durch Günther. Ja, genau.
Bisschen
ja,
gut, aber das hat ja gute Tradition. Wir sind über die Saison damals hin drüber gegangen, ohne es zu erwähnen. Wisst ihr noch, als Anastasia in der Halbzeit gesungen hat am 34. Spieltag und Arjen Robben sie dann Host selbst eigentlich vom Rasen schieben wollte? Da ging es nämlich für Freiburg auch noch um Europa.
Es gibt Erinnerungen, die ich gerne verdränge, Max. Danke. Genau, kurz Kontext Freiburg. Es gibt drei wichtige Transfers in dem Sommer. Kwon, Jeong und vielleicht am spannendsten Johnny Schmid, der nämlich dafür sorgt, dass man das erste Mal für das 3-4-3 einen Wingback hat für die rechte Seite, der den Namen auch verdient hat. Weil damals ist es Kübler noch nicht. Da wird es dann im Laufe der Zeit. Aber Schmid war damals ein deutlicher Gewinn für den Kader. Und deswegen spielt man dann auch sehr viel 3-4-3 mit Schmid und Günther auf den Außen. Mit damals schon sehr vielen guten Innenverteidigern im Kader. Wichtiges Element da ist Robin Koch, dann der zentrale Innenverteidiger, der auch immer wieder in den Sechserraum kippt. Und der sehr viele Verlagerungen spielt. Sehr viel diagonal spielt auf die Außen, sowohl rechts als auch links. Und ich weiß noch, es war damals eine große Diskussion, weil Luca Waldschmidt war 18, 19 sehr dominant von Anfang an. Und in der Saison ist er dann sehr dominant als Joker. Er übernimmt so ein bisschen mit Petersen zusammen die Rolle von der Bank. Er ist da oft nur zweiter Starter hinter. Ich weiß gar nicht, wer dann neben Höhler gespielt hat. Ist auch egal. Man spielt lange um Europa mit, man schafft es aber nicht ganz. Genau. Und das Spannende, Mischa hat es ja auch aufgeschrieben, es streicht dann tatsächlich in der Corona-Zeit, weil man da erst echt so richtig merkt, wenn man ihn hört am Spielfeldrand, dass der Jugendtrainer nie so richtig raus ist aus ihm.
Das wäre vielleicht auch genau jetzt meine Frage. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das vor allem gut im Kopf habt, aber es gibt halt Trainer, nochmal die Frage, wie ordnet man Streich so insgesamt ein? Es gibt halt Trainer, die jede Situation coachen. Als Freiburg-Fans die Testspiele gucken, wussten wir das vorher auch schon, dass Streich eigentlich jede Situation so durchcoacht, aber bei Corona hat man es halt so richtig gehört, ne? Und es gibt Trainer, die das halt einfach nicht machen. Die stehen so im Prinzip an der Seite und wollen erstens vielleicht, dass die Spieler sich gegenseitig coachen, aber machen das halt irgendwie selber auch nicht. Das fand ich eigentlich ich fand es halt eine interessante Detailbeobachtung. Und da wäre jetzt wirklich an meine Frage, ist das... Max, wie siehst du das? Also denkst du, das ist ein Qualitätsmerkmal oder ist es halt einfach, also sind Trainer halt einfach unterschiedlich und wenn es funktioniert, ist es eh egal. Also dieses Mikro-Coaching.
Ich glaube, es gibt halt Spielertypen, also man spricht ja immer so von vier psychologischen Profilen, die wir alle Menschen haben. Und ohne da ins Detail zu gehen, ich glaube, da gibt es halt dann einfach Profile von Spielern, wo das gut passt und die das auch brauchen. Und es gibt Spieler, die drehen da durch und wechseln dann weg. Max Kruse würde ich zum Beispiel jetzt als jemanden einschätzen, ohne ihn persönlich zu kennen. Das ist jetzt natürlich nur eine Annahme, aber ich glaube, den nervt das. Vielleicht schaltet er auf Durchzug und es ist ihm egal. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es keine positive Verstärkung ist, bei jeder Aktion gesagt zu bekommen, wo jetzt der freie Mann ist, den man als nächstes anspielt. Und in der Phase hatte Freiburg definitiv schon einen Kader zusammen, weil das zeigen dann die Folgejahre. Also das können wir jetzt im Nachhinein auch besser bewerten, bei dem es eben viele Spieler gab, die, glaube ich, damit sehr gut umgehen konnten und die auch das gebraucht haben. Und gleichzeitig war das Interessante, das ist jetzt ein kleiner Schlenker weg vom Sportlichen, aber in der Phase ist es, glaube ich, vor allem so, dass Christian Streich auch neben dem Platz so eine wichtige Rolle spielt. Man hört ihn viel coachen, aber wir erinnern uns, Corona-Unterbrechung, die damals sich im Wahlkampf befindlichen Armin Laschet und Markus Söder, die sich irgendwie drum streiten, wer jetzt Kanzlerkandidat werden, können verkünden beim Springer-Konzern, dass die Bundesliga weitergehen darf und kurz danach wird etwas von der großen Demut erzählt des Fußballs, aber gleichzeitig setzt sich Christian Seifert damals hin und sagt, also wenn wir jetzt nicht weiterspielen können, 7 bis 12 Vereine gehen einfach direkt insolvent. Wir haben einfach gar kein Geld, wir müssen jetzt weiterspielen, es gibt keine andere Möglichkeit, während eben Kitas, Spielplätze und so weiter geschlossen werden. Und Christian Streich war damals eine ganz wichtige Stimme, weil Christian Streich einer von wenigen im Fußballbetrieb war, der glaubhaft darauf hinweisen konnte, dass man jetzt aber wirklich mal drüber nachdenken muss, welche Rolle der Fußball spielt und dass man da eben die richtige Verhältnismäßigkeit sehen muss. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Überinterpretation meinerseits ist, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass damals auch ganz viele Aussagen von ihm geteilt wurden und dass er dann fast eigentlich schon reflexartig von der Badischen Zeitung und anderen Medien vor Ort nach allen möglichen Themen gefragt wurde, die gar nichts mit dem Fußball zu tun hatten. Und deswegen wollte ich das hier noch kurz mit einfließen lassen, weil ich glaube, da ist die 1920er-Saison eine ganz wichtige für diesen
Aspekt. Wenn ihr da mehr zuhören wollt, in der großen Streichabschiedsfolge, die es vom Podcast geben wird, wird es zu genau dem Thema Streich als Medienperson einen Teil mit Carsten Schröter-Lorenz geben. Genau. Kurzer Werbeblock.
Wird verlinkt.
Okay. Nice. Ja. Es ist eine komische Saison. Ich habe da auch irgendwie nicht mehr ganz so viele Erinnerungen dran tatsächlich. Aber ich glaube auch, weil es bei Corona halt so viele andere Sachen im Kopf gab. Was schon vielleicht noch, also ich habe es ja, ich glaube, es ist so ein Jugendtrainer-Ding, ne? Also mit diesem, dass man jede Sache coacht. Und Nagelsmann gehört ja auch irgendwie zu ein. Also da finde ich es interessant, dass das ist ja ein Trainer, der wirklich auch andere Teams trainiert hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dort dann einige besonders nervt. Ich glaube, Guardiola ist da ja wahrscheinlich auch nicht so weit weg. Ich finde es ein bisschen schade, dass man, ich habe mir es eigentlich gar nicht angeschaut, wie der bei während Corona so gecoacht hat. Aber ich meine, der sagt ja auch sehr, sehr viel an und plant sehr, sehr viel vor. Also da hätten wir Streich sogar in der Riege drin, die so ein bisschen auch höhere Teams gecoacht haben. Aber genau, das ist halt, glaube ich, irgendwann diese Entwicklung, dass halt viele Jugendcoaches nach oben kommen.
Aber war das nicht auch die Saison, in der man gemerkt hat, wie wichtig Christian Günther ist? Weil man eben auch gemerkt, also weil man die Kommunikation gehört hat und dann wurde eben erstmal deutlich, also dass Mo Dahoud bei BVB die ganze Zeit labert, bei Thomas Müller hat es einen jetzt wirklich nicht überrascht, dass er viel sagt. Aber war das nicht auch, dass man beim SC Freiburg gesagt hat, ach krass, wie viel auch Christian Günther sagt?
Oder? Und dass man da endgültig gemerkt hat, dass Nicolas Höfler jedes Mal das Pressing-Signal gibt auf dem Feld.
Stimmt. Also,
ja, ja, krass Saison. Wir gehen gleich weiter einfach zur Corona-Saison. Das ist jetzt die echte Corona-Saison, wo es von Anfang an, naja, mit ein paar Zuschauern losgeht. Ich glaube, das sind diese Zeiten mit 500 Zuschauern oder so. Und dann ist es aber schnell wieder ganz vorbei. Schalke geht richtig baden. Das ist so, ja, das ist echt ein bisschen traurig diese Saison. Ich glaube, am Ende sind es 16 Punkte oder sowas, also historisch schlecht. Hütte-Eintracht finde ich weiterhin ganz interessant, werden Fünfte. Und es ist die Zeit auch, in der beim Spotcast unser normaler Moderator Alex Glasners Wolfsburg so toll findet. Immerhin muss man schon sagen, ne, körperlich ein sehr interessantes und sehr stabiles Zentrum bilden. Ja, das hat dann schon was. Nagelsmann kassiert die wenigsten Gegentore der Liga und jetzt fängt die Union-Zeit an. Kruse ist bei Union und Nico Schlotterbeck ist auch bei Union und die werden Siebte am letzten Spieltag. Was ist bei Freiburg passiert, Patrick?
Ja, man kriegt Abgänge im Sommer und das erste Mal löst das nicht so richtig Panik aus, weil Koch, Schwolo und Waldschmidt gehen. Man ist aber inzwischen so stabil finanziell auch aufgestellt. Man plant auch schon den Umzug ins neue Stadion und so. Das ist emotional ein großes Thema damals, dass man nicht weiß, ob das jemals unter Zuschauern stattfindet und so. In dem Sommer kommen aber dann Flecken ersetzt Schwolo. Das war so im Verein so geplant, dass es passieren wird. Und Santa Maria und Demirovic ersetzen Koch und Waldschmidt plus Kevin Schlotterbeck kommt von dessen Leihe von Union zurück, weil Union und Schlotterbecks, das hat ganz gut funktioniert für Freiburg. Und man spielt wieder relativ viel Dreierkette. Und man muss aber sagen, die große Geschichte rund um diese Saison ist, dass bis auf 7 richtig, richtig tolle Wochen die Einbindung von Baptiste Santa Maria nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Dafür macht Demirovic sehr viel Spaß in seiner ersten Saison in Freiburg. Genau.
Ja, ich weiß nicht, einfach nochmal diese Corona-Zeit, weil ich glaube, das hat ja dann doch irgendwie eine große Auswirkung, dass da keine Zuschauer da sind und so, ne? Und zwar war schon eine besondere Zeit. Deswegen, Max, ich weiß nicht, hast du Erinnerungen insgesamt an diese Saison? Was passiert da? Welche Teams können Corona nutzen? Also, oder was heißt nutzen? Aber welche Teams kommen da gut durch? Welche Teams kommen da nicht gut durch? Kann man das clustern? Und wie passt Freiburg da rein?
Kann man das clustern? Ich glaube, dass das eine Saison war, in der zum einen Teams Probleme hatten, die von ihrem Publikum abhängig sind. Das meine ich, sieht man auch am Ende in der Tabelle, unter anderem auch an Schalke. Also es gibt ja viele Schalke-Fans und wir erinnern uns, sie waren damals kurz davor, den Tasmania-Rekord zu brechen Wisst ihr noch, als Tasmania-Fans beim letzten Spiel waren und für Schalke waren, damit dieser Rekord bleiben darf? Also sie waren natürlich nur vor dem Stadion. Ins Stadion durften sie, glaube ich, damals noch nicht. Aber auch Dortmund hatte so Phasen, wo, also die haben 10 Niederlagen, Dortmund, in dieser Saison. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das damals auch ein Thema war. Und solche Teams hatten Probleme. Ausnahme dann Union, wobei Union generell in der ganzen Corona-Zeit ja ein Sonderfall war mit den Stehplatz Versuchen und manchen Aussagen, die jetzt auch nicht jedem gefallen haben da draußen, also sehr viel aufgeregte Diskussionen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war Freiburg doch einfach eines der Teams, zusammen mit Stuttgart, wo es überraschend war, weil die aufgestiegen sind, und mit Hoffenheim, wo es seitdem nie wieder anders werden sollte, das einfach so durchgecruised ist durch diese Saison. Tordifferenz 52 zu 52 und ich glaube, so war doch auch die ganze Saison, dass man hatte nie Angst um Freiburg, man wusste aber auch nie, was richtig Krasses wird passieren und deswegen war dann dieses Santa Maria-Thema, was an jedem anderen Standort ein Riesending gewesen wäre, dass der Rekordtransfer dieses Sommers dann gar keine Rolle mehr spielt, Heimweh kriegt und wieder geht, das war im Grunde gar kein Thema und man hat ja sogar noch Geld für ihn bekommen, also in der Phase hat ja auch alles funktioniert für Freiburg.
Ja, also ich würde da eigentlich auch mitgehen, dass halt, also man war schon sehr reduziert auf dieses Spielerische und auf die Spielanlage, die es dann halt irgendwie so gab in dieser Saison und dass halt Teams, die da halbwegs solide aufgestellt waren, halt irgendwie das unemotional ganz gut über die Bühne gewuppt haben. Und das ist schon interessant, dass Freiburg eben zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, 13, 14 oder so, ob Freiburg da nicht mehr Probleme gehabt hätte. Aber hier hat Freiburg dann irgendwie schon so ein Grundniveau, in dem sie einfach so eine Saison dann solide klinisch zu Ende bekommen irgendwie.
Ich glaube, es ist auch die erste Saison, da hat man viel selber für getan, aber es ist halt auch die erste Saison, wo man nicht mehr eine Überperformance von Streich taktisch braucht, wenn man das jetzt auf den Trainer zurückführt, um die Klasse zu halten, sondern der Kader hat relativ viel individuelle Klasse in sich. Also Höfler ist zu dem Zeitpunkt einer der besten Sechser der Liga. Die Innenverteidigung mit Kevin Schlotterbeck, Heinz und Lienhardt braucht ein bisschen, um sich zu finden, weil man vergisst ein bisschen, dass der Anfang der Saison bis zu einem Mainz-Spiel, wo man in der Halbzeit alles taktisch umstellt und dann danach zu den Basics zurückgeht, das Thema hatten wir schon, und dann beginnt zu gewinnen und dann diese Phase vor dem Winter kommt, wieder mit 4-4-4-2 und eben Santa Marias bester Phase, wo man, glaube ich, 6 Spiele in Folge gewinnt, damals mit persönlichem Vereinsrekord. Und dann gibt es eine Santa Maria-Verletzung und dann einen schlechten Teil seiner Saison und ich glaube, deswegen ist es auch während der Saison kein so Thema, weil man eigentlich damals noch denkt, okay, zur neuen Saison greift er dann voll an. Vielleicht ist es deswegen, also ja, es ist auch, weil es Freiburg ist, offensichtlich, aber.
Und war es nicht auch damals so, da war doch das Stadion im Fertigwerden und es hätte eigentlich eingeweiht werden sollen zur Rückrunde oder so und dann hat man aber schon gesehen, es wird länger dauern und ich glaube, das war damals noch so ein großes Thema, aber das Gefühl war eben, jetzt ist man vom nächsten Schritt. Also während ich vorhin diesen Pischti-Kommentar deswegen vorgelesen habe, um zu zeigen, wie schlecht damals die Stimmung war und wie schlecht auch die Prognosen waren von außen. Freiburg ist so arm, das Nachwuchskonzept haben alle anderen kopiert und so weiter und so fort. War es jetzt so, dass man sich gedacht hat, Mensch, man ist super gut durch diese Saison gekommen und wie geil wird das erst, wenn man ein neues Stadion hat? Auch wenn natürlich für alle Freiburg-Fans der Abschiedsschmerz extrem groß war, inklusive mir. Ich konnte nicht beim letzten Spiel im Dreisamstadion sein, das war sehr schade. Aber da hat man eigentlich so, also man hat, glaube ich, immer so in die nächste Saison geguckt.
Ja, kann man mit Sicherheit so sagen. Vielleicht muss die Saison aber dann tatsächlich dafür herhalten, ich habe jetzt gerade Nicolas Höfler angesprochen, weil man, glaube ich, den taktischen Trainer Streich nicht so ganz ohne die Person Nicolas Höfler erzählen kann, ab dem Jahr 2017, 2018, sowas. Und Santa Maria war ja eigentlich so der Versuch, diese Höfler-Rolle langfristig auszufüllen. Und man hat ihn dann viel als Achter gespielt und so. Und er hat sich nie so richtig wohlgefühlt, weil in den Räumen, in denen er in Frankreich so stark war, da ist halt Höfler unglaublich dominant gewesen. Und Streich hat auch nicht so richtig einen Weg da rausgefunden, um beide miteinander koexistieren zu lassen, weil er diese Höfler-Rolle nicht aufgeben wollte, die er da hat im System. Also Mischa, wir loben jede Woche Nicolas Höfler immer noch. Ich finde auch, er könnte jede Woche im Rasenfunk der Ansagen Hero sein. Aber
naja, er hatte schon, also in der Saison hat er auch Durchhänge.
Das stimmt.
Das stimmt. Er hatte ja auch häufig mal, es gab da ein paar Saisons, wo er am Anfang so zwei, drei große Probleme hatte, ne? Ja, aber es ist gut, dass du Höfler nochmal ansprichst. Ist ja jetzt auch interessant, dass sich Streich da rausgemogelt hat. Er wird Höfler nicht mehr ersetzen müssen. Das wäre nämlich noch eine große Frage gewesen. Ich glaube, ich würde das wahrscheinlich schon vergleichen mit damals, als bei Augsburg Daniel Bayer gegangen ist, ne? Also so in etwa ähnlich dominant ist Höfler. Ja, also das stimmt absolut. Und ich dachte auch, dass Santa Maria alleiniger Sechser werden könnte und Höfler vielleicht vorne in Achterrollen reinkommt und so. Und hat halt überhaupt nicht funktioniert. Da würde ich ja auch gerne mal, also Streich fragen, wie, ob das damals, also ob er das damals wirklich so geplant war und dann hat es nicht so funktioniert oder ob er Santa Maria von vornherein als Achte geplant hat und Höfler die tiefere Rolle behalten sollte. Sehr gute Frage. Ja. Noch was zu der Saison? Ah, ist es die Aufstiegssaison eigentlich von dem zweiten Team? Ich glaube schon, ne?
Ja, die steigen während.
Genau. Also das ist halt, weil das ist auch interessant. Ich glaube, das hat man von außen nicht so gesehen, aber ich erinnere mich, dass ich halt sehr, sehr gerne diese Spiele gesehen habe mit Sildilia und Ezequim. Als Dreierverteidiger, Pieringer, Schade, Weishaupt, Luca Herrmann und so. Es ist halt eine unfassbare Mannschaft, wo jetzt alle eigentlich schon irgendwie im Profifußball gelandet sind, die dort dann zusammen war und es geschafft hatten, die dritte Liga aufzusteigen. Und da hat man schon gesehen, okay, da kommt was nach. Und das wird mal interessant sein, wie der Jugend- oder Ex-Jugendtrainer Streich die integrieren kann. Das wird ein Thema dann der nächsten Saisons.
Und ein Aspekt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, damals hat sich auch das Bild vom SC Freiburg aus wirtschaftlicher Position in der Liga geändert. Und zwar, wir erinnern uns, Freiburg wurde noch vor ein paar Saisons noch als finanzschwacher Verein eingeschätzt. Freiburg war einer mit Augsburg und noch ein paar anderen der Vereine, die extrem gut durch Corona durchgekommen sind. Und was damals fast schon ein Wunder war, war, dass man dieses Stadion fertig bauen konnte und dafür ja keine Schulden aufgenommen hat. Also ich habe hier nämlich im Sendungsdokument für die nächste Saison, und da beziehe ich ja quasi mich immer auf die jüngst veröffentlichten Zahlen, habe ich geschrieben, der finanziell ist der SC einfach nur noch krass. Trotz Corona wieder ein solides Ergebnis und das Stadion gebaut ohne Schulden, das ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, zusammen mit dieser sportlich sehr neutralen, aber im positiven Sinne Saison und eben dem neuen Stadion, hat sich da was verschoben, dass man dann jetzt gesehen hat, und Santa Maria ist ihnen nicht auf die Füße gefallen. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt nimmt Freiburg eine nächste Stufe. Und das wird sich ja dann später auch in den ersten Transfers zeigen, die man früher bestimmt nicht gemacht hätte.
Wunderbare Brücke. Oder hast du noch was zu der Saison, Patrick?
Nee. Gut. Also ich hätte noch was, aber das ist ein größerer Punkt, den ich gerne ganz am Ende besprechen würde, wenn wir über die aktuelle sprechen. Die Probleme der aktuellen.
Gut, dann nimm uns gerne mit in die Saison 21-22. Was denn da bei der Bundesliga passiert?
Wir haben sehr erfolgreiche Pressing-Teams. Union wird Fünfter, Baumgartz Köln Siebter, Svensons Mainz Achter. Und vor allen Dingen haben wir auch so ein bisschen die Saison von sehr erfolgreichen 5-3-2-Teams in 21-22. In der Spitze hat man Nagelsmann, der bei Bayern ganz gut funktioniert, Rose bei Dortmund so halber, Tedesco bei RB eher nicht, wenn auch leider in einem Spiel dann doch, und Seoane bei Leverkusen recht gut, Arminia und Fürth sind oben, sind aber zu schwach und deswegen retten sich Hertha und Stuttgart, nicht wegen eigener Stärke, sondern wegen der Schwäche der anderen. Genau, aber eigentlich ist es so taktisch noch eine relativ unspannende Liga in dem Jahr. Also das 5-3-2 ist schon ein sehr prägendes Element, aber es ist jetzt nichts, was mich begeistern kann. Deswegen möchte ich da nicht so lange drüber sprechen.
Mich hat es am Anfang begeistert. Ich mag ja Defensivpläne und also was Baumgart mit Köln am Anfang gemacht hat, ich fand's schon saustark. Genau. SC Freiburg. Also Santa Maria geht wieder und es kommt Eggestein und vor allem kommt Nico Schlotterbeck zurück. Und jetzt fängt es eben an, dass diese Jugendspieler oben integriert werden. Also es kommen Sildilia, Schade, Weishaupt,
Keitel war, glaube ich, vorher schon da ein bisschen, aber der bekommt dann auch einfach, kommt hoch und alle bekommen ihre Spielzeiten. Also die werden integriert, nicht so komplett, ne, sondern eher alle, dass sie so langsam reinkommen, aber sie werden alle nach und nach integriert und sind irgendwie Teil, ne, vom Freiburger Team. Wesentlicher Bestandteil sind aber Nico Schlotterbeck und Lienhardt, die einfach also ein absolut krasses Innenverteidiger-Duo bilden, gemeinsam mit Flecken hinten dran. Und deswegen spielt Freiburg auch sehr, sehr viel Viererkette. Sie haben hin und wieder Dreierkette gespielt. Ich erinnere mich da auch noch dran, dass da der Nico Schlotterbeck aber also diese Weiträumigkeit dann nicht so ausbilden konnte. Deswegen, mir sind die Viererkettenauftritte schon deutlich besser in Erinnerung gegangen. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier merkt man jetzt mehr und mehr, Streich kann auf Dinge aufbauen, die er jetzt irgendwie schon lange ein Team vermittelt hat, das irgendwie schon lange auch zusammen spielt. Ne? Ich meine, wir haben eigentlich den Kader, sind wir als Ganze richtig durchgegangen, aber wir haben ja noch zig Spieler, die wir von der Aufstiegssaison da haben, mit Höfler, Günther, Petersen ist da ja auch noch dabei und so. Ne? Höhler ist ganz lang dabei und so weiter und so fort. Kübler, nicht zu vergessen. Grifo kippt häufiger raus. Das ist auch noch eine Sache, dass er sich immer tiefer fallen lässt und immer mehr in den Spielaufbau einbringen lässt. Und da ist auch so dieses Grifo-Günther-Ding wird immer, immer stärker, dass die so richtig gut zusammen harmonieren. Und ich glaube, was da jetzt so richtig stark wird, ist, dass dieser kollektive Ansatz, von den Streich am Anfang hatte, der ist langsam passé. Also Freiburg ist nicht mehr das Team, das sich vor allem dadurch definiert, dass alle im Kollektiv genau das Richtige machen, sondern es geht immer mehr darum, wie man einzelne Spieler in gute Situationen bringen kann. Eben mit Grifo mit dem Ball, Nico Schlotterbeck gegen den Ball. Und also Streich passt sich eben daran an, dass er einen besseren Kader zur Verfügung hat. Das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung, würde ich mal sagen. DFB-Pokalfinale. Es ist halt ein großes Highlight, das man hat. DFB-Pokalfinale und Europa League. Hier kommen wir zum Höhenflug des SC Freiburg. Und ja, da sehen es dann langsam auch alle, ne? Max, du hast vorhin gesagt, vorher war der Blick von außen so, dass man, wenn man viel Freiburg gesehen hat, konnte man sehen, dass Streich interessante Pressingpläne hat. Jetzt konnten alle sehen, dass Streich irgendwie da ein Team zusammenbastelt, das guten Fußball spielen kann auch.
Ja, wobei ich möchte eine Einschränkung dazu machen. Ich glaube, das mit dem guten Fußball war damals auch schon noch ein bisschen eher der Blick der Freiburger Fans auf den SC, weil das ist jetzt auch die Phase, jetzt sind wir in der Phase, in der Freiburg echte Standardmonster sind. Und in der mit Union und Freiburg zwei sehr, sehr gute Teams nach Standards letztlich um die Champions League spielen. Man liegt am Ende in der Tabelle 3 Punkte hinter RB Leipzig. Und das war der Diskussionspunkt, der Hauptdiskussionspunkt der letzten Spieltage. Oh Gott, wollen wir, dass Union oder Freiburg in der Champions League spielt? Wieder für Deutschland. Sind wir wieder bei dem alten Narrativ. Also ja, es gab schon den besseren Fußball. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Und gerade das Polyvalente, sowohl der Spieler im Kader als auch in der taktischen Formation, das war da mit am besten zu sehen in dieser Saison. Aber die Tore hat man eben oft immer noch, also 19 Tore hat man nach Standards gemacht von 58, dazu noch 5 nach Strafstößen. Damit war man bestes Team in der Liga. Und ich weiß noch, dass das quasi so sehr der Außenblick war auf Freiburg. Ja, die machen halt immer das 1:0 über den Standard und dann kriegen sie es halt nach Hause.
Ja, wunderbar, Max, dass du die Perspektive mit reinbringst. Das ist natürlich, wenn man es als Freiburg-Fan mit den Jahren davor vergleicht, denkt man sich, Mann, das war doch so schöner Fußball, der da gespielt wurde. Und weil es hatte ja auch dann mehr mit Spielaufbau und so weiter zu tun, ne? Also was da dann mit Nico Schlotterbeck und Lienhardt passiert ist als früher. Also es war nicht nur ein langer Ball. Und auch vorne konnte man dann ja irgendwie ein bisschen mehr sehen als davor. Gerade, ich meine, Grifo, das muss man vielleicht auch nochmal im Nachhinein sagen, dass der damals irgendwie zurückkam und dann auch klar wurde, Freiburg geht jetzt diese Entwicklung, dass sie so einen Spieler halten kann. Das hat schon einiges mit der Spielkultur gemacht.
Ja. Und dann gab es halt die Pokalsaison.
Ja.
Müssen wir das jetzt wirklich besprechen?
Patrick, du hast das damals auch schon besprochen, im Rasenfunk Royal.
Genau, richtig. Das ist richtig. Ja, also die Pokalsaison überstrahlt, glaube ich, für 21, 22 auch vieles, was in der Saison spielerisch nicht so toll war, weil man die individuell beste spielerische Leistung in Hoffenheim hatte, die man 4-1 auswärts überrollt hat im Achtelfinale. Man war in Hamburg sehr deutlich überlegen, vor allen Dingen, aber individuell.
Gegen Tim Walter, der halt so ins offene Messer gelaufen ist.
Welche Überraschung. ja, also die Pokalsaison war halt aber auch einfach emotional absolut verrückt. Das zehrt heute noch. Es gibt, das ist mein römisches Reich, ist der Demirovic-Schuss in der Verlängerung.
In den der Stadionsprecher die Nachspielzeit reingearbeitet hat, ne?
Ja. Genau. Stimmt, da haben wir uns vorher gesehen, vor dem Spiel. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, 21, 22, eigentlich, wenn wir rein beim Taktischen bleiben, haben wir eigentlich alles angesprochen. Vielleicht der beste Nico Schlotterbeck, den wir bis jetzt zu dieser Rückrunde gesehen haben in 21, 22, was auch sehr viel mit Philipp Lienhardt neben ihm zu tun hatte, weil man da auch einfach so ein gutes, so eine gute Balance dann hatte, die man jetzt auch mit Ginter Lienhardt hatte, aus einem sehr aggressiv verteidigenden Innenverteidiger und einem, der einfach unglaublich gut darin ist, die Tiefe abzusichern mit Philipp Lienhardt, der da eigentlich immer noch unterm Radar fliegt, glaube ich. Die beste Höfler-Saison, bis dahin ist er immer noch gealtert wie guter Wein. Und dann beginnt es auch ganz langsam, das werden wir erst in 22, 23 das erste Mal so richtig sehen, wenn dann auch Doan und Trey noch dazukommen, dass man offensiv tatsächlich die Möglichkeit hat, so alle Spielzonen anzuspielen, weil das war, man war ja sehr lange sehr linkslastig, das war man auch 21, 22 noch, aber es begann dann so langsam, dass man Grifo immer häufiger im linken Halbraum hatte oder irgendwo sonst auf dem Feld. Günther hat halt dann links die Breite gehalten, ist sehr hoch geschoben. Rechts hatte man Scholloy, später, also in der nächsten Saison, hatte man Doan rechts und Scholloy dann sogar noch im rechten Halbraum und in der Mitte Trey. Das war halt ganz cool, weil man dann wirklich alle fünf Zonen anspielen konnte. Und das hat man 21, 22 auch teilweise schon gesehen, aber es hat halt nicht in Torgefahr gemündet, sondern die Torgefahr ist dann doch durch Standards entstanden. Ich weiß doch, dass ich in der Saison sehr häufig mir gedacht hatte, wie cool es wäre, wenn man das Team hätte im Aufbau und in der Chancenerarbeitung mit dem Petersen von 4, 5 Jahre vorher, weil dann hätte er das nicht mehr alleine tragen müssen.
Aber ja, 58 Tore, also es ist ja nicht, es war ja nicht so schlecht mit dem Ball. Aber ihr habt schon gesagt, es sind viele Standards gewesen. Ne? Ja. Kevin Schade würde ich noch gerne erwähnen. Also auch wieder jemand, der eine Spezialrolle von Streich bekommen hat. Und wo Streich dann halt auch drüber gesprochen hat, Tempo ist was, also das kann man, also wenn man das halt nicht hat, dann kann man es, dann fehlt einem eine große Dimension im Spiel. Da hat man auch wieder gemerkt, dass der weiß schon auch immer wieder, dass er mit sehr limitierten Mitteln irgendwie gearbeitet hat. Und ich fand es auch interessant, dass wenn er dann irgendwie die Mittel zur Verfügung hatte, große Spiele, dann spiele ich einen langen Ball, schnelle Spiele, dann lasse ich auch hinter die Kette spielen. Und wenn man die halt nicht zur Verfügung hat, dann hat man es halt auch gelassen. Es war ja immer die Frage, kann Streich irgendwie damit umgehen, wenn er ein bisschen mehr zur Verfügung hat? Da hat er schon immer angedeutet, es geht. Also er weiß schon, wie er es macht. Auch wenn es bei Schade meistens so war, dass er eher gekommen ist, wenn Freiburg in Führung lag und man dann nochmal ein bisschen kontern konnte. Ja. Wollen wir weitergehen?
Ja, ich würde vielleicht noch den einen Aspekt, ich verstehe schon, Patrick, dass du das nicht nochmal ausführlicher ansprechen willst, aber das Pokalfinale, wo man... Was hat man letztlich jetzt auch in der Rückschau in diesem Finale gesehen, neben dem, dass es natürlich allen Fans sehr wehgetan hat? Man hat gesehen, dass die Überzahl Freiburg total rausgebracht hat. Hm. Und das, finde ich, ist schon jetzt gerade in der Rückschau, weil wir wissen, wie sich Freiburg weiterentwickelt hat, etwas, was damals noch nicht da war und bemerkenswert ist, eben die fehlende Abgezocktheit. Man hatte einen super guten Plan gegen 10 Feldspieler und als man gegen 9 Feldspieler dann mehr den Ball hatte und irgendwie auch das Gefühl hatte, man müsse jetzt mehr tun, wurde es fahrig und Streich hat es dann auch nicht geschafft, von außen richtig einzuwirken. Und ich würde, und das ist vielleicht dann die Brücke, sagen, das hat man dann unter anderem auch durch gute Neuzugänge für die neue Saison deutlich verbessert.
Voll und ganz, ja, genau, schöne Brücke. Aber noch einen, also genau, einen Schritt zurück. Wir
fangen wieder mit dem Kontext der Bundesliga an. Patrick, it's your turn.
Ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren gar nicht so viel über die Bundesliga gesprochen, weil vielleicht müsste man das auch 22, 23 nochmal dazu sagen. In der Bundesliga tut sich taktisch nicht so viel. Das ist jetzt 23, 24 das erste Mal, aber also ich höre ja auch schon jetzt sehr lange Rasenfunk und also ihr sprecht schon sehr häufig über das Gleiche in den oder ihr habt sehr häufig über das Gleiche gesprochen, über diese Umschaltliga, in der niemand so richtig gerne den Ball haben möchte und so. Und das ändert sich eigentlich über 7, 8 Jahre nicht wirklich.
Du, für mich ist alles, was wir jetzt besprechen, eine Saison. Ja.
Genau. Und dann ist auch eben 22, 23, es gibt einfach keine positiven Geschichten in der Liga, bis auf Freiburg und Union. Schalke steigt wieder ab, Bayern entlässt Nagelsmann, wird unter Tuchel irgendwie Meister, Terzic wird fast Meister, richtig glücklich ist niemand. Leipzig ist nicht richtig glücklich mit Rose, wobei das dann gegen Ende der Saison, glaube ich, ein bisschen besser wird für die. Stuttgart rettet sich mit Sebastian Hoeneß nach 4 Trainern. Hertha geht runter und Köln hält nochmal solide die Klasse unter Baumgart. Und eben nur Freiburg und Union bestätigen den Erfolg, denn auch bei Mainz war letztes Jahr schon ein bisschen zu sehen unter Bo Svensson, dass diese ganz krasse Saison wie 21, 22 nicht ganz zu halten ist dort. Genau. Das war in der Liga los.
Ja, und bei Freiburg nähern, also, oder ich würde sagen, das ist jetzt Peak, was wir da gesehen haben. Vielleicht kann man es halt noch vergleichen mit der Kruse-Saison und so, die auch sehr, sehr stark war. Aber ja, okay, beginnen wir erstmal damit, dass es ist dieses Mal dann doch ein interessanter Umbruch. Es gehen nämlich schon einige Spieler vor dieser Saison. Es gehen schade. Nico Schlotterbeck, also der beste Spieler, geht dann, eigentlich der Klassiker. Haberer und Demirovic gehen auch. Aber es kommen Ginter, Trey, Gregoric und Doan. Und da kann man dann eben sehen, dass das, was du auch gesagt hast, Max, mit dem, dass Freiburg halt finanziell ganz gut dasteht. Jetzt kann man halt Abgänge wirklich einfach 1:1 ersetzen, obwohl das mit Ginter auch eine spezielle Story ist. Ich weiß nicht, ob man einen Spieler von dem Format bekommen hätte, wenn der halt nicht irgendwie diese, ja, so Freiburger Vergangenheit gehabt hätte. Das hat schon wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt.
Ja, aber Doan war, glaube ich, doch der Transfer, an dem man das sehen konnte, weil früher hätte man Doan nur von Bielefeld kaufen können. Später war es eigentlich zu spät. Und jetzt hat man ihn von PSV geholt für 8,5 Millionen. Also ich weiß noch, dass das der Transfer war, wo man so richtig aufgehorcht hat, weil Doan auch in der Abstiegssaison von Bielefeld einer oder eigentlich der beste Bielefelder war. Und weil man ja gesehen hat, ach Moment, das ist ja ein ganz anderer Spielertyp, die wollen auch jetzt nicht etwa mit Ball auch was machen.
Genau, also wunderbar. Obwohl ich auch am Anfang gesagt habe, boah, Doan, mal sehen, was der so gegen den Ball bringt, und hatte das gar nicht auf dem Schirm, was für eine Maschine der ist, also, und wie der sich in Zweikämpfe reinwuselt. Das war, ja, genau, es ist halt wirklich best of both worlds, dieser Litz Doan aktuell halt auch. Genau. Also, es ist historisch die beste Hinserie. Sie geht nur 15 Spiele lang, ne, wegen der Winter-WM. Aber Freiburg spielt 8 von 15 Spielen zu 0 und kommt ungeschlagen durch die Europa League. Also das war dann, ich weiß auch noch, ich meine, wir haben das Podcast gemacht und es waren halt vollkommen ungläubig die ganze Zeit, was passiert hier auch. Und ich habe der ganzen Sache irgendwie auch nur so halb getraut, aber man gewöhnt sich als Fan dann ja doch irgendwie so schnell dran, also wie so, als ob man so Leverkusen-Fan ist aktuell, dass man glaubt auch, man gewinnt alles. Das ist irgendwie so ganz normal, das ist irgendwie so sehr entspannt. Du nicht? Du hast noch die alte Freiburger.
Nee, gar nicht. Ich bin nach dem 2-0 gegen Nord in der Europa die Gruppenphase aus dem Stadion rausgegangen, habe festgestellt, dass ich bei beiden Toren nur so leicht die Faust geballt habe. So, wir haben in Europa die Heimspiel gewonnen, das war verrückt. Ja,
also die Rückrunde kommt da jetzt nicht so ganz ran. Genau, aber man schafft es halt trotzdem dann irgendwie ziemlich souverän in die Europa League, und gerade wenn man das halt vergleicht mit der ersten Europa League-Saison, was wir dann vorhin gesagt haben, ne, wo man die Europa League eigentlich nur so als Bürde nehmen konnte und in der Liga dann fast abgestiegen ist, war es jetzt halt eine vollkommen andere Saison. Taktisch, formativ wieder recht flexibel, wieder sehr stark auf die Spieler zugeschnitten. Gibt so Mischformationen, auch mit Dreier- und Viererkette, auch mit Schade als Wingback. Aber es ist so wirklich viel um Ginter und Lienhardt herum. Die bilden das neue Zentrum von einer sehr, sehr guten Defensive.
Und genau, das. Und hier finde ich jetzt aber auch, also ich glaube, ich wiederhole mich auch ein bisschen, aber nochmal ausgehend davon, für mich war Streich früher dieser 4-4-2-Trainer und mit sehr klaren Abläufen. Jetzt hatte ich das Gefühl, man hat sich über die Jahre so ein Repertoire dran geschafft. Es gibt Aufbau mit 2 Innenverteidiger, mit 3 Innenverteidiger, mit 4 Innenverteidiger und von, also wirklich von Angriffssequenz oder von Aufbausequenz zu Aufbausequenz passen das, ich würde auch sagen, Spiele selbstständig an. Also wahrscheinlich hat man das schon vorbesprochen, was man so, was gut funktionieren könnte vielleicht gegen andere Gegner, aber es wird sehr, sehr fluide und es wird auch, finde also schwer für mich, dann irgendwie so klar zu sagen, was war denn das jetzt eigentlich taktisch nach dem Spiel? Und das ist schon irgendwie eine starke Entwicklung. Ich glaube auch eine, die man insgesamt in der Liga sieht, dass es nicht mehr so, also dass Formationen nicht mehr so ganz klar sind, sondern dass man es eher aufteilen muss in, ich meine, früher musste man auch schon mit dem Ball und gegen den Ball aufteilen, ne? Aber ja, dass man das Spiel eher so sequenzieren muss und dann eher über bestimmte Räume, über bestimmte Muster reden muss und nicht mehr so sagen kann, was macht ein Team über 90 Minuten. Das hat sich dann halt doch alles sehr flexibilisiert. Genau. Das wäre eigentlich dann so mein Fazit zu diesem Peak-Streich, dass da eigentlich, dass das gar nicht mehr so gut festmachen kann. Was hat Streich da eigentlich so gut gemacht? Es war gut mit dem Ball, es war gut gegen den Ball, aber anders als früher. Es war nämlich gut gegen den Ball, oft auch in der Strafraumverteidigung und gut mit dem Ball. Auch wieder im Aufbau, aber mit Flecken am Anfang, auch immer lange Bälle auf Höhle, also ganz klassische Sache. Da hat sich schon einiges geändert.
Ich glaube, dass die Saison 21-22 und die Hinrunde 22-23, wenn man sie von heutigen Zeitpunkt aus anguckt, im Moment nicht so sehr von Personen entschieden wurden, aber so rückblickend das schon sind. Also man sah in 22-23 in der Hinrunde auch so krass aus, weil man einfach super häufig mit Ginter und Lina zu zweit abgesichert hat. Und dann 9 Leute, hatte, die sich um Chancenerarbeitung kümmern konnten. 21-22 das gleiche mit Schlotterbeck und Lienhardt. Und in der Rückrunde 23 ist es schon passiert, da hat sich Lienhardt in Turin verletzt und dann waren da 6-7 Wochen richtig, richtig zäh. Und jetzt über diese Saison, über die Innenverteidigersituation brauche ich nicht sprechen. Da haben Ginter und Lienhardt 6 oder 7 Spiele zusammen gemacht, wo beide gesund waren. Und dann sieht das Ganze nicht mehr so toll aus. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, da habe ich auch noch ein paar andere Ideen dazu. Aber ich glaube, so wenn man die Hinrunde 22-23 bespricht, darf man das nicht so ganz vergessen, dass man eben auch so ein Selbstverständnis darin hatte, wie man Angriffe abgesichert hat, dass man Angriffe auch super riskant ausführen konnte. Also was, keine Ahnung, Daniel Kofi-Tracer nicht sofort toll aus in der Bundesliga, aber was der halt teilweise im Zehnerraum machen durfte, einfach mal ins Dribbling gehen, im Sechserraum, im gegnerischen, mit 2 Innenverteidigern dahinter, weil Höfler und Eggestein breit standen, das hätte man jetzt in der diesigen Saison nicht gemacht, wenn dahinter Gulde, Kübler und Keitel gestanden wären, da bin ich mir relativ sicher.
Ja. Ja. Und aber ein bisschen auch nein. Das ist total schlimm, weil ich bin hier immer der Miesmacher. Aber das, was ihr vorhin angedeutet habt, nämlich, dass diese Saison im Positiven eine Eigendynamik entwickelt hat und die aber an einzelnen Spielern dann hing, das hast du ja gerade sehr schön gesagt. Und wir erinnern uns, zu dieser Saison gehört ja, dass man gegen Juve spielt und mit ein bisschen mehr Glück irgendwie dann mit dem 1-1 aus dem Hinspiel rausgeht und Rückspiel war jetzt auch nicht so schlecht. Und Christian Streich sitzt in der Pressekonferenz und sagt, ey, das ist so toll, dass ich das noch erleben darf. Wir fahren jetzt alle nach Turin. Ich danke einfach nur meinen Jungs, dass sie es gemacht haben, weil er konnte nicht selber gar nicht so genau sagen, woran das jetzt genau lag. Weil in unterschiedlichen Spielen waren es immer wieder unterschiedliche Spieler, die es rausgerissen haben. Und die Defensive, hast du ja gerade schon wunderbar rausgearbeitet, war die Basis. Und so ist man ganz lange durch diese Saison durchgekommen. So hat man auch Bayern aus dem DFB-Pokal geworfen. Und alle dachten, oh, im Halbfinale revanchieren sie sich an Raba. Und dann war das ein Spiel, müssen wir jetzt nicht drüber legen. Das war ein ganz, ganz... Ich habe ab einem gewissen Spielstand nichts mehr von diesem Spiel gesehen und das sollte alles sagen. Aber was zu dieser Saison schon auch mit dazu gehört, ist, dass da viele Dinge für den SC Freiburg gefallen sind. Also Auch hier habe ich wieder die Community Power hinter mir aus dem damaligen Royal. Da hat Kev 917 zum Beispiel rausgesucht, dass man 16,5 Punkte mehr hatte, als eben die Expected Points gewesen wären, laut Goal Impact. Wir wollen diese Statistik nicht überbewerten, aber es zeigt, es sind eben schon wirklich manche Ergebnisse für Freiburg gefallen. Man war damals nur auf Platz 14 bei den Toren aus dem Spiel heraus. Also dieses Thema, was ich quasi in der Vorsaison aufgebaut hatte, wo es dann hieß, oh Gott, die vertreten Deutschland in Europa. Wir wissen jetzt alle, lief ganz wunderbar, bis gegen Juve und so weiter und hätte da auch noch weitergehen können. Das war schon auch wieder hier. Hier war jetzt dann Union wieder bestes Standardteam. In der Vorsaison waren sie gar nicht so gut. Und man war eben auch sehr kopfballstark. Drittbestes Team bei Kopfbällen. Also deswegen, die Freiburger Sicht war diese Zaubersaison und das war sie auch. Und man hat auch von außen gesehen, Freiburg hat hier eine Entwicklung genommen, weil man in der Europa League so souverän war, weil man jemanden wie Litz Doan verpflichten konnte, weil man einfach so sehr souverän in sehr vielen Spielen war. Aber die Saison war auch deshalb so ein Märchen für Freiburg, weil Dinge wie im Märchen passiert sind. Dass man eben, also wie oft hat da Griffo mit einer Ecke das 1:0 vorbereitet? Ich habe jetzt die Zahl nicht hier, aber es war sehr, sehr häufig. Und das zeigt halt auch, dass Freiburg, obwohl es eine Entwicklung gemacht hat, sowohl taktisch als auch finanziell, übrigens ist das auch die Saison mit dem Investor, ja klar, wo Leki dann auf einmal größter Investorenfreund ist. Also eine mehrfach interessante Saison von Freiburg. Also man hat gesehen, sie haben eine Entwicklung gemacht und sie sind jetzt definitiv im oberen Drittel der Tabelle angekommen. Aber in der Saison kannst du sehr gut ablesen, es muss alles an den richtigen Platz fallen, damit Freiburg dann auch wirklich Platz 5, super souverän, kurz hinter Union, man hätte auch Champions League spielen können mit ein bisschen mehr Glück, dann ist das möglich. Und tiefer fällt man nicht mehr, wenn nicht alles total schief läuft. Aber das ist halt auch in dieser Saison passiert. Also auch wenn ich es jetzt wieder ein bisschen dann kleinrede damit, aber ich glaube, das gehört auch mit dazu.
Und es gehört ja auch dazu, was man an Erwartungen hat. Also ich habe auch gedacht, dass es anders wird als das letzte Mal Europa League. Das war schon klar. Ich hatte auch nicht so viel Angst vorm Abstieg. Aber es war ja dann doch die erste Europa League-Saison, also mit Doppelbelastung, die man hatte und also seit sehr langem hatte. Und ob Streich das so gut macht und so, das war ja alles nicht klar. Und ich wäre mit einem Platz 13 sorgenfreie Saison absolut d'accord gewesen. Also deswegen, das kam dann ja dazu, dass man dann irgendwie, plötzlich geht es nochmal um die Europa League. Das war,
es ging um die Champions League. Bei Union Champions League hat man sogar, gegen den viertplatzierten Union gespielt. 0-3 zurückgelegen, dann auf 2-3 verkürzt und dann hat Union hat damals, glaube ich, auch wieder aus 5 Chancen 4 Tore gemacht. Die waren damals einfach das Effizienz-Union, aber ja. Es ging sogar um die Champions League.
Ja, da war ich sogar im Stadion einen der seltenen Sachen. Kevin Behrens war aber auch so krass gegen Gulde. Und ich meine, Union war ja ein bisschen das Vorbild, ne? Das war halt das Team, das auch mit der Doppelbelastung gut klargekommen ist. Und ansonsten war es, aber ist ja gerade für Teams wie Freiburg, Mainz, Augsburg und so weiter etwas schwierig. Und jetzt kommt ja, aktuell hat man ja die dritte Saison, in der das dann fast wieder klappt. Die zweite Saison mit Doppelbelastung, wo Freiburg um Europa mitspielt. Und ich glaube, das muss man schon sehr hoch bewerten, gewissermaßen.
Ich glaube, es gibt aber auch eine gute Erklärung dafür, warum es diesmal so gut funktioniert und auch besser als bei anderen Underdogs, die nach Europa kommen, weil die Freiburger Idee spätestens seit 22, 23 nicht mehr so sehr darauf ausgelegt ist, wie pressen wir den Gegner, und deswegen auch nicht mehr ganz so sehr auf Gegnervorbereitung angewiesen ist, wie in 14, 15, sondern es mehr darum geht, okay, wie kommen wir in unser eigenes Spielsystem, wie kommen wir zu eigenen Chancen. Das Spiel ist auch nicht so kraftintensiv. Man hat mehr Selbstbewusstsein darin. Also gerade letzte Saison war es in der Hinrunde extrem so während der Gruppenphase, dass man halt dann in Bundesligaspielen einfach ruhiger aufgebaut hat und einfach mal den Ball hinten laufen lassen konnte, was dann einfach ein bisschen kräfteschonender ist. Und man sieht es auch sehr, sehr gut an der aktuellen Saison, weil das in der Gruppenphase auch noch sehr gut aussah, als man auch dann in der Bundesliga, als man noch relativ gut besetzt war. Und in der Rückrunde, als man auf dem Zahnfleisch gegangen ist, waren die Bundesligaspiele nach Europa-League-Spielen, ich möchte nicht die Wunden aufreißen von einem sehr, sehr fürchterlichen Spiel in Augsburg oder einem sehr, sehr glücklichen Auswärtssieg in Bochum. So schlimm sah das in den anderthalb Jahren davor nicht aus nach europäischen Spielen. Also es hat auch was mit der Umstellung der eigenen Spielweise zu tun.
Ein
Vielleicht noch die eine Sache in der Europa League, da sah es halt spielerisch auch sehr, sehr gut aus. Und ich finde, da konnte man auch sehen, also Freiburg hatte dann eben die Möglichkeiten, Teams, die ein bisschen blauäugig auf sie zugerannt sind, auch spielerisch auseinanderzunehmen. Und das hat viel auch mit individueller Klasse zu tun und mit Eingespieltheit irgendwie gewisserweise, ne? Also, dass halt Höfler, Grifo, Günther, Lienhardt, dass sie seit Ewigkeiten zusammenspielen. Und genau. Da, das fände ich halt schon immer interessant, ich glaube, da hat Streich schon einfach diesen Vorteil, dass er lange an einem Standort ist. Ein Vorteil, den eben viele andere Trainer nicht haben, die dann nicht so viel auf alten Prinzipien aufbauen können. Ja.
Und sind wir damit jetzt dann auch schon in der aktuellen Saison? Haben wir die jetzt gerade mit besprochen?
Nee, da hätte ich gerne noch einen Punkt dazu.
Ja, aber lass uns ganz kurz da hingehen. Ich mach ganz kurz den Kontext, ja. Kontext Bundesliga habt ihr alle im Kopf. Starke Spitze, eher schwaches Mittelfeld. Aber endlich mal wieder spielerisch interessant. Also diese Saison passiert halt so richtig was. Worüber wir jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr drüber sprechen und wie das Freiburg beeinflusst hat. Ich glaube nämlich nicht mehr so stark, wie es früher mal war, mit Klopp und so weiter. Genau. Was passiert bei Freiburg? Man hat vielleicht parallel zu der Grottensaison, welche war es, 18-19, man hat halt ein schwieriges Transferfenster. Also Flecken geht und die ganzen Transfers, man weiß jetzt diesmal nicht, wer, also Njonto ist der neue Cengiz Ünde, der kommen sollte und dann halt nicht gekommen ist. Es kommen Adamu, Muslia, Philipp, aber gerade auch, also Muslia ja erst zur Halbserie und Philipp ganz am Ende und das war schon Plan B. Und man setzt auf die Jugend und ähnlich wie auch bei der letzten Saison, in denen die Sommertransfers nicht funktioniert haben, verletzen sich jetzt halt auch sehr, sehr viele Spieler. Ich weiß nicht, ob man da einen Zusammenhang konstruieren könnte, dass dann halt die Spiele, also dass auf denen mehr Verantwortung liegt, aber naja, es ist halt auch einfach Pech. Also das kann man vielleicht auch nicht nicht bestreiten. Und ich weiß nicht, also was will man sagen, ich bin mit der Saison aktuell jetzt echt nicht mehr zufrieden. Ich fand die Hinrunde alles noch irgendwie so im Rahmen. Jetzt in der Rückrunde, aber da mache ich Streich eigentlich nicht einen Vorwurf. Es ist, wenn Ginter und Lienhardt halt ausfallen, fast die ganze Saison und Günther eine halbe Saison und man dann Europa League spielt, vorne auch immer wieder Leute ausfallen, dann sieht's halt manche Spieler einfach scheiße aus. Also irgendwie. Es ist dann immer schwer zu akzeptieren in den einzelnen Spielen und dann denkt man, boah, da muss doch mehr drin sein, aber ehrlicherweise glaube ich, ist gar nicht so viel mehr drin. Das wäre zumindest mein Take. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
Ich glaube, meine These ist, dass man inzwischen, wenn man nicht davon lebt, dass man die hohe Qualität der Einzelspieler im Kader alle gleichzeitig aufs Feld bringen kann, ein bisschen darunter leidet, dass man weder ein gutes Ballbesitzteam ist, noch ein richtig gutes Team gegen den Ball, sondern man ist überall okay. Und das sorgt dafür, dass es irgendwie dann, wenn es so viele Ausfälle gibt wie im Moment, dann oft bieder wirkt. Ich habe auch das Gefühl, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber was sich so ein bisschen durchzieht durch alle Jahre Streich, ist, dass er nie Chaos stiftet. Also er ist jetzt nicht Markus Gisdol oder so. Also für Streich ist Struktur immer wichtig, egal was er spielt. Und das ist, glaube ich, jetzt in der Freiburger Zeit, wo es einfach deutlich mehr Spiele gibt, in denen Gegner zu Freiburg sagen, hey, nimmt den Ball und macht was damit, wird es super schwierig, wenn da keine Spieler mehr drin sind, die das dann von sich aus mit Leben füllen. Weil das wollte ich eigentlich in der Santa Maria-Saison noch ansprechen und dachte, ich spreche es jetzt an. Man hatte da die ersten Versuche mit dem 5-3-2, 3-5-2 oder auch mit 5-Raute-1. Und diese Spiele sehen alle fürchterlich aus bis zum heutigen Tag. Was ganz oft dran liegt, dass ich glaube, dass Streich vor dem Spiel denkt, hey, da sind eigentlich ganz coole Räume, die könnten wir bespielen. Aber er macht den Schritt danach nicht, sondern er gibt nur die Struktur vor und dann ist es innerhalb dieser Struktur statisch und Spieler fühlen sich darin nicht wohl und kriegen auch nicht so die Freiheiten aus der Struktur rauszubrechen, weil ihm diese Struktur eben so wichtig ist. Und dann sieht es einfach nicht so richtig kreativ aus, was mit dem Ball passiert. Ich habe so ein bisschen dieses Thomas Müller-Zitat im Kopf nach dem Leverkusen-Spiel, dass die Leverkusen einfach Bock haben zu zocken und Bayern so ein bisschen nicht oder halt ein bisschen einfach nur Räume besetzt. Und ich finde, das ist ein bisschen Freiburg, diese Rückrunde mit Ball. Man ist in den richtigen Räumen. Man sieht auch die Ansätze, aber es sind einfach, bis auf wenn Doan oder Scholler eine coole Idee haben, passiert nichts. Grifo hat nicht die Form, um das aktuell zu machen. Und das heißt, die Chancen müssten aus der Struktur raus entstehen. Und da ist Freiburg aber einfach ausrechenbar. Die Mannschaften wissen, was kommt, weil Streich es halt wichtig ist, dass seine eigene Mannschaft weiß, was kommt. Und ich glaube, dadurch ist es aktuell einfach ein bisschen zäh. Das wäre meine übergreifende Erklärung.
Ja, und das, auch deswegen habe ich diesen Punkt gemacht, nochmal rauszukehren, was in der Vorsaison alles passieren musste, damit Freiburg dieses sehr gute Ergebnis hatte. Also das, was man halt jetzt hat, ist eine faire Bewertung vom SC Freiburg und die gute Nachricht ist, damit ist man quasi an Europa dran, aktuell in Europa drin, wie auch immer jetzt diese Saison zu Ende gehen wird. Und aber du siehst jetzt halt an dieser Spielzeit, was halt passiert, wenn Spieler verletzt sind, wenn Spieler nicht in Form sind und wenn halt in 2, 3 wichtigen Schlüsselspielen nicht alles so fällt, wie du es gerade brauchst. Und sie haben ja immer noch diese Einzelmomente, wo mal Grifo und Günther wieder ins Zocken kommen. Oder die Günther-Verletzung ist ja quasi, die hängt ja über dieser Saison ähnlich wie die Ginter-Verletzung. Günther und Ginter, die beiden Verletzungen, die sind ja so mit die Schlüssel. Und was man aber jetzt dann quasi im Versuch eines ersten vorläufigen Fazits sehen kann, ist, wir beginnen irgendwann 2012 und es nimmt eine Kurve, es verläuft mal besser, mal schlechter, man muss auch mal in die zweite Liga, aber insgesamt wird das Fundament immer stabiler. Es gibt eine langsame Weiterentwicklung. Und ich glaube, in der letzten Saison haben wir gesehen, wo kann Freiburg hinfallen, nach oben hin, wenn eben der Ball immer auf der richtigen Seite des Netzes runterkommt, so wie es jetzt im Tennis wäre. Und jetzt sehen wir gerade, wo landet Freiburg, wenn wirklich viel gegen Freiburg läuft, man ein bisschen Pech hat, Spieler nicht in Form sind, man auch in Heimspielen seltsam schlecht abschneidet im Vergleich zur Vorsaison. Und da ist halt dann die sehr, sehr gute Nachricht, ja, naja, gut, aktuell landet man auf Platz 7 und ehrlich gesagt ist es dann für die Gesamtbetrachtung auch egal, ob das jetzt am Ende Platz 9 wird. Ich weiß, dass es für alle Fans und so weiter nicht egal ist und für Julian Schuster, aber das ist quasi das, was mit Freiburg in all diesen Jahren passiert ist. Und da haben ganz viele Spieler mit zu tun, aber halt ganz sicher auch das Trainerteam rund um Christian Streich, was eben die einzige Konstante war, die immer da war, zusammen mit dem Umfeld. Und wo man jetzt auch, finde ich, im Nachhinein gut verstehen kann, wie das eigentlich passieren konnte, dass Freiburg so Schritt für Schritt für Schritt gegangen ist. Dafür fand ich, war das jetzt nochmal total interessant, das Saison für Saison durchzugehen.
Ja. Ja, da könnte man jetzt aber vielleicht am Ende doch sich auch überlegen. Also ich würde sagen, am Anfang ist sehr, sehr klar, Streich schafft halt eine Überperformance durch den Trainer. Jetzt gerade, genau, vielleicht wäre das noch mal eine Frage, die ich jetzt noch reinstellen würde, bevor wir dann so richtig zum Fazit kommen. Schafft es, also hat es Streich jetzt die letzten 2, 3 Jahre geschafft, mehr aus dem Kader rauszuholen, als drin war? Oder, also ich würde sagen, weniger wahrscheinlich nicht, aber ist es so, ist es vielleicht das Freiburger Level auch, das er ganz gut hält?
Ich glaube schon, dass er mehr rausholt. Vielleicht nicht im Gesamttaktischen oder so, aber weil er halt immer noch ein außergewöhnlich guter Spielerentwickler ist. Also wenn man sich anguckt, was Litz Doan für eine Entwicklung gemacht hat in den anderthalb Jahren in Freiburg, Merlin Röhl, wobei da auch Thomas Stamm sehr zu loben ist bei Merlin Röhl. Wenn ich jetzt anfange, Spieler aufzulisten, dann vergesse ich welche. Die individuell-taktische Entwicklung von einzelnen Spielern, die ist einfach immer noch sehr, sehr überdurchschnittlich, also mehr als überdurchschnittlich, ich würde sagen, in der Spitzengruppe der Bundesliga. Und das wird auch das Interessanteste sein, ob das ohne ihn funktioniert. Weil ich glaube, viele andere Strukturen, bin ich sehr überzeugt davon, dass sie ohne ihn funktionieren. Bei der individuellen Spielerentwicklung weiß ich nie, ist das er als spezielle Person mit dem Jugendtrainer-Augenmerk, mit dem immer den Menschen im Spieler sehen, immer nah dran sein an allem, was passiert rund um diese Entwicklung. Kann das nur er bringen oder kann das der Standort Freiburg auch mit Julian Schuster? Weil ich glaube, das sorgt eigentlich dafür, dass dieses Team nie so richtig underperformed hat unter ihm, weil er halt die Spieler besser macht und dann ist es auch egal, wenn es mal als Mannschaft nicht so gut funktioniert.
Aber eigentlich ist doch diese Frage nur mit Blick auf die Zukunft wichtig, weil sie einem so ein bisschen die Sorgen nehmen könnte.
Ja, ja.
Aber in der Rückschau ist es doch total egal, ob das jetzt Streich war, der mehr aus den Spielern herausgeholt hat, ob die Spieler halt einfach eine sehr gute Saison hatten.
Ja, 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 das stimmt schon. Wahrscheinlich hast du da vollkommen recht. Ja.
Habt ihr noch was zu der Saison oder wollen wir jetzt nochmal zur Abschlussrunde kommen?
Ich möchte vielleicht noch ganz kurz zu der Saison sagen, wir nehmen jetzt ja auf, bevor sie beendet ist.
Stimmt.
Und wir nehmen auch vor dem 33. Spieltag auf. Und ich würde aber jetzt das Plädoyer dafür halten, egal wie sie endet, es war wieder eine sehr gute Freiburg-Saison. Und auch wenn es ernüchternd ist, wie die Ergebnisse gelaufen sind, vielleicht jetzt auch am 33. Spieltag, ich weiß es nicht, muss man sich das trotzdem nochmal vergegenwärtigen, was mit Freiburg passiert ist. Und man darf deswegen natürlich trotzdem enttäuscht sein, weil es ist ja richtig, Ansprüche zu haben oder nicht Ansprüche, sondern Hoffnungen und damit verknüpft auch gewisse Erwartungen vielleicht manchmal. Das ist völlig in Ordnung. Wir wollen natürlich immer nach dem Besten streben, aber sich mal kurz zu verdeutlichen, wie viele Vereine haben wir jetzt mal so genannt? Hertha, Schalke, Stuttgart, Stuttgart ist jetzt das eine Beispiel, was wieder nach oben geschafft hat und so weiter, die aber quasi verschwunden sind zum Teil aus der Liga und nicht wiedergekommen oder halt seitdem nochmal 10 weitere Trainer verpflichtet haben und aber so richtig auf einem grünen Ast sind die alle nicht. Und Freiburg steht halt einfach top da, sowohl wirtschaftlich als auch von der Kaderstruktur her, als auch von dem, was die im Kader alle können. Und da ist Christian Streich einer von ein paar Personen, die dafür mitverantwortlich sind und deswegen sollte das jetzt schlecht gelaufen sein am 33. Spieltag und vielleicht noch am 34. Spieltag auch enttäuschend verlaufen. Grämt euch nicht, hört einfach nochmal die Anfangssegmente, die wir hier gemacht haben. Und das ist wirklich eine gute Entwicklung und das ist auch schön, dass das als 50+1 Verein, dass das noch klappt, als eingetragener Verein. Das ist doch ein schönes, wunderschönes Gegenbeispiel.
Voll. Ja, das war jetzt eigentlich schon fast ein Plädoyer für die gesamte Ära, aber lass uns darüber jetzt nochmal so kurz sprechen. Ich teile es nochmal kurz ein. Also wir gehen jetzt vielleicht, also erste Frage wäre jetzt glaube ich doch nochmal, was Streich eingeordnet in der Bundesliga für einen Trainer war. Also weil da nochmal so, ich glaube, wenn man jetzt nicht den Freiburg-Schwerpunkt gemacht hätte, sondern wir einfach gesagt hätten, wir gucken uns nochmal die Bundesliga von 2010 bis 2025 an, dann wäre so meine These, Streich würde hin und wieder mal am Rande vorkommen, aber ich glaube, was wir vorhin auch schon angedeutet hatten, er hat eigentlich keine krassen Trends gesetzt. Mhm. Oder würdet ihr mir da widersprechen und würdet sagen, es gab Dinge, die Streich in diese Liga eingebracht hat, die wirklich Bundesliga-Geschichte sind, also zumindest für taktisch interessierte Leute.
Ich glaube, dass dieser Fokus Stürmer laufen an für Deckung Schatten, da habe ich das Gefühl, dass das seit Freiburg das so intensiv gemacht hat, mehr zum Usus geworden in der Liga, weil als Freiburg das angefangen hat, Mitte des letzten Jahrzehnts, da haben das wenige Bundesligisten gemacht. Zumindest habe ich es da nirgendwo so richtig bewusst wahrgenommen und inzwischen ist es ja relativ Usus, glaube ich. Sechser so zu probieren, raus ein Spiel rauszunehmen. Außer es ist Karnitschaka und das ist nicht besser, aber das ist eine andere Story.
Ja, es ist insofern interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt genuin was vom SC Freiburg ist, weil es wurde dann nochmal weiterentwickelt von Hoffenheim, die das dann in Wellen gemacht haben, was auch sehr schlau war. Aber was vielleicht durch die Konteraktion dann gut verdeutlicht, dass es doch eine Rolle spielt, weil was machen jetzt Leverkusen und Stuttgart so toll, als einzige Teams in der Liga, dass sie warten, warten und warten, bis sie so angelaufen werden und dann über das Zentrum rausspielen. Und auf einmal sind drei Spieler ins Leere gelaufen, mehr oder weniger. Also sprich, es war quasi notwendig, dazu ein Gegenmittel zu entwickeln, mit dem du dann wieder sehr großen Erfolg hast, was zeigt, wie verbreitet quasi dieses Anlaufen ist. Also ich glaube, aus dieser Gegenentwicklung kann man nochmal sehen, war eine wichtige Entwicklung, für die Streich schon mitverantwortlich ist, das stimmt. Vielleicht aber auch die Spieler, die er hatte. Also
ja.
Und das ist der Gedanke, den ich jetzt immer wieder hatte. War es Christian Streich, der die Idee hatte, oder war es Christian Streich, der seine Spieler angesehen hat und gesehen hat, ach guck mal, mit euch könnte ich doch das und das spielen?
Hm. Henne-Ei-Frage. Ja, ja. Das stimmt. Und da wirklich ja auch kreativ war. Ich meine, so ein Höhler, das ist halt eine Streichkarriere auch, ne? Also dass der macht die dort und woanders nicht. Und dass man Karim Gede eigentlich ja als Sechser geholt, ne? Dass der dann praktisch pressender Stürmer wird, war da wahrscheinlich auch da eine Geschichte. Aber ich dachte jetzt einfach nochmal, um Streich halt in Bundesliga einzuordnen, habe ich das Gefühl, er war halt immer so auf der Höhe der Entwicklung, aber er hat sie dann eben meistens doch nicht angetrieben. Ne? Das waren dann meistens doch andere. Er war meistens mit vorne dabei, wenn es irgendwie der Kader hergegeben hat, aber keiner der Trendsetter, kein Slomka, kein Rangnick, kein Klopp oder sowas. Genau.
Aber muss man da nicht eigentlich angreifen bei oder eingreifen bei was Max ganz am Anfang gesagt hat, dass Streich da immer lernfähig war und wie ungewöhnlich das ist für einen Trainer, der jetzt Ende 50 ist, dass es das nicht nur am Anfang seiner Karriere gab, sondern dass er, es spricht auch für den Typ Mensch, der er ist, den ich als wahrscheinlich relativ selbstreflektiert wahrnehme, dass er das auch in Bezug auf den Fußball ist, dass er nicht sagt, hey, ich habe das jetzt irgendwie mal 12, 13, hat das gut funktioniert und das muss jetzt auch 23, 24 gut funktionieren, weil es gibt ja genug Trainer, die halt damals erfolgreich waren und die einfach komplett raus sind aus dem Geschäft, weil die nichts anderes mehr machen können. Also ich erinnere an Mirko Slomka beim Karlsruher SC vor ein paar Jahren, das war fürchterlich.
Ja, sehr, sehr guter Punkt, weil da finde ich nämlich auch, dass quasi eine Eigenschaft mit erwähnt wird, die jetzt aber ich nochmal gerne explizit ausformulieren würde, nämlich Christian Streich ist nicht nur Trainer, sondern Christian Streich ist auch Videoanalyst. Hm. Und diese Personalunion, die man bei ihm hat, die merkst du auch. Und die merkst du nicht nur daran, dass er eben die Vorbereitung macht und eben die Gegner selbst scoutet, sondern dass er das, glaube ich, das interpretiere ich jetzt, macht, weil er eine Freude daran hat, zu sehen, was machen andere. Und weil er das interessant findet, zu gucken, was macht denn der FC Augsburg unter Jestorbo? Ach, ist ja interessant. Die spielen jetzt immer die Verlagerung Außenverteidiger auf den Achter oder den anderen Außenverteidiger, der einrückt. Ist ja spannend. Habe ich das nicht bei Union neulich auch gesehen? Und dann hört es bei ihm aber nicht auf. Er überlegt sich natürlich, was mache ich dagegen und wie kann ich das für mich nutzen? Sondern ich glaube, Christian Streich ist dann ein Trainer, der sich überlegt, ich habe ja Christian Günther, das kann ich ja auch machen. Spiegelverkehrt. Will ich das? Und dann schaut er, ob es in seine Idee reinpasst, ohne dogmatisch zu sein. Ganz großer Unterschied zu vielen anderen Trainern, die sehr taktisch geprägt sind, die gewisse Prinzipien haben, die sie nicht über Bord werfen wollen. Ich glaube, da ist Christian Streich viel flexibler. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihm auch dazu verholfen hat, eben so jung im taktischen Kopf zu bleiben. Weil ich glaube, er hat da eine Freude dran, die Gegner zu scouten. Und ich glaube, so wie Leute, die den Rasenfunk hören oder die den Spotcast hören, eine Freude an taktischer Analyse haben und eben auch quasi sich dran erfreuen, mal über einen Aufbau zu sprechen, so ist Christian Streich auch. Er macht das gerne und übernimmt dann Dinge, die ihm gefallen, entwickelt Gegenkonzepte und bleibt aber deswegen immer am Puls der Zeit. Ich glaube, mit Christian Streich könntest du ein Rasenfunk-Royal alleine zu allen 17 anderen Teams machen. Könnte der aus dem Stand heraus. Und das wäre super interessant.
Ja, interessanterweise ja sogar über die Liga hinaus. Also Atalanta Bergamo ist immer so ein Team, ja, das er häufig genannt hat. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, was du da ansprichst, weil ich glaube auch, das trifft den Kern wirklich, wirklich gut. Genau, immer, ich frage mich ja ein bisschen, warum er das nicht schon von Anfang an gemacht hat, weil das ist ja irgendwie ein Punkt, den ich bei der Vorbereitung so interessant finde. So lange hat er an einer Spielidee festgehalten und hat die im Prinzip nicht abgeändert, auch aus so einer Freiburger Identität mäßig raus. Ne? Also wir spielen hier flache Bälle und so weiter. Ne? Das gehört irgendwie einfach so zu uns dazu. Und dass er da dann irgendwie 3, 4 Jahre braucht zu sagen, okay, irgendwie muss ich eigentlich mal was ändern. Und ab dort, wo er dann eigentlich so seinen Dogmatismus aufgibt, wird Streich halt eigentlich genau zu diesem flexiblen Trainer, der immer wieder Neues entdeckt und immer wieder Neues dann auch versucht irgendwie einzubauen, was aber auch gut funktioniert. Und das finde ich eigentlich eben auch interessant. Er macht es halt nicht kopflos. Also ne, der sieht nicht irgendwas und will es sofort ausprobieren, sondern es ist schon immer, das ist vorbereitet von langer Hand, hat man das Gefühl, was er da macht. Also man hat eigentlich auch selten so Experimente gesehen, die so einmal aufgetaucht sind und dann wieder weg sind. Das gab's mal. Hier 4-1 gegen Stuttgart oder sowas, ne? Das waren so Sachen.
Die trauen wir bis heute hinterher, ne?
Ja, das war so cool. Es hat halt auch Spaß gemacht, das zu sehen, weil es so ein bisschen offensiver war. Aber genau, 4-1-4-1, dieses 5-Raute-1-Ding hat er immer mal, also merkt man schon, es gibt so Ideen in der Schublade, die er so ganz selten ausgepackt hat, aber die haben es dann auch nicht so ganz gebracht und dann hat er das, glaube ich, auch nicht gemacht. Und da gibt es wahrscheinlich, hätte es noch viel mehr Ideen gegeben, aber er ist halt kein, er ist dann doch nicht so risikofreudig, würde ich sagen. Und das finde ich aber auch gut, weil ich glaube, es würde einfach nach hinten losgehen. Es ist ja schon auch immer, dass man die Sachen erst richtig durchdenkt, bevor man sie anwendet.
Ja, wenn wir jetzt die großen Rahmen aufmachen und du meintest, du fragst dich, warum das am Anfang nicht so war, vielleicht ist es tatsächlich in seiner Biografie zu begründen, dass das als Jugendtrainer einfach nie ein Problem war, sondern als Jugendtrainer kriegst du halt jedes Jahr neue Jahrgänge und du kriegst ja dann auch, deine Gegner kriegen halt auch jedes Jahr neue Jahrgänge. Und wenn du dann halt eine fortlaufende Spielidee hast, die du jedem Jahrgang beibringst, dann, also gegnerische Jugendtrainer machen, glaube ich, wenig Gegner-Scouting und dann Anpassungen und so. Das, also würde mich jetzt sehr überraschen, wenn das passiert. Deswegen war er halt vielleicht einfach ein Jugendtrainer, der immer die gleiche Spielidee verfolgt hatte und dachte, okay, das ist das, was er am besten trainieren kann. Auch, weil, also ich komme wieder auf dieses Punkt Selbstreflektiertheit. Ich glaube schon, dass er auch irgendwie, dass das auch was mit persönlichem Selbstbewusstsein zu tun hatte, dass er dann sagen konnte, okay, ich kann auch was anderes trainieren, als diese Spielidee, für die ich stehe. Genau, das wäre so mein Punkt dazu.
Spricht was dagegen zu sagen, dass dieser Umschwung hin von ich bleibe ganz genau bei meinem System und bei meiner Idee hin zu ich probiere mehr Dinge aus und bin auch ein bisschen mutiger, spricht was dagegen zu sagen, der Knackpunkt ist der Abstieg und dann die Zweitligasaison, in der er ja zum ersten Mal innerhalb des Systems dann auch große Bestandteile verändert?
Gar nicht. Nee, ich würde sagen, das ist der Punkt. Also dieser Abstieg ändert was, ne? Ja. Nicht sofort, sondern es braucht ein bisschen in der zweiten Liga, aber da würde ich auch sagen, das ist der Umschwung eigentlich bei Freiburg. Und ich würde auch fast sagen, es gibt sicher also Sachen, die man sieht, die sich von Anfang bis jetzt durchziehen, aber die allermeisten Sachen ändern sich dort und das Team ja auch. Also der Kader, der dann irgendwie da ist und lange zusammenbleibt. Abstieg und Aufstieg sind
also sehr doch ein reinigender Abstieg oder was?
Ja. Bei Freiburg? Auf jeden Fall, würde ich schon sagen, ne?
Also gibt es noch andere Teams in Deutschland, die aus der Saison 15, 16 vier oder fünf Leute noch im eigenen Kader haben? Mit wichtigen Rollen? Das glaube ich nicht.
Naja, also, Bayern schon halt wahrscheinlich mit Thomas Müller, Neuer und so, ne?
Ja, okay. Das, ne? Ja, stimmt. Das Ende der Nahrungskette. Das ist manchmal so, ja.
Ja. Genau, mit Köln ist jetzt halt Hector und so weg. Ja. Gladbach hatte mit Stindl, also es gibt so ein paar, aber ja, nee, das ist schon was Besonderes und vor allem für Freiburg, die ja immer viele abgeben mussten. Das ist schon auch, das ist auch ein bisschen eine glückliche Fügung, ne? Dass Spieler wie Günther, Höfler, gewissermaßen ja auch Grifo und so, die Entwicklung genommen haben, dass sich mit dem Verein entwickelt haben. Und ich meine, bei Ginter ist ja auch lustig, dass der sich so entwickelt hat, dass dann irgendwann wieder zu Freiburg zurückkommen konnte und Freiburg sich auch so entwickelt hat. Ne, er hat ja bei Gladbach noch rechtzeitig den Absprung geschafft. Da gibt's schon so ein paar schöne Fügungen eigentlich. Das Streich jetzt auch mit so vielen Leuten zusammenarbeiten kann bis zum Ende.
Ich überlege, ob gerade Stuttgart vielleicht noch eine Ausnahme ist. Das könnte aktuell sein. Aber zu diesem Punkt, da ist es natürlich dem SC auch immer zugute gekommen, dass die Spieler, die man teuer verkauft hat, die waren selten schlecht dann dort, wo sie hingewechselt sind. Du hast aber immer gesehen, nimm einen Spieler aus dem SC Freiburg raus und der SC Freiburg wird trotzdem weiter existieren und gut spielen. Aber es kann sein, dass der Spieler eine ganze Weile braucht, bis er sich adaptiert hat, dass er jetzt nicht mehr beim SC Freiburg spielt. Also es ist auch, glaube ich, etwas anderes, einen Spieler von einem anderen Verein zu verpflichten als vom SC Freiburg, wo du vielleicht ein bisschen größere Fragezeichen dann hast, ob das gleich funktioniert. Vielleicht schützt es manchmal auch vor dem einen oder anderen Kauf.
Ja, also gerade die Offensiven, ne? Grifo, ich meine, bei Philipp könnte man noch streiten, der hatte auch gute Phasen, aber dann nicht mehr ganz so viele.
Ja, bei den Torhütern doch auch, mit Ausnahme von Baumann.
Ja, das stimmt. Ja, die Innenverteidiger, ne? Koch und Söhnschi haben schon gute Karrieren hingelegt dann. Aber du hast schon recht im Grunde. Ja. Okay. Hey, machen wir noch kurz die Abschlussrunde jetzt nochmal. Was für ein Trainer ist Christian Streich? Über die Zeit hinweg gesehen. Was wollt ihr es noch einmal sagen? Wahrscheinlich habt ihr jetzt alles auch schon dreimal gesagt, aber gern nochmal zum Abschied.
Also ich sag gern nochmal, er ist ein guter Trainer. Das war's.
Nee. Guter Trainer. Wunderbar.
Nee, Christian Streich ist Videoanalyst und Trainer in einer Person. Christian Streich kennt die Liga und offenbar auch den Fußball darüber hinaus sehr, sehr gut. Christian Streich wäre deswegen ein toller Fernsehexperte, wenn ihr mich fragt. Das könnte so ein Jürgen Klopp-Moment sein, wenn Christian Streich mal irgendwann an irgendeiner Taktiktafel auftaucht und mal 5 Minuten kriegt, indem er einfach Dinge zeigen kann. Christian Streich wäre ein ganz toller Gesprächspartner, deshalb auch. Und Christian Streich verbindet all das mit sehr vielen Eigenschaften, die er offenbar als Mensch hat, wo man jetzt nur von außen drauf guckt, die wie Faust aufs Auge, Arsch auf einmal zum SC Freiburg und seiner Umgebung gepasst haben. Und auch deswegen konnte das so lange so gut funktionieren.
Es ist schwierig, was da noch on top zu setzen. Ne? Ich habe am Anfang was von Pragmatismus gesagt. Ich glaube, das würde ich immer noch hochhalten, weil er schon immer sehr daherkam, was der SC jetzt braucht oder was das Team von ihm braucht. Und das hat er versucht zu geben, so gut er konnte. Und ich glaube halt tatsächlich, wenn man letztlich drauf gucken wird, in 15 Jahren vielleicht, da haben wir jetzt das Beispiel, dass wir in Freiburg ja auch auf Volker Finke zurückgucken. Und bei Volker Finke gucken wir jetzt zurück auf ganz viele Dinge, die er taktisch neu in die Liga gebracht hat, wie er den Fußball auch tatsächlich einfach verändert hat in Deutschland. Und ich glaube, bei Streich werden wir mehr darauf gucken, wie er den Verein im Wachsen begleitet hat, emotional, wie er dabei dafür gesorgt hat, dass er sich selbst nicht verliert. Das wird eine große Herausforderung in den nächsten Jahren. Und wir werden, glaube ich, auch sehr viel darauf schauen, wie viele Spieler unter seiner Aufsicht zu Bundesligaspielern oder Zweitligaspielern wurden oder aus anderen internationalen Top-Ligen und die das auch letztlich noch lange Jahre in Interviews ihm verdanken werden. Das hört man ja heute in ganz vielen Interviews mit Ex-Spielern von ihm. Da gibt es einfach, okay, vielleicht fragt man die Leute nicht, die eine schlechte Story erzählen würden, aber es gibt sehr wenige schlechte Geschichten von ihm. Ich glaube, das ist das, was von ihm bleiben wird.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich gehe ich dann auch einfach in die Richtung, die du gesagt hast. Ich schließe mich euch beiden an. Ich finde es mit dem Videoanalysten sehr, sehr gut. Ich finde es mit dem Pragmatiker auch gut. Und genau, er ist ein Spielerentwickler. Und ich glaube, auch dort sieht man diesen Pragmatismus. Also, hat man in den Pressekonferenzen ja auch immer sehr, sehr gut gehört, dass man in Freiburg, wenn man Spieler verpflichtet, vor allem darüber spricht, was ist denn der Plan mit dir, wenn es nicht gut funktioniert, wenn du nicht voll durchstartest. Und das scheint mir auch immer so eine Sache zu sein, dass er also nicht davon ausgeht, dass das Beste passiert, sondern eben sich halt vorstellt, wie Dinge Schritt für Schritt funktionieren werden. Und das konnte man halt bei Freiburg auch immer wunderbar beobachten, wie Spiele nicht voll durch die Decke gegangen sind, sondern sich halt Schritt für Schritt irgendwie verbessert haben. Wie ein Grifo es geschafft hat, irgendwann gegen den Ball zu arbeiten. Genauso wie ein Petersen es geschafft hat, irgendwann mal 11 Kilometer zu rennen, was man ihm nicht zugetraut hätte. Ich weiß nicht, Günther irgendwann Flanken schlagen kann, das war, oder Standards, am Anfang alle haben ihn gehasst dafür, dass er das macht, jetzt ist er halt, jetzt hat er häufig Grifo die Standards weggenommen, ja, und so weiter, ne, kann man lange fortsetzen, das ist dann doch irgendwie noch eine Sache, die sehr, sehr besonders ist. Interessant war es mit Streich, ist also meine Fußballfanzeit voll durch ihn geprägt und durch viele, viele Stunden Pressekonferenz mit ihm. Ich fand nicht immer alles gut, aber letztendlich finde ich es jetzt trotzdem traurig, muss ich mir eingestehen. Der Abschied wird traurig am letzten Spieltag. Und das haben wir noch vor uns. Und dann bin ich gespannt, was mit Julian Schuster passiert. Mhm. Das können wir dann in 10 Jahren besprechen. Wenn der dann geht.
Dann lief es sehr gut mit Julian Schuster, wenn wir es erst in 10 Jahren besprechen.
Ja. Darf ich an der Stelle kurz eine Podcast-Empfehlung machen? Nämlich gerne. An die lieben Kollegen vom Füchsle Talk, die das große Glück hatten, im Februar, glaube ich, Julian Schuster zu interviewen, bevor das große Theater losging um die Streichnachfolge. Yes. Das kann man sich sehr gut anhören, wer ein bisschen eine Vorstellung kriegen möchte, was Julian Schuster so ist. Oder wer Julian Schuster so ist.
Werden wir in den Shownotes verlinkt haben.
Genau.
Perfekt. Hey Leute, vielen Dank. Genau, moderieren ist nicht so meins, aber ihr habt die offenen Enden aufgesammelt. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Zum einen hätten wir da Max Jakob Ost vom Rasenfunk und Elf Leben. Machst du?
Nee, mit der neuen Lesung? Staffel Elf Leben habe ich nichts mehr zu tun.
Nee, da nicht. Nee, das weiß ich. Aber machst du noch von deinem alten Buch Lesungen oder ist das Projekt jetzt, hast du es hinter dir gelassen?
wenn mich jemand ganz lieb fragt, dann lese ich noch mit dem Buch, aber das kommt nicht mal allzu oft vor.
Okay. Wunderbar. Hey, und Patrick, vielen Dank auch, dass du dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben.
Ja, danke euch beiden für die Vorbereitung. Sehr cool.
Wunderbar. Schönen Abend. Ciao, schönen ciao. Abend.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.